Attention.
Das ist die Big Show auf sportradio360.de. Der feuchtfröhliche Sportwanderzirkus, der jede noch so tiefgelegte Latte problemlos unterläuft. Wir schenken nur Süßgetränke aus ökologisch zweifelhaften Behältnissen aus. Wir haben nur die billigsten Schokomarzipankugeln dem Wolferl zum Andenken im Programm. Und wir finden wie kaum jemand anderer Gefallen am gepflegten Name-Dropping.
Hey, I'm Jeannie Bouchard.
Hier ist Nick Heidfeld.
Hier ist Sven Hörnerwald.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt.
Hi, hier ist Markus Thun von den New York Giants.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Hallo, hier ist Verena Seiler.
Hallo, hier ist Fabian Hambüchen.
And you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show, live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
Big Show 718, unser heutiges Programm. Ja, wir fangen heute mal mit Schmieder und Oldorp an in den USA, weil beide, vor allem der Heiko, sehr viele Spiele dieser FIFA Club WM gesehen hat. Und da gibt's ein Fazit, das hörenswert ist. Ich sag so gut wie gar nichts, was jedes Segment besser macht. Und Jürgen und Heiko geben uns dann ihre Eindrücke wieder. Und die kann jeder für sich selbst mitnehmen und zustimmen oder nicht zustimmen. Aber ich habe es, wie immer, wenn die beiden miteinander plaudern, extrem interessant gefunden. Was natürlich auch für Anna Dreher und Marc Heinrich gilt. Da hatten wir ein sehr enges Zeitbudget, aber wir haben doch sehr viel untergebracht in Teil 2 zur Frauenfußball-Europameisterschaft. Dann The Open Championships. Fragezeichen mit S, weiß ich nicht, Gregor Biernat ist am Start, denn in Royal Portrush wird abgeschlagen seit heute früh. Da sprechen wir drüber natürlich a priori. Motorsport mit Eddie Mielke und mit Stefan de Vos Heinrich. Eddie ist schon in Brünn bei der MotoGP. Danach Formel 1, weniger aktuelles, aber immer noch sehr, sehr hörenswert mit de Vos und mit Stefan Eden. Tu Felix Austria synchronisiere, heißt es heute unter anderem. Gernot Bachler von der Kronenzeitung und Lukas Zara vom Standard heute über die Schwimm-WM in Singapur und vor allen Dingen da auch über einen kleinen österreichischen, den großen österreichischen Beitrag. Dann Tour de France, großartig, wie ich finde. Auch die nicht mal versteckte Kritik von Christoph Leuchtenberg und von Sebastian Kaiser an einem namentlich nur ab und zu nennenden deutschen, österreichisch-deutschen Team. Das ist Teil 7. Teil 8, Nicolas Martin und Christian Schimmel über eine Vertragsverlängerung in New York, dann aber auch ganz viel über den deutschen Football. The Remains of the Week, dann kurz vor Ende, aber das Ende ist eines mit Paukenschlag. Marcel Meinert, Markus Theil und Paul Häuser zum Tennis, zum einen zu Wimbledon, zum anderen über die neue Situation. Es gibt eine Situation. Houston, we have a situation. Zu und bei und mit Alexander Zverev. Also, das ist es. Die Big Show 718, Sportradar 316, 60 wohlgemerkt. Los geht's. Show 718 und heute beginnen wir mal über den großen Teich und zwar nicht mit Sven Heiß, den wir die letzten drei Wochen hier am Start hatten, zum FIFA World Cup Club irgendwas, sondern zum einen mit Heiko Oldorp. Hi Heiko.
Hallo.
Und mit Jürgen Schmieder. Hi Schmiedi.
Servus, hallo.
Die wichtigste Frage, die Jürgen und ich natürlich haben, wir waren glaube ich beide, Heiko, Jürgen und ich, unfassbar irritiert. Nicht, dass du ein Lunchpaket mitgenommen hast zum Finale zwischen Chelsea und PSG, sondern dass dieses Lunchpaket nicht irgendein Ruben-Sandwich war, sondern eine Plastikschüssel mit Salat. Erkläre dich bitte.
Ja, Reuben Sandwich ist ein gutes Stichwort. Ich habe wenn ihr mal in Charlotte seid, auch die Hörerinnen und Hörer, lasst es mich vorher wissen. Ich habe da einen super Sandwichladen für euch. Da war ich an 3 Tagen und habe jedes Mal Reuben Sandwich gegessen, vorzüglich. Also ganz, ganz großartig. Nee, ich war zwischendurch zu Hause mal wieder hin und, also ich war jetzt wirklich die letzten Wochen hier viel unterwegs und zwischendurch auch mal wieder zu Hause und dann bin ich in den Supermarkt unseres Vertrauens gegangen und habe da meinen altbekannten und hochgeschätzten Superfood Salad, also da sind Blaubeeren drin, Walnüsse, Kale Salad und alles mögliche, gekauft und den hatte ich mir für die 4-stündige Fahrt am Sonntagmorgen von Boston nach New York eingepackt und hab dann gedacht, als ich vorm Stadion war, ach, kannst du auch mit reinnehmen oder zumindest versuchen. Hatte vergessen, dass Donald Trump ja da sein wird und dass es somit erhöhte Sicherheitsvorkehrungen geben wird. Aber die haben sich nicht an meinem Superfood Salad gestört oder stören lassen. Den habe ich ganz locker durchbekommen. War auch nicht so wild. Also es war natürlich mehr Security Service und so war sichtbar, aber ich bin auch ruckzuck ins Stadion reingekommen, so wie vorher auch immer. Also das lief wunderbar und habe dann da hinter verschlossenem Glas, wie ja auch schon einige Kollegen kritisiert haben, einige deutsche Kollegen, wie es aber in den USA oft üblich ist, da mein Superfood Salad gegessen, während unten Gianni Infantino, das war irgendwie 1,5 Stunden vor Spielbeginn, über den Rasen marschierte und ins Publikum winkte, obwohl da nur knapp 100, 150 Leute zu der Zeit auf den Sitzen waren.
Jetzt haben wir in der späten Phase, erstens mal, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Heiko, so ganz ohne Fleisch, Jürgen, aber wir haben ja in der späten Phase volle Stadien gesehen. Natürlich sagt Gianni Infantino das, was auch Thomas Bach immer gesagt hat, die geilste Veranstaltung aller Zeiten, egal ob es die Sommerspiele in Tokio waren, wo keine Zuschauer waren. Jetzt aus deiner Sicht, Jürgen, der du ja auch dem Fußball verbunden bist, Fazit dieser Veranstaltung, wie fällt es aus?
Dreigeteilt. Also wirklich dreigeteilt, weil gut, es lässt sich ja nicht leugnen. Es war ja die erfolgreichste Club-WM der Geschichte verglichen mit den Turnieren vorher. Also diese Aussage ist relativ einfach. Du kannst nicht leugnen, dass du knapp 50.000 im Schnitt in den Stadien hattest. Die wussten, dass sich Leute beschweren würden. Also ob das jetzt die Transferperiode ist, die das alles ein bisschen erschwert hat, die Anstoßzeiten und so weiter. Also ich glaube, du musst das anschauen aus ich habe so ein bisschen gelernt, Perception und Perspective. Also aus wessen Perspektive war es gut, aus wessen war schlecht. Und ich glaube, aus FIFA-Sicht, die haben gewonnen. Also im Athletic und in The New York Times, also die ja zusammengehören, glaube ich, stand Gianni Infantino has won. Weil er hat die Stadien gefüllt, er hat ein Turnier auf die Beine gestellt, er hat Trump begeistert, den braucht er nächstes Jahr. Also er braucht die Amerikaner nächstes Jahr nicht, sondern er braucht Trump, weil es gibt ein paar Fragen, die ungeklärt sind. Also mit Iran zum Beispiel, wie schaut es aus mit der Einreise? Auch Russland, wo Trump ja irgendwie ein Hintertürchen offen gehalten hat, zu sagen, naja, wenn die jetzt den Krieg beenden, könnte man da doch noch irgendwie bei der Quali, könnte man die irgendwie zulassen, das wäre ein Anreiz. Also der ist ja so erratisch. Da hat die FIFA relativ viel richtig gemacht. Aus ihrer Sicht. Also immer schaut aus ihrer Sicht. Ich schaue jetzt hier nicht als olympischer Gott drauf, sondern aus FIFA-Sicht. Die sagen, wir haben genügend Bewerber fürs nächste Turnier. Wir haben die Südamerikaner, die total begeistert waren, dass sie da mitspielen durften, dass da ihre Stars von Real und so weiter, dass die da kamen. Und die sagen auch, schau mal, für viele von uns gibt's ja bei dieser Länder-WM fast keine Chance, irgendwie zu gewinnen. Und ich habe mit einem Brasilianer gesprochen am Wochenende, wo der sagt, ich bin kein Brasilien-Fan. Natürlich schaue ich, wenn die Nationalmannschaft spielt, aber eigentlich bin ich Flamengo-Fan. Punkt. Und der sagte noch, dieses deutsche 7:1, die kamen ja in den Flamengo-Trikots, die Deutschen, in diesem Rot-Schwarz. Und also für die Südamerikaner sagen die, das wäre doch eigentlich die geilere WM. Also was soll denn dieses Länderturnier? Und zustimmen würden dir Luka Modric, Zlatan Ibrahimovic, also all die, wie auch Kovac, der Dortmund-Trainer, sagte, naja, also für jemanden wie mich, natürlich ist es toll, wenn du für dein Land spielst, aber sagen wir, eine realistische Chance, diesen Pokal hochzuheben, hatten wir ja nicht. Also auch, ich denke dann immer an George Best, ja, die Legende. Auch über die wurde hier gesprochen. Und er sagt so, so eine Club-WM, jetzt ist es natürlich eine fatale Idee, aber so grundsätzlich, wenn man sagt, na ja, also für viele Spieler, die identifizieren sich mittlerweile dann mit dem Verein vielleicht mehr, also auch aus dieser Sicht ein absoluter Erfolg. So, und jetzt gehen wir zu den Fans und jetzt sagst du so, jetzt müsstest in Deutschland fragen, die Dortmund- und Bayern-Fans, habt ihr die Spiele geguckt, ja oder nein? Wart ihr ab dem Achtelfinale dabei? Habt ihr mitgefiebert, ja oder nein? Und jetzt musst du auf die nicht in Amerika Einschaltquoten gehen, sondern auf überall. Und auch da, glaube ich, hat die FIFA dann einen Erfolg gefeiert. Jetzt kannst du als Deutscher sagen, so ein Scheißturnier und wenig, die haben auch verhandelt. Also Infantino hat mit der Gewerkschaft der Fußballer offenbar kurz vorm Finale verhandelt, wie man das künftig handhaben könnte mit Ruhepausen und was weiß ich. Aber nach allem, was man jetzt sieht, dieses Tournament is here to stay. Punkt. Und es heißt ja jetzt schon, in 4 Jahren der Favorit ist plötzlich nicht mehr Spanien, Portugal, Marokko, sondern Katar. Und es gibt anscheinend schon die, na, und es gibt die Überlegung zu sagen, na ja, also die Stadien in Katar, die gibt es ja schon von der WM. Und dann halten wir es doch wieder im Winter. Also da machen wir doch so wie Dings, machen wir wieder eine Winterpause. Ist natürlich ein Affront gegen die Europäer wieder, denen zu sagen, na ja, in der Winterpause machen wir dann Club-WM. Aber ich glaube, genau das ist das Ziel der FIFA. Gegen die verhasste UEFA, die da so mächtig daherkommt und da immer was dagegen sagt, sagt die FIFA, ja, wenn es euch nicht passt, liebe UEFA, schauen wir mal, wer mächtiger ist. Also aus dieser Perspektive, glaube ich, fährt Infantino heim als sehr, sehr, sehr zufriedener Mann.
Heiko, du hast den live gesehen. Ja, bitte.
Sag was dagegen. Also sag was dagegen.
Ja, es gibt so viele Gedanken dazu. Muss man fast fragen, wie viel Zeit haben wir hier? Weil Jürgen und ich, wir haben ja den Anfang zusammen gesehen in Cincinnati. Das war ja, haben wir dieses 10-0 gegen Auckland, das war DFB-Pokal. Aber wir haben auch gesehen, man merkt halt, finde ich, immer, wenn man mit anderen deutschen Journalisten zusammenkommt, ich habe viel Zeit hier mit dem Fußballchef von der Mazza-Gruppe verbracht, Redaktionssitz für Deutschland, der war jahrelang England-Korrespondent. Der hat mittlerweile auch einen anderen Blick auf Deutschland. Jürgen und ich, wir haben vorher schon gesagt, also du merkst halt auch so, wie die Planungen schon liefen. Da war bei vielen deutschen Journalisten eine vorgefertigte Meinung. Dies ist alles scheiße, das darf kein Erfolg werden. Und diese Meinung wurde konsequent durchgezogen bei vielen. Dann kamen die Zahlen nach der Vorrunde. Nur 34.000 Zuschauer im Schnitt. Wäre in der Bundesliga sofort Platz 8 gewesen, vergangene Saison. Hinter Bremen vor Freiburg. Aber halt nur 56% Auslastung der Stadien. So, und dann hast du gesehen, jetzt auch beim Abschlussbericht vom Stoff Spiegel Online. Da wurde das Spiel in Charlotte, das Stadion in Charlotte gezeigt mit den blauen Sitzen. Wenn du mal ranguckst, das war nicht mal während des Spiels, sondern während des Aufwärmens. Da waren vielleicht 1.500 Zuschauer im Stadion. Solche Bilder wurden ganz bewusst gewählt, um halt dieses Narrativ zu bestätigen, das interessiert keinen, leeres Stadion etc. Und ich finde es schade, dass man da nicht unvoreingenommener reingegangen ist, beziehungsweise dann auch mal gesagt hat, boah, Alter, also wirklich, Boca Juniors gegen Bayern München hier in Miami ist geil. Flamengo gegen Bayern München ist geil. Ich habe die Leute, ich war in Charlotte bei Fluminense gegen Inter. Ja, da waren nur, ich glaube, 26.000, aber wie tausende Fluminense-Fans da in einem Fanmarsch durch die Straßen gezogen sind, nachdem sie da den Champions-League-Finalisten rausgehauen haben, ist geil. Und dann ab nachher Achtelfinale, Messi gegen PSG, 65.000, Bayern-PSG, Viertelfinale, 66.000. Ich war bei am 4th of July, das war eigentlich das schönste Erlebnis, weil da auch die Medienplätze, da haben sie die Fensterscheiben aufgemacht. Das Spiel war abends um 21 Uhr, 4th of July, es spielte Palmeiras gegen Chelsea. Die Palmeiras-Fans waren der Wahnsinn. 65.000 Zuschauer, 28 Grad und im Hintergrund die Skyline von Philadelphia mit dem 4th of July-Feuerwerk. Es war ein wunderschöner Sommerabend. Und danach halt war ich auch bei Dortmund gegen Real Madrid. Ich glaube 76.000 in New York, dann bei beiden Halbfinals in New York auch jeweils über 70.000 und das Finale war ja ausverkauft. Also wer dann noch irgendwelche Fotos hervorzieht oder noch redet von, ja, Dortmund gegen Ulsan nur 8.000 bei 40 Grad und so, Leute, das ist 3 Wochen her. Also da müsste ich sagen, passt eure Berichterstattung an. Okay, na Moment. Ja.
Das musst du natürlich, das darfst du ja nicht unerwähnt lassen.
Also, nein.
Dann bist du in der Infantino Logik.
Richtig.
Alles ist gut. Also deswegen sage ich, die andere Perspektive ist die Nörgelnde, wo du sagst, natürlich gab es leere Stadien.
Ja.
Dann musst du dir aber jetzt sagen, also wenn Mamelodi Sundowns, ich sag's jetzt ein bisschen frech, gegen Ulsan spielt, da kommt auch, wo man sagt, auf Schalke, wenn du nur das Licht anmachst, kommen 70.000. Diese Partie auf Schalke aus und du hast auch keine 10.000.
Genau.
Und wenn du diese Partie am Mittwoch um 12 Uhr mittags austrägst, sagen dir die Leute auf Schalke, da bin ich arbeiten.
Punkt. Genau.
Und wenn ich Königsblau spiele, komme ich nicht. Also das darf aber nicht unerwähnt bleiben.
Du sagst mal,
also man muss auch sagen, die Spieler haben gesagt, es ist zu heiß. Die Spieler haben gesagt, ein Problem ist, sind die Anstoßzeiten, wo du sagen musst, naja, aber jetzt mach mal eine Anstoßzeit um 18 Uhr, regt sich mein Kumpel wieder auf und sagt, muss ich für den FC Bayern um 3 Uhr aufstehen in der Nacht oder was? Das sei ja Leute, also dafür leben wir auf einer Welt.
Ja.
Transfer ist natürlich schon, ist für mich so eine technische Sache, wo du sagst, naja, jetzt nimmst du Leute zum Turnier, die du loswerden willst, du spielst vielleicht gegen welche, wo du sagst, naja, jetzt verhandeln wir hier über einen 60, 70, 80 Millionen Dollar Transfer und der spielt da drüben. Was machen wir denn, wenn sich da jemand verletzt? Also das sagte der einer von Bayern, glaube ich, sagte das, oder einer von Dortmund, der Bellingham, sagte, Mensch, also eigentlich ist es so, du unterschreibst einen Vertrag, dann gehst du 2-3 Wochen in Urlaub, dann lernst du die Jungs erstmal kennen, dann wirst du vorgestellt, so bist du so weit in der Turniersituation. Also das meine ich mit der Perspektive, die anderen. Deswegen kann man nicht sagen, oh, das ist jetzt ein grandioser Erfolg oder es ist ganz.
Will ich auch gar nicht. Ich war noch nicht fertig.
Beides. Ja, bitte. Also dann
noch
weiter. Deswegen sage ich, also man muss schon nicht dann sagen, oh, es ist jetzt alles toll, sondern sagt man, schau mal, ihr müsst fürs nächste Turnier, das es geben wird, schon auch lernen.
Ja, absolut. Das hat Max Eber ja. Wir standen ja dann nach dem 10-0 gegen Auckland, da sagt er ja, du, klar, jetzt, erste Runde, das ist DFB-Pokal, aber und lass sie erstmal spielen und dann natürlich muss man überlegen, welches Format, was für Teams kommen etc. Und das werden sie auch überlegen. Aber also ich wollte meinen Gedanken weiterbringen. Sprich, ab Viertelfinale wurde es ja voll und es waren volle Stadien. Was mich gestört, das war aber auch zu erwarten und das lag so wirklich auch ein großer Anteil an Real Madrid. Also was die hier ziehen, das ist unglaublich. Und da sind nicht mal, würde ich sagen, 2000 Leute aus Spanien rübergekommen. Was die Latinos hier an Real Madrid Merch loswerden oder tragen, ist Wahnsinn. So, dann hast du aber das Finale gesehen. Zum einen die Pressekonferenz da im Trump Tower oder wo sie war da am Sonnabend. Ich meine, gut, dass Gianni Infantino sein Prestige-Baby da lobpreisen und feiern wird, ist ja klar. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man solche Zahlen liest, ne? Wenn er da sagt, ja, wir haben 2,1. Was
es da für Sport gibt, ist auch klar, ne?
Genau. Klar, ja. Also er sagt ja, wir haben 2,1 Milliarden generiert. Wir haben auf der ganzen Welt die Spiele kostenlos gezeigt. Welcher andere Wettbewerb macht das? Nee, macht keiner, weil natürlich auch kein anderer von den Saudis 1 Milliarde für die Fernsehrechte bekommt. Ist ja auch klar. Ne? Also und Infantinos Ziel ist ja wirklich, weil du sprachst vorhin hattest Athletic angesprochen. Rory Smith schreibt ja für die und Engländer und der war neulich bei Man and Blazers beim Podcast und der sagte halt, also das soll alles ein Schlag gegen die UEFA sein, weil die FIFA natürlich weiß, die Hausmacht der UEFA ist die Champions League. Das ist die größte, die lukrativste Vereinswettbewerb der Welt. Ne? Und wenn wir jetzt was kreieren und sagen, boah, wir haben aber was Globales, dann ist das größer, wichtiger, lukrativer als die europäische Version davon. Ne? Und jetzt komme ich nochmal aufs Finale zurück, weil das war wirklich Gold, Glamour, Gianni Infantino Gravuren, weil wusste ich gar nicht, habe ich erst gelernt. Sein Name ist zweimal eingraviert in die World Trophäe. Also es ging um alles. Es ging um Flyover Nationalhymne nur für Trump während des vor dem Spiel auch jetzt richtig, ne? Also nicht nur eine Stunde vorher. Es ging um ganz viel Feuerwerk, diese überdimensionale World Cup Trophäe, alles in Gold gehalten. Selbst da die Marching Band, die Jungs waren in Gold. Gab ein Feuerwerk oder beziehungsweise Konfetti in Gold. Nur Robbie Williams fiel ein bisschen aus der Reihe. Der hatte, glaube ich, einen ganz legeren Jogginganzug an. Es fehlte eigentlich nur noch, dass Gianni Infantino im Streitwagen wie ein Julio Cesar
durch die Manege gefahren wäre und dass das MetLife Stadium sein Kolosseum gewesen wäre. Und, also man merkte, es ging um ganz, ganz viel. Was störte, war so ein bisschen der Fußball, weil das Spiel begann mit 8-minütiger Verspätung, weil halt dieses ganze, die Show-Acts gemacht werden mussten. Und 45 Minuten nach Spielende, nachdem Trump endlich kapiert hatte, worum es ausgebuht wurde und alles, durften Chelsea endlich die Trophäe in die Höhe halten und jubeln. Und selbst da war Trump noch dabei. Also das war wirklich der Höhepunkt dieser Eventisierung. Und das war so ein bisschen schade, fand ich. Aber in die Richtung wird es
wohl gehen. Aber warum schade? Also auf dem Football der NFL ist auch die Autograph of Mr. Goodell. Ob auf dem Basketball immer noch, ich glaube, ich hatte noch einen Basketball, wo David Stern unterschrieben hat. Also der Commissioner oder der Präsident unterschreibt halt. Der sagt jetzt aus deutscher Sicht oder aus europäischer, warum heißt das nicht die Julio Pinel Trophäe oder was weiß ich, warum heißt das Stadion nicht Uwe Seeler Stadion? Ja, Leute, weil es einen Sponsor gibt oder was weiß ich. Also so, das meine ich, die Aufregung der Kritiker ist dann oft so, als spottet ihr darüber, dass es Trump nicht geschafft hat, vor dem Stemmen des Pokals da rauszukommen, weil er gern im Mittelpunkt ist. Auf der anderen Seite kannst du sagen, Trump ist inmitten jubelnder Fußballer und fand es relativ geil. Damit wird er die WM nächstes Jahr unterstützen. Und das braucht Infantino. Also du musst dir bei all diesen Dingen anschauen, warum tun diese Leute was. Und sehr häufig tun sie es, weil sie nächstes Jahr was brauchen. Und Infantino braucht Trump. Er braucht nicht die amerikanischen Fans.
Weil ja, wegen der Politik.
Sowieso. Also die kommen zu den drei Spielen, die Amerikaner sicher haben. Wer weiß, ob sie dann weiterkommen und weiter. Die werden sie voll kriegen. Also du brauchst hier keine Fußballbegeisterung, sondern du brauchst einen Ausrichter. Und das haben die Amerikaner bewiesen, dass sie es ausrichten können. Und wie du sagst, Heiko, dass sie dann zum Finale ein Wahnsinnsspektakel veranstalten. Auch das haben sie gezeigt. Und jetzt, ich bin jetzt hier diese Prämien ein bisschen durchgegangen. Und jetzt glaube ich, dass so mancher Fußballclub auf der Welt sich diese Prämien anschaut und sagt, also wenn die das nochmal machen, wäre ich auch gern dabei. Weil ich sag hier, Bayern hat knapp 60 Millionen allein aus Antrittsgeld und Prämien eingenommen. Real Madrid 82,5 Millionen plus, wie Heiko sagt, die haben ja überall Merchandise und was weiß ich gehabt. Also ich glaube, der Trip war für Real Madrid mehr als 100 Millionen Dollar wert. Und jetzt gehen wir ein bisschen runter, nimmst du irgendwelche, die bald ausgeschieden, Red Bull Salzburg, 15,8 Millionen. Also dann sagt Salzburg vielleicht auch, oder nimm, Uslan ist unser die Mamelodi Sundowns, 12,6 Millionen. Also selbst die sagen, jetzt pass mal auf, wir durften uns auf dieser Bühne beweisen, durften gegen Borussia Dortmund spielen, und fahren auch noch heim mit 12,6 Millionen. Wir haben auch ein gutes Spiel geliefert, irgendwie gegen Dortmund, 4-3 oder so. Ja. Damit bist du daheim auch bekannt. Und jetzt frag die 70 Vereine, die in Frage kommen, zu diesen 32 zu gehören beim nächsten Mal. Sag mir einen Club, der die Teilnahme am nächsten Turnier kategorisch ablehnen würde. Nenn mir einen Club, von der sich hingestellt hat und gesagt hat, dieses Turnier ist scheiße und genau deshalb braucht ihr nicht erwarten, dass wir 2030 oder 2029 dabei wären.
Kann ich mit meiner Seele nicht vereinbaren. Ja, ja. Selbst Auckland, gehen wir die Liste, was haben die 3,5 oder 4,5 Millionen eingenommen?
Nö, sogar mehr, 4,6.
Genau, und die sind ja schon 13-maliger Champions-League-Sieger Ozeaniens. Die werden ja auf Jahre da unschlagbar sein. Und du brauchst ja Ozeanien, auch bei dieser Club-WM. Das ist ja für die, das sind Amateure, ne? Und selbst Dortmund, also Dortmund ist für mich noch das Beispiel, Jürgen. So, Dortmund hat...
Mein Beispiel ist Jürgen Klopp. Ich liebe Jürgen Klopp, ich liebe diesen Mann, ich liebe seine Meinung. Der sagte auch, das ist das schlimmste Turnier, das ist die dümmste Idee, die FIFA hatte. Jetzt ist Jürgen Klopp, was ist seine genaue Berufsbezeichnung?
Fußballchef Red Bull. Global Representative for Red Bull.
Global Representative Red Bull. Ja. Jetzt nehme ich mal an, nächstes Mal werden die Red Bulls New York eingeladen und Red Bull Salzburg. Würde Jürgen Klopp in seiner Eigenschaft, hätte er die Macht, sagt er dann, nein, diese beiden Clubs werden nicht teilnehmen.
Also geht er vorher zurück aus Protest?
Es ist immer einfach zu sagen, zu protestieren oder zu sagen, Das ist scheiße. Aber wenn du, dann sage ich, okay, dann, jetzt musst du auch put your money where your mouth is, dann sage ich, dann stimme aber auch nicht mit. Also und so ist meine Kritik immer so, die Anstoßzeiten Mittag, dann sage ich, okay, wie machen wir es besser? Wann hätten diese Anstoßzeiten sein sollen?
Der Schlandi ist ja verwöhnt, Jürgen. Der Schlandi ist verwöhnt.
Das ist aber 4 Uhr früh. Dann schaust du nicht mehr zu. Also natürlich musst du da Kompromisse eingehen. Natürlich musst du sagen, die Sachen, die schlecht sind. Und natürlich musst du auch die FIFA kritisieren. Das darfst du. Aber ich finde es halt immer einfach, so eine populistische Aussage zu machen. Es ist schlimm. Und dann aber zu sagen, naja, dann fahren wir aber doch hin. Und so war es bei der WM in Katar, wo sich alle beschwert haben. Aber gekommen sind sie doch alle. Und eine Regenbogen-Kapitänsbinde hat doch wieder keiner getragen. Also so, da bin ich dann so ein bisschen, da kommt es dann auch wieder auf Perspektive an, wo ich sage, wenn die FIFA dann winkt und sagt, ihr könnt hier 50, 60, 70 Millionen verdienen, plötzlich seid ihr doch wieder dabei. Also das ist so ein bisschen, wie man früher gesagt hat, gegen Diätenerhöhung im Bundestag stimmen, wenn du wusstest, dass du eh überstimmt wirst. Wusstest du kriegst mehr Geld, kannst aber populistisch gegenstimmen. Also so ist es hier so ein bisschen. Und jetzt, wenn natürlich jemand von Werder Bremen sagt, das ist aber ein scheiß Turnier, sage ich, naja, aber ihr werdet da eh nie daran teilnehmen.
Klar ist, Jürgen, das haben wir auch gesagt mit den Kollegen nach dem Endspiel, das kriegst du nicht mehr weg, das wird die Zukunft sein, da lass die Europäer, die dann nicht da sind, maulen, wie auch immer, wenn sie dann dabei sind, nehmen sie es gerne mit. Ich meine, guck dir Dortmund an, die haben, ich glaube, 52 Millionen gekriegt, die haben eine gute Halbzeit gespielt gegen Monterrey und die haben ja gegen Real Madrid sich die Nachspielzeit sowas von schön zugeredet und die haben, aber dann hast du bei Sebastian Kehl gemerkt, wie zufrieden, die können es ja fast gar nicht glauben, die waren 3 Wochen hier, die haben in einer Gruppe gespielt mit Fluminense, dann Sundowns, Mamelodi Sundowns und Ulsan. Und dann wurde es mal ein bisschen knapp gegen Monterrey und gegen Real war natürlich eine Ehre, volles Haus und so, da haben sie halt gemerkt, hier kriegen wir nichts. Und die fahren mit 52 Millionen nach Hause. Mit 52, also ich weiß gar nicht, wie viel die spielen müssen, um auf so viel Kohle zu kommen. Und aber die Frage ist auch, Jürgen, das haben wir uns auch gefragt. Ja, und
die Frage, wo wärt ihr denn jetzt sonst? Also das ist doch mein Dings, wo du sagst, naja, also liebe Dortmunder, ihr wärt doch, vielleicht hättet ihr 2-3 Wochen länger Pause gemacht, auch da wieder reden wir alles drüber, aber jetzt mal ganz ehrlich, ihr wärt doch auch 2 Wochen in Japan gewesen, in Südkorea oder vielleicht sogar in den USA, weil diese Sommertouren für euch sind doch mittlerweile Routine.
Ja, also, und da muss man sagen, was habt ihr da eigentlich gemacht? Selbst die Bayern haben 2014, glaube ich, als erster Verein in New York ein Büro eröffnet. Jürgen und ich, wir haben es gesehen, in Cincinnati, die Bayern kriegen das kleinste Stadion dieser Club-WM nicht voll. Borussia Dortmund hat hier 0 Aussagekraft. Wirklich 0. Also mich hätte mal wirklich interessiert, also Real Madrid ist klar, die große Nummer.
Haben wir trotzdem gesehen, Heiko, weißt, in dem Biergarten haben wir dann trotzdem Leute gesehen, wo die sagen, ich bin aber Bayern-Fan.
Das ist minimal, Jürgen, im Vergleich zu anderen.
Ist doch egal, also als ob du sagst, das wieder, und jetzt kommt meine Frage, was hätte denn der FC Bayern stattdessen in diesem Sommer gemacht? Also vielleicht wären sie doch nach Cincinnati gekommen, vielleicht wären sie nach Seattle gekommen, wo du sagst, okay, dann hättet ihr halt nicht unter Turnierbedingungen gespielt und hättet mehr Fan-Activations, wie man das heutzutage nennt, ein bisschen mehr Autogrammstunden gehabt und so weiter. Aber letztlich, liebe Bayern, ihr habt doch jetzt bei diesem Turnier genauso viele Trikots verkauft, wie ihr verkauft hättet ihr eine USA-Tour gemacht, oder?
Mir geht's gar nicht um die Teilnahme. Mir geht's nicht um die Teilnahme, Jürgen, sondern mir geht's darum, Bayern, ihr habt sie so, also ne, wie gesagt, Büro und alles auf Englisch und so, aber international zieht ihr hier nicht viel und Borussia Dortmund gar nicht. Also das, klar, das ist vielleicht ein komplett unfairer Vergleich, wenn du gegen Real Madrid spielst in New York, aber da waren, ich glaube, 77.000, 78.000 Zuschauer, davon waren 99,7 für in Weiß Real Madrid. Also ich weiß noch nicht, was man noch machen soll hier, aber da siehst du mal...
Das ist ja trotzdem der Nachteil des Deutschen, in Anführungszeichen, weil halt in Amerika die Premier League alles dominiert. Wirklich, wirklich. Also die englische Premier League ist schon die amerikanische Liga, auch wegen der Sprache. Und Real, Barca und vielleicht noch ein paar Abstrichen andere, sag mal, spanisch-portugiesische Vereine, weil halt wegen der Latino-Bevölkerung hier eine Riesen, ich habe einen Text gelesen, wie Real Madrid, Amerika,
genau, die Latinos,
die schon schon erobert hat. Und dann sagst du so, na ja, klar, dann kommt halt die Bundesliga als die, und dann kommt ja noch Champions League. Die Amerikaner sagen ja auch noch, Champions League ist ja quasi das Höchste. Und dann kommst du so mit der Bundesliga und sagst, na ja, boah, Dortmund mit der Champions League jetzt auch nicht so viel die letzten Jahre.
Also Finale.
Ja, habe ich hier noch gehört. Hat Sebastian Kehl noch?
Es ist aber kein Zugpferd. Wie du sagst, es ist kein Zugpferd. Also Dortmund reiht sich halt da bei diesen WM-Teilnehmern ungefähr dort ein, wo sie dem Preisgeld entsprechend waren. Also so auf Platz 8, 9, 10. So, damit ist also ein Viertelfinale Schluss. Ist auch okay. Aber keiner wartet auf Dortmund.
Nein. Aber keine Arbeit. Also ich sag mal, wie gesagt, die Bayern sind ja, obwohl ich finde es gering. Das waren ja alles Auswärts. Das erste Spiel in Cincinnati lasse ich mal weg. Aber ansonsten jetzt gegen die Südamerikaner sowieso waren das Auswärtsspiele. Gegen Real wäre es auch Auswärtsspiel gewesen. Bei PSG weiß ich gar nicht. Da war ich nicht da in den Stadion. Aber klar, Bayern München ist ja von den Deutschen noch mit Abstand der Größe. Und danach ist es egal, ob Leverkusen hier ist, ob der HSV hier ist, Werder, Schalke, Dortmund, das ist alles, hat einen Wert wie, keine Ahnung, irgendwelche anderen aus Afrika, also das hat hier keinen Klang und also deshalb kommt hier niemand. Aber die Frage, Jürgen, die wir uns nochmal gestellt haben, nach diesem Turnier, also du denkst ja, boah, jetzt 4 Wochen sind rum, hätten die Amis was vermisst, wenn das Turnier nicht stattgefunden hätte? Also, in New York waren es jetzt 81.000 Zuschauer, das sind 1% von der Bevölkerung jetzt am Sonntag. Also da waren ja jetzt keine Fanmärsche zum Stadion, da war ja am Times Square, war es, sag ich mal, da war es hektisch wie eh und je. Bei den Yankees waren 45.000, die haben zur gleichen Zeit gespielt. Das ist ja jetzt nicht so, dass du denkst, gut, aber in New York geht halt vieles unter auch. Dass du denkst, boah, jawohl, FIFA-Club-WM-Finale. Ne? Also ich sage nach wie vor, ich habe mit Leuten gesprochen, ich bin hier gerade im Summer Camp bei meinen Kindern und bei Katie, und die wissen ja, ich bin Journalist. Oh, was machst du jetzt gerade? Ja, ich mache hier FIFA-Club-WM. Ah, okay, was ist denn das? Ne? Und ich denke nicht, dass es jetzt maßgeblich ist, aber Messi war vergangenen Mittwoch, hat gespielt mit Miami in Boston bei Revolution. Da wurde dann im Nebensatz mal erzählt, ja, der war ja irgendwie vorher, war noch was anderes. Ne? Ich weiß gar nicht, was das war. Also, sag mal, die Soccer-Bubble, die wusste, was ist. Es gab ja parallel noch den Gold Cup auch. Aber ansonsten, du hast hier in den vergangenen 4 Wochen nicht einen vom Soccer oder Fußball begeistert oder die Vorfreude aufs nächste Jahr, glaube ich, gesteigert durch dieses Turnier. Und wenn es nicht stattgefunden hätte, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich hätte einige interessante Begegnungen nicht gehabt, auch einige coole Erlebnisse. Aber hätte der amerikanische Sport was vermisst, obwohl es ja mitunter halt diese lange Sommerpause war, wahrscheinlich nicht. Aber Jürgen sagt ja, ist wahrscheinlich wichtiger, dass Trump einsieht, ich muss was mit dem Iran machen nächstes Jahr und vielleicht noch irgendwas anderes, damit halt die Fans auch kommen. Ich weiß es nicht.
Genau darum geht's. Also du musst dich fragen, warum gibt's dieses Turnier? Also wenn du eine WM oder auch eine Club-WM oder irgendwas in Brasilien ausrichtest, ist die Hölle los. Also wir vergleichen es dann immer mit 2006 in Deutschland, wo eine komplett andere Welt, ein komplett anderes Deutschland, eine komplett andere Stimmung, ja, dass du so ein Sommermärchen hast. Wenn du eine WM in Brasilien machst, eines der Mutterländer im Fußball, dass das ein Fest wird, ist mir völlig klar. Wenn du aber bedenkst, warum die FIFA dieses Turnier gemacht hat, nicht für den amerikanischen Zuschauer, sondern die haben gezeigt, dass sie, und jetzt kommen wir wieder zurück, weiß nicht, was war der Zuschauerschnitt, 40.000 oder was weiß ich.
War es insgesamt? Dann
waren wir sogar bei 50.000.
Nee, in der K.O.-Runde waren es 53, ja.
Also Leute, was wollt ihr denn? Jetzt hatten wir hier 63 Spiele, haben im Schnitt 50.000 Leute, Punkt. Wir hatten genügend wir mussten kein einziges Stadion bauen, um dieses Turnier zu veranstalten. Freunde, überlegt mal, also welcher Austragungsort fällt euch ein, der sagen kann, an keinem der Stadien müssen wir tatsächlich was bauen. Es ist alles hier. Ihr könnt einfach loslegen. Die Infrastruktur für Journalisten war da, die Infrastruktur für Bilder war da. Du hast aus jedem Stadion alles toll gemacht. Also du konntest in kürzester Zeit ein großes Turnier wirklich reibungslos veranstalten. Denn was gab's denn? Also gab es irgendwo Verletzung der Menschenrechte beim Bau der Stadien? Die Stadien werden danach nicht genutzt. Also die üblichen Kritikpunkte bei Olympia und Club-WM gab's hier nicht. Also auch wo du bei Katar sagst, ah, das ist hier so eine Retorten-WM, gibt's nicht. es ist alles da und jetzt gehen sie wieder und zwar, wie du sagst, Heiko, ohne Gedöns. Also ich brauche, die FIFA braucht hier kein fußballbegeistertes Land. Dann gehen sie nach Brasilien, Deutschland oder wer sich immer drum bewirbt. Da stellt sich die FIFA hin und sagt, Moment mal, ihr wollt Fußballbegeisterung haben, dann bewerbt euch selber. Also das ist so die zynische Haltung der FIFA und von Infantino, der dann sagt, naja, also dann bewerbt euch doch selber, weil den reibungslosen Ablauf ohne irgendwas und sogar der Präsident ist im Stadion, obwohl kein amerikanisches Team spielt. Leute, passt doch. Also das sage ich wieder aus Sicht der FIFA. Hättest du volle Kneipen in den USA tatsächlich A erwartet und B hätten wir das nicht sogar ein bisschen affig gefunden? Also wenn jetzt plötzlich hier LAFC die große Party gemacht hätte und da scheiden die im Achtelfinale aus, dann hätten wir gesagt, naja, also wir haben die Amerikaner aber jetzt ein ganz schönes Spektakel konstruiert dafür, dass sie im Achtelfinale ausgeschieden sind. Also ich meinte, also genau, dass du keine Begeisterung und damit aber auch keine große Enttäuschung oder irgendjemand, der dann über das Ausscheiden von Inter Miami in Miami randaliert hätte oder sowas. Also du hast ja auch keine negativen Bilder gehabt, wie du es dann sonst im US-Sport hast, wenn irgendjemand was gewinnt. Also ich finde, das Desinteresse spricht ja eher für die FIFA zu sagen, wisst ihr was, auch im nächsten Jahr werden wir da keinen Skandal oder Proteste oder was weiß ich, sondern eher Desinteresse und mit Desinteresse aus Amerika. Das kennen wir seit 70 Jahren. Also das ist jetzt nicht neu.
Man muss ja wirklich sagen, also das ist ja, die haben ja jetzt, es gab ja sogar drei verschiedene Soccer-Events in den vergangenen vier Wochen. Ja,
Gold Cup, MLS und FIFA.
Und diese, genau, also man stelle sich vor, vergangenes Jahr während der EM in Deutschland hätte Gianni noch eine FIFA-Club-DM ausgetragen und die Bundesliga wäre weitergegangen. Ne? Und trotzdem, wie gesagt, gibt's viele, wirklich viele, Millionen. Aber das ist halt auch Amerika, die sagen, ich habe keine Ahnung, dass es hier Fußball oder Soccer gibt in diesem Land. Ist ja auch okay. Da, man muss ja auch immer, das ist ja auch so ein bisschen so diese Slundy-Einstellung. Deutschland ist so groß wie Texas. Und wenn all das jetzt, wenn so ein Turnier nur in Texas stattgefunden hätte, dann wäre da sicherlich schon mehr Hype und man hätte es nicht übersehen können. Aber Amerika ist so groß wie Europa. Und wenn irgendwas oben in Nordschweden passiert, dann juckt das mitunter den Südportugiesen halt auch nicht.
Perception and Perspective haben wir gelernt von Schmiedi und von Heiko. Wir brauchen eine Pause. Danke euch beiden. Big Show 718.
Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Auf die Big Show 718 geht weiter mit der Frauenfußball-Europameisterschaft in Zürich, nein, in der Schweiz. Aber in Zürich ist zum einen Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, liebe Anna.
Guten Morgen zusammen.
Und auch Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeiner Zeitung. Guten Morgen, Marc.
Auch von mir, schönen guten Morgen.
Ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube es war der Kollege Felix Haselsteiner, in der Süddeutschen Zeitung gelesen, Marc, dass es um den italienischen Frauenfußball nicht gut bestellt ist. Du warst gestern im Public Viewing, hast du mir gerade gesagt, mit italienischen Fans. Und wir haben gerade darüber gesprochen, die Ekstase des Trainers war mit Händen zu greifen. Die im Public Viewing vermute ich auch. Können die Italiener all the way gehen, Marc?
Nein, das glaube ich nicht. Aber du hast es genau richtig wiedergegeben. Also ich habe das Spiel verfolgt mit zwei Kollegen und wir saßen bei einem Public Viewing. Das war sehr stark geprägt von italienischen Gästen oder zumindest Fans, die der italienischen Mannschaft zugetan waren. Die haben das mindestens genauso ekstatisch gefeiert wie der Trainer und das Team im Stadion in Genf. Es gibt ja bei jedem Turnier so eine Mannschaft, die überrascht und dass die Italienerinnen jetzt so weit vorgedrungen sind, das haben sie selbst von sich nicht erwartet, aber ich glaube, das hat sich Norwegen in allererster Linie selbst zuzuschreiben. Der verschossene Elfmeter, eine sehr lethargische Vorstellung in der ersten Halbzeit. Also das war natürlich eine sehr zielstrebige Vorstellung hinten raus mit Schirelli, dieser Kopfball, der sah sehr, sehr sehenswert aus. Aber das war nicht nur italienische Klasse, sondern auch norwegische Nachlässigkeit.
Da schlage ich eine Brücke, Anna. Wie nur wenige es können, aber ich traue mir das zu. Wenn die Italiener jetzt wenn die Italiener gegen die Norwegerinnen gewinnen können, und Norwegen war zumindest nach meiner Wahrnehmung schon Favorit, warum sollte Deutschland dann am Samstag, also das zieht sich jetzt wirklich tatsächlich hin, das erste Viertelfinale am Mittwoch, das letzte Viertelfinale am Samstag, aber warum sollte Deutschland, Anna, dann gegen Frankreich am Samstag um 21 Uhr nicht auch gewinnen?
Das möchte ich gar nicht ausschließen. Also wir diskutieren hier unter den Kollegen ja auch immer so hin und her, weil es ist ja irgendwie auch die große Frage, die jetzt über allem schwebt, ob da jetzt die entscheidenden Lehren aus dem Schwedenspiel gezogen werden können, ob die Umstellungen, die jetzt nötig sind, dann so greifen werden, dass dieser Spielfluss, der in der Gruppenphase auch schon teilweise sehr gut war, aber eben halt nur phasenweise, ob der jetzt gesteigert werden kann auf diese komplette Zeit einer Partie. Und man hat ja auch gesehen in der Vorrunde, dass auch die Französinnen zu schlagen sind. Also es zeichnet sich ja so ein bisschen das Bild ab, dass fast alle Teams defensiv Probleme haben oder defensiv anfällig sind. Die Französinnen haben auch in den ersten beiden Spielen war es, glaube ich, jeweils ein Tor, im anderen zwei. Also die sind schon auch anfällig hinten. Und wenn die Deutschen das ausnutzen und vor allem zum Beispiel in dieser starken Anfangsphase gegen Schweden hat es ja auch gut gepasst, dass sie offensiv sehr gefährlich waren. Wenn sie das jetzt gegen Frankreich dann auch noch ein bisschen effizienter nutzen, die Chancen, die sie sich womöglich erspielen, dann kann bei den Französinnen auch das Kopfkino wieder losgehen, weil die Historie da die Bilanz eher für die Deutschen spricht. Und jetzt zum Beispiel, wenn man auf die letzte EM zurückgeht, auf die vergangenen England 2022, dieses Halbfinale, da waren zwar noch andere Spielerinnen dabei und diejenige, die die Französin da vor allem geschockt hat, war Alexandra Popp, die das Ganze jetzt am Fernseher verfolgen wird. Aber ich glaube, womöglich spielt sowas schon auch noch eine Rolle, sollten die Deutschen gut in dieses Spiel starten und dann in die Köpfe der Französin kriechen. Also ich würde es nicht ausschließen, aber wenn man es jetzt rein fußballerisch betrachtet, dann muss man sagen, waren die Französin schon deutlich, deutlich besser bisher in diesem Turnier drin, als es die Deutschen zeigen konnten.
Marc, ich habe die Französinnen gegen die Niederländerinnen gesehen und da waren sie 1-2 hinten, aber das hat halt richtig Spaß gemacht. Und ich würde mir manchmal von der französischen Männermannschaft wünschen, mit den tollen Spielern, die sie haben, dass sie so viel Spaß machen. Aber wie siehst du da die Partie? Weil ich hatte auch den Eindruck, ganz firm stehen sie hinten nicht, die Französinnen.
Nee, Anna hat das ja wirklich auf den Punkt gebracht. Und da gibt es eigentlich kaum was hinzuzufügen. Das Spiel, was du eben angesprochen hast gegen Holland, da kam es mir fast so vor, als wären sie in der ersten Halbzeit ein bisschen, ja, nicht bedacht reingegangen, aber sie haben dann in der zweiten Halbzeit gemerkt, sie müssen noch eine Schippe drauflegen und haben das binnen 6 Minuten mit einer spielerischen Leichtigkeit hinbekommen. Was so der große Unterschied ist, glaube ich, zwischen dem französischen Team, in dem es gerade mit Cascarino, mit Katoto, mit Baltimore viele Spielerinnen gibt, denen man anmerkt, wie viel Freude und wie viel Leichtigkeit sie versprühen können, wie sehr sie in dem Turnier angekommen sind im Vergleich zum Deutschen. Da zieht sich durch alle Mannschaftsteile. Es wird jetzt immer so sehr stark auf die Defensive geblickt, aber auch offensiv hat ja noch ganz vieles nicht funktioniert. Lea Schüller hat 2 Tore gemacht, aber ist noch nicht so eingebunden, wie sie sich das vorstellt, wie sich das Team das vorstellt. In allen Teilen, auch in der Trainerleistung, in der Diskussion, die er aufgemacht hat rund um die Torfrau Ann-Kathrin Berger, ist noch viel, viel Luft nach oben. Das haben die alle erkannt. Sie haben jetzt gesagt, sie haben die lange Zeit, die 7 Tage zwischen der Niederlage gegen Schweden und Samstag, die wollen sie nutzen, um intensiv an Abläufen, an Formationen und auch an vielleicht auch ein bisschen an der Einstellung, dass man das mit einem guten Spiel hinbekommen kann, sich intensiv darauf vorzubereiten und intensiv daran zu arbeiten. Aber es wird wirklich auf den Kopf ankommen. Und da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie das gelingen soll in der Kürze der Zeit. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Anna hat darauf hingewiesen, die letzten drei EM-Duelle gingen immer an die deutsche Mannschaft. Also, aber ich glaube, die Favoritenrolle ist eindeutig belegt für diesen Samstag.
Jetzt hat Marc Lea Schüller angesprochen. Anna, du hast am Mittwoch in der SZ akribisch, möchte ich sagen, aufgeführt. Ich rechne mal schnell zusammen. 52 Ballkontakte in drei Spielen hat Lea Schüller zwei Tore gemacht. Und du forderst ja auch das, was Marc auch fordert. Bindet sie mehr ein? Ist das auch die Idee von Christian Rück? Oder ergibt sich das Spielsystem, das er spielen lässt, mit dieser Flügelzange eben mit Brandt und mit Bühl, ist da Lea Schüller halt einfach mit 52 Ballkontakt genau dort, wo sie halt ist?
Na, ich glaube, also natürlich die Flügelzange mit Jule Brandt und Clara Bühl, die soll weiter so wirken. Das ist ja auch sehr gut, was die machen. Also in den drei Spielen hatten die natürlich auch ihre Fehler, aber das waren schon die beiden Spielerinnen, die für mich herausgeragt haben. Vor allem Clara Bühl, die wirklich, also Wahnsinn, diese Energie, die da reinbringt. Aber natürlich soll Lea Schüller trotzdem stärker eingebunden werden. Allein schon ergibt es ja Sinn, um nicht so leicht ausrechenbar zu sein, weil die Gegner, die jetzt kommen, haben alle in der Gruppenphase gesehen, dass sehr viel über die Flügel läuft. Und wenn man da einfach Lea Schüller noch ein bisschen besser ins Spiel einbinden würde, würde ja das allein schon dabei helfen, dass man vielleicht die Gegnerinnen auch dann überrumpelt, wenn man eben nicht so viel über die Flügel laufen lässt. Und ich glaube, dieses Vorhaben steht, aber die Umsetzung, die muss dann natürlich auch noch folgen.
Nach dem Wimbledon-Finale, Marc, hat Jannik Sinner gesagt, naja, wenn man verliert, so wie er das French Open-Finale verloren hat, dann, er hat sinngemäß gesagt, dann muss man halt wissen, warum er verloren hat. So, und wenn die Deutschen jetzt 1-4 gegen die Schwedinnen verloren haben, sind alle Brennpunkte bekannt im deutschen Team, und auch wenn die Zeit kurz war, denkst du, dass Christian Wück in dieser kurzen Zeit wirklich alles adressieren kann, was da schiefgelaufen ist?
Naja, das Adressieren und das Erkennen ist das eine, das Umsetzen ist das andere. Anna sagt zu Recht, dass über die Flügel nach vorne vieles versucht wird. Ich denke, Clara Bühl ist auch in dem tut, es recht schaffen, und sie will, und manchmal habe ich das Gefühl, sie will vielleicht auch zu viel. Es ist dann doch immer der ähnliche Move, den sie hat. Sie versucht, in Strafraum zu kommen und abzuschließen. Was überhaupt nicht funktioniert, ist, das deutsche Mittelfeld arbeitet Fußball. Da wird kein Fußball gespielt. Wir haben keinen offensiven Zugriff bislang in allen Partien gewonnen. Ob das jetzt vorne mit Linda Dahlmann war oder Laura Freigang. Es gibt auf der Doppelsechs mit Elisa Sens und Joke Nüsken zwei wirklich sehr defensiv starke Abräumerinnen. Joke versucht es einen Tick offensiver zu machen. Aber da ist noch keinerlei Bindung zu Lea Schüller vorne zu erkennen. Und die Abwehr ist, glaube ich, das große Thema, was Christian Wück, der jetzt seit Herbst 2024 das Team hat, immer wieder thematisiert hat. Und er hat mir auch mehrfach darauf hingewiesen, dass er nicht mit allen oder von allen Spielerinnen, die ihm zur Verfügung steht, zu 100% überzeugt ist. Und er hat das ja nie mit Namen benannt, aber man wusste dann schon auch, dass das sehr viel sich um die Defensive dreht. Da gibt es mit Rebecca Knaack, die auf der Innenverteidigung wegen ihrem linken Fuß hauptsächlich sieht, eine Spielerin, die unbestritten eine hohe Zweikampfqualität hat, aber das Tempo, das jetzt auch von den Französinnen zu erwarten ist, wohl nicht so mitgehen kann. Janina Minge, die in Wolfsburg eher defensiv im Mittelfeld eingesetzt wird, sieht eher in der Innenverteidigung. Seine Rechtsverteidigung, seine erste Wahl bei Julia Quinn, die ist ihm im ersten Spiel weggebrochen. Carlotta Wamser, der Ersatz, hat sich dann die rote Karte gegen Schweden geholt. Das ist ein ganz großes Fragezeichen. Wie wird er das besetzen? Sarai Linder auf links hat nicht die Passgenauigkeit in den Spielen gesehen. Sie ist vor allem auch ein Rechtsfuß auf der linken Position. Also er muss noch so viel fixen, und das nur zu erkennen und zu adressieren, das wird das eine sein. Und dann ist für mich auch im Laufe eines Turniers auch irgendwann mal die Mannschaft gefragt, das Team gefragt. Also der Trainer kann viele Vorgaben machen, kann seine Ideen skizzieren, aber es muss halt auch nach Rückschlägen eine Reaktion aus der Mannschaft kommen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das am Samstagabend darstellen wird.
Ja, also Samstagabend, Frankreich gegen Deutschland, 21 Uhr. Lasset uns noch ganz schnell, Time is of the essence heute. Lasst uns noch ganz schnell auf heute Abend schauen, Anna. Die Schwedinnen also 4-1 gegen Deutschland, gegen die regierenden Europameisterinnen aus England. Welches Gefühl hat Anna Dreher mit Blick auf dieses Spiel?
Es ist echt schwierig, das einzuschätzen, weil die Engländerinnen nach einem schwierigen Start gegen Frankreich direkt im ersten Spiel sich echt gesteigert haben. Die haben ihr Spiel ein bisschen verändert. Erst hatten sie es mit Kurzpassspiel versucht und dann gemerkt, das wird irgendwie nichts. Jetzt sind sie wieder ein bisschen back to England Basics gegangen und das ist aufgegangen bisher und die sind einfach nach wie vor nicht zu unterschätzen. Und die Schwedinnen aber, die, also irgendwie, ich weiß nicht, wie es Marc geht, ich finde, die umgibt irgendwie dieses Turnieren jetzt, wo die ersten Spiele auch gespielt sind, nochmal so eine andere Aura, wollte ich fast sagen, aber das klingt jetzt ein bisschen zu groß. Dieses, okay, seit 2015 immer unter den besten vier bei Turnieren gewesen und jetzt diese wirklich starke Generation oder dieses starke Team, das ist so ein bisschen habe ich das Gefühl, die sind jetzt an der Reihe dieses Jahr. Auch wenn natürlich die Spanierin immer durch ihre Dominanz und Überlegenheit so der irgendwie ja natürliche Turnierfavorit dieser Zeit gerade sind, aber ich weiß nicht, ich finde es echt extrem schwer, dieses Spiel heute Abend einzuschätzen oder gar ein Ergebnis zu prognostizieren. Würde mich interessieren, was Marc dazu sagt.
Was ich so bemerkenswert fand bei dem letzten England-Spiel, waren halt auch die 6 Torschützinnen. Das ist ja das genau, was du eben sagst. Sie sind nach dem ersten Spiel haben sie, glaube ich, die richtigen Schlüsse gezogen und haben sich auf das konzentriert, was sie können. Sie können ihre offensive Qualität viel besser ins Rollen bringen, wenn sie nicht so sehr auf das individuelle Klein-Klein im Mittelfeld setzen, sondern sie kommen schnell nach vorne, sie stehen hinten mit ihren großgewachsenen Spielern, ausgesprochen stabil. Die Schweden haben mich in Summe als Team überzeugt. Ich hatte das Gefühl, die haben gegen die Deutschen die erste Viertelstunde, das haben wir ja alle hinterher gesagt, sich ein bisschen angeguckt und haben gedacht, oh, was passiert denn da jetzt mit uns? Die kommen ja mit einem Mordschwung. Aber sie wussten, dass die Deutschen sehr hoch stehen werden, dass sie sehr aggressiv ins Pressing versuchen zu gehen und dass man mit ein, zwei Pässen die Schnittstelle überspielen kann. Ich glaube, da ist eine sehr große Cleverness, ein sehr großes Vertrauen in die eigene Stärke vorhanden bei den Schweden. Und heute Abend, ich glaube, das ist ein Spiel, auf das ich mich freue, weil es einen offenen Ausgang hat. Und ich mag überhaupt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ich finde die Stadionatmosphäre hier sehr schön, bei allen Spielen, bei denen ich bislang gewesen bin. Und wenn dann heute Abend die Engländer da sind, dann haben die eine große Fanbase hinter sich. Die Schweden sind ausgesprochen zahlreich vertreten mit ihren Anhängern. Also ich glaube, das wird ein interessantes, das wird ein gutes, das wird hoffentlich auch ein unterhaltsames Spiel.
Gut. Dann das letzte Spiel noch, die Spanierinnen, die angesprochenen gegen die Schweiz. Morgen Abend die Spanierinnen, womöglich das Team, das bis jetzt am meisten überzeugt hat, mit einer Tordifferenz von +11, aber wir haben ja gestern gesehen, in Österreich würde man sagen, es sind auch schon Hausherren gestorben und gestern war Norwegen schon ein kleines bisschen der Hausherr. Das soll es gewesen sein. Anna und Marc sind in Zürich, wir bleiben fernmündlich beziehungsweise wir den TV-Geräten am Start. Danke ihr beiden, kurze Pause in der Big Show 718.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 718, Sportradio 360 und ich freue mich sehr, dass ich wieder mal zu Gast habe, den großen Gregor Biernat. Grüß dich, Gregor.
Jens, schön mal wieder dabei zu sein.
Gregor, du ahnst es, wenn über The Open Championship gesprochen wird, dann müssen wir mit der für mich verstörenden Meldung anfangen, dass Davy Selke und der Hamburger Sportverein sich auseinandergelebt haben. Ich verstehe, jetzt scheint es endlich so zu sein, dass er mal einen Verein gefunden hat, wo es auch vielleicht längerfristig passt. Ich meine, hat der HSV-Fan als solcher das kommen gesehen?
Also ich habe das, es hat sich schon so ein bisschen irgendwie hinausgezögert. So diese Vertragsverlängerung stand ja, glaube ich, auch schon im Raum, logischerweise, weil der Vertrag ausgelaufen ist, so im Winter, als sie nur noch in der zweiten Liga da rumgedümpelt sind und ja mit viel Mithilfe der anderen noch etwas blinderen Zweitligisten aufgestiegen sind, hätte ich eigentlich wirklich gedacht, dass sie ein Gesicht des Aufstiegs einfach mal halten und auch bei den Spielern mal so ein bisschen so einen roten Faden da reinbringen. Keine Ahnung, langfristig scheint nicht gedacht zu werden, zumindest nicht mit Davy Selke, der, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, der wollte etwas höher dotierten und vor allen Dingen dann auch etwas längeren Vertrag haben, was in dem Alter ja prinzipiell auch irgendwie verständlich ist. Aber dass sie sich mit dem irgendwie nicht einig geworden sind, puh, irgendwie schon wieder die nächste Geschichte, die man im Profifußball und dann als HSVer, wo ja so ein bisschen Kontinuität auch mal irgendwie ganz schön wäre, echt nicht nachvollziehen kann. Es können irgendwelche Sachen sein, die dem gemeinen Fan wie mir dann irgendwie wahrscheinlich erstmal fremd bleiben werden. Und ich kann sowas irgendwie nicht verstehen, weil der hat sie wirklich mitgerissen, den loben sie über den Klee und sagen, mein Gott, ohne den und seine motivierende Art und er hat das Heft in die Hand genommen. Also alles ist super, ja. Aber für einen weiteren Vertrag reicht's dann nicht. Ist auch, glaube ich, mit normalem sportlichen Menschenverstand dann so nicht mehr nachzuvollziehen.
Ja, das sagen mir auch die Fußballexperten, du bist ja die auch Experte, aber auch andere Fußballexperten, die Transferperiode ist noch lang, aber Davy Selke hat sich verabschiedet in die Türkei. So, immer als Warm-up, also zumindest ich nehme das so wahr, Gregor, finden die Scottish Open statt in der Woche vor The Open Championship. Und da habe ich jetzt mal reingeschaut und sehe plötzlich, es könnte sogar bei Sky gewesen sein, ein kurzes Interview mit Sepp Stracker. Ist das nur mein Eindruck oder hat der Sepp jetzt, ist er durch die große Tiger Woods Schule gegangen und hat gesagt, vielleicht könnte ich ein kleines bisschen athletischer werden. Er schien mir extrem erschlankt. Hast du einen Eindruck gewinnen können von Sepp Stracker? Also immer noch nicht super schlank, aber für Sepp Stracker Verhältnisse fast schon sportlich.
Ja, das ist schon toll. Gut, dass ich das nicht on air irgendwann mal gesagt habe. Sehr schön.
Ja, ich darf das sagen hier in meinem kleinen Podcast.
Du darfst das sagen, ich würde mir, mein Gott, was wäre das für ein hochinteressanter Shitstorm, den ich ernten würde, wenn mir sowas von Ärmer rausrutschen würde. Nein, aber du hast ja recht. Also ich habe jetzt tatsächlich nichts von irgendeiner Kilozahl gehört, aber er wirkt natürlich schon. Also so ein Bäuchlein ist ja, also das ist kleiner geworden, definitiv. Und ich kann mir gut vorstellen, er ist vielleicht ja selber nicht überrascht, dass er jetzt zweimal dieses Jahr gewonnen hat, aber so wie die letzten Jahre gelaufen sind, ja wirklich richtig gut und das noch mit einer Figur, ja, mit der wärst du so in den 70er, 80er Jahren auf dem Golfplatz auch nicht weiter aufgefallen. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, denkt er sich, boah, also wenn ich, sagen wir mal, so nicht oberathletisch schon so einen Erfolg habe, was passiert, wenn ich jetzt an der Athletik, an der Motorik, an der Beweglichkeit, an allem, hat er ja alles, aber jetzt sicherlich auch nicht wie ein Rory McIlroy oder wie ein Tiger oder sowas, was es gehabt hat. Wenn ich daran noch ein bisschen rumwerke, warum da nicht der dritte Sieg und ein Major und so, also ich gehe schon davon aus, dass das jetzt logischerweise nicht von ungefähr kommt. Ich meine, er ist seit Jahren als Profi unterwegs und jetzt plötzlich in dem Jahr, wo er ja eigentlich schon den Erfolg hat mit den zwei Siegen, fängt er auch noch an, seine Statur zu überdenken. Also finde ich cool und zeigt, dass er noch einiges vorhat.
Du sprachst Rory schon an, also Sepp Stracker ist Siebter geworden bei den Scottish Open, gewonnen hat wieder mal ein Golfer, von dem ich noch nichts gehört habe, Christopher Gottrop. Ich weiß nicht, ob du zu ihm was sagen möchtest, aber mich interessiert natürlich auch Rory, der Zweiter geworden ist mit zwei Schlägen Rückstand, von dem er ja zu Recht auch, glaube ich, gesagt hat, naja, ein kleines Tief nach seinem Masters-Triumph, das gönnen wir ihm alle, da soll er gern mal feiern gehen und sich auf andere Dinge konzentrieren, aber mich dünkt, er möchte hier angreifen, was natürlich nichts heißt im Golf. Aber wie schätzt du Rory im Moment ein?
Grundsätzlich natürlich, also der hat mit zwei Schlägen Rückstand auf Chris Goddard, ist jetzt Zweiter geworden, weil der Goddard zum Beispiel einen Platzrekord eingestellt hat mit einer 61, da läufst du dann auch schon mal als Verfolger ein bisschen hinterher. Dann hat der Goderup, der hat bis dahin übrigens, also ich habe von dem gehört, weil es irgendwie mein Job ist, aber mehr auch nicht. Der hat ein Turnier gewonnen und ist einfach auch noch nicht riesig in Erscheinung getreten. Also ich gehe davon aus, keine Ahnung, nur die hartgesottenen PGA-Tour-Fans kennen jetzt irgendwie Chris Goderup. Aber was ich auch während der Sendung gesagt habe, wo ich mich auch wiederholt habe, weil ich es echt beeindruckend fand, ist, wie der die Backline, wo man gerade ja nun, wenn man so viel Prominenz auch im Rücken hat, ich meine, Scheffler war jetzt auch nicht so weit weg und da waren ja ein paar, die auch noch durchaus Chancen hatten aus der Weltspitze, dann hat er es echt durchgezogen. Er hat wirklich präzise Schläge gemacht, er hat die Eisen bei den Bedingungen auf den Grüns wirklich ein paar Mal einfach 2-3 Meter näher rangehauen als Rory. Der war insbesondere, finde ich, auf den Back Nine genau diese 2 Schläge, die er Rory hinter sich gelassen hat, dann auch besser. Und bei Rory hat man sich hier und da dann gehofft oder erhofft, erwartet, dass er den dann auch noch ein bisschen näher ranhaut. Dann hast du auf den Linksgrüns, das werden wir jetzt dann in Port Rush, werden wir es noch häufiger erleben, du verfehlst deinen Spot um 1 Meter und das macht am Ende 15 oder 20 Meter aus, wo der Ball noch hinrollt. Statt am Loch zu liegen, rollt er im Grün runter. Und so ein bisschen war das bei Rory auch. Der hat gute Schläge gemacht und an anderen Tagen sind die Meter dran und der spielt das Birdie und da war es einfach nicht so. Also mit der Leistung, die Rory abgerufen hat, wenn du dann so einen Goderup, der die Woche seines Lebens wahrscheinlich hatte, nicht vor der Nase hast, gewinnst du so eine Scottish Open auch mal. Der ist auf jeden Fall in Form. Der hat die Scottish Open ist eins der besten DP World Tour Felder in der Geschichte gewesen. Ich meine sogar das Beste mit Scheffler und Schaufle und JT und wie sie nicht alle heißen. Viele haben den Cut verpasst, fand ich auch ganz spannend. Aber sich da dann auf Platz 2 zu spielen, also der kommt schon in Form auf den Platz, auf dem er ja einen Platzrekord aufgestellt hat.
Okay. Ja, es ist übrigens gut, dass du Goderup ausgesprochen hast. Ich habe es natürlich ein kleines bisschen versaubeutelt gleich zu Beginn.
Ich habe das von den Amis übernommen. Okay, gut, die haben irgendwie Chris Goderup gesagt. Und dann habe ich, da ich den Namen irgendwie in den Stunden, die wir das übertragen haben, gefühlt 866 Mal erwähnt habe, hoffe ich, dass es jetzt nicht 866 Mal falsch war.
Ich durfte Wimbledon kurz kommentieren für Prime für 3 Tage, hat mich sehr gefreut und habe Kamila Rahimova gesagt. Und dann schreibt mir eine Freundin, die der russischen Zunge mächtig ist, es heißt leider Rahimova. Das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich für 10 Minuten den Namen 6-mal falsch ausgesprochen habe. Das war mir eine Lehre. Das war mir wirklich eine Lehre.
Aber damit, was glaubst du, was wir natürlich auch, weil das ist ein ganz, ganz cooler Punkt, jetzt mal ein bisschen fernab vom eigentlichen Thema, aber was ich in den letzten 30 Jahren für Vorschläge und Besserstelle und Klarstellung bekommen hat, was Namen angeht, weil die Profi-Golf-Touren, die kommen ja aus der ganzen Welt. Und ich meine, die kommen aus Südafrika. Also da wird aus einem Retief Goosen wird ein Retief Hursen. Und Christian Besaidenhout und sowas sprechen die Amerikaner auch anders aus. Und wenn du dann auf thailändische Profis kommst oder aus Sri Lanka und sonst woher, du kannst es irgendwann auch einfach nicht mehr wirklich allen recht machen und jeden Namen in der Landessprache aussprechen. Also gräm dich nicht, kann ich nur sagen.
Okay, na gut. Vielleicht finden wir auch mal einen Werder Bremen-Fan, der mir erklärt, warum man Jens Stage Jens Stay ausspricht. Aber das ist komplett neben dem Thema. Eines noch, bevor es losgeht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es gab eine bemerkenswerte Pressekonferenz von Scotty Scheffler. Ich weiß gar nicht, wann er das gesagt hat, ob das heute war. Das dauert 5 Minuten, ist ein Monolog, der von einer kurzen Frage unterbrochen ist. Aber Scotty Scheffler hat da sinngemäß gesagt, und das kenne ich ja auch aus dem Tennis, ja, wo du, wenn du ein Grand Slam Turnier gewinnst, nicht, dass ich es gewonnen hätte, aber man hört das ja auch, ja, Jannik Sinner gewinnt am Sonntag Wimbledon, am Montag darf er noch ein paar Fotos machen. Und am Dienstag ist das Ganze schon vorbei, weil die Karawane einfach weiterzieht. Und Scotty Scheffler hat in diesem Monolog gesagt, er kriegt keine richtige Satisfaction, wenn er ein Turnier erfreut sich für 10 Minuten und das war's auch, aber so richtig satisfied ist er nicht damit. Und das sagt der beste Golfer der Welt. Ist das, glaubst du, eine generelle Einstellung? Ist das Scotty Scheffler selbst? Gibt's Leute, die jahrelang davon zehren, wenn sie ein bestimmtes Turnier gewonnen haben?
Also was ist, weswegen ist er nicht satisfied?
Er sagt, er spielt unheimlich gern Golf und er ist dankbar dafür, dass er Golf spielt. Aber am Ende des Tages, dadurch, dass er dann ein Major gewinnt, das macht ihn nicht zum glücklicheren Menschen, ja. Er sagt, er ist wie gesagt dankbar dafür und seine Frau dankt ihm dafür. Aber gut, es wird wieder auch typisch amerikanisch, wenn jemand sagt, I'd rather be a good father than a good golfer. Ja, okay, das nehmen wir so mit.
Und er ist sehr gläubig, kommt auch noch dazu.
Ja, okay, ja, gut, vielleicht kommt's daher, ja. Aber das ist, ich fand das nur bemerkenswert, weil Scottie Scheffler viel gewonnen hat in den letzten Jahren.
Ja, total. Und vielleicht ist das echt genau das Geheimnis. Für den ist jedes Golfturnier irgendwie die gleiche Herangehensweise. Er will seine besten Schläge abrufen und ob der nachher irgendwie ein kleineres oder ein größeres Turnier gewinnt, das ist ja schon fast symptomatisch, dass er sowas sagt und immer wieder so gut spielt. Wenn er in so ein Turnier gehen würde und wäre nervös, weil er sagt, oh Mann, jetzt kann ich irgendwie das zweite oder dritte Mal das Masters gewinnen und sowas. Nee, er spielt einen guten Schlag nach dem anderen. Er denkt an jeden nächsten Schlag und wenn er das Turnier gewonnen hat, ich glaube, das ist ja fast so ein bisschen unemotional, aber wenn du dir so Interviews und sowas anhörst von ihm und mal siehst, wann der wirklich mal so mit der geballten Faust rumläuft und sich anfeuert, das habe ich vielleicht beim Ryder Cup gesehen, weil er für ein Team spielt, aber ich glaube, der ist wirklich einfach ein zurückhaltender und genügsamer Typ, der einfach diese Lockerheit genau deswegen so mit sich bringt, genau unter anderem deswegen auch so gut spielt. Ist erstaunlich. Also ich meine, so ein McIlroy ist, als er das Masters gewonnen hat, einen Karriere-Grand Slam geschafft hat, ist der Eins geworden mit dem 18. Grün in Augusta. Das ist einfach irgendwie Scottie Scheffler. Wenn ich mir so die Interviews anhöre, da brauchst du niemals Angst haben, dass der dich irgendwie voll quatscht und voll duselt oder sowas. Er ist einfach auf den Punkt, macht einen ganz rationalen Eindruck. Es sei denn, er kriegt beim Ryder Cup in Rom eine Riesenpackung und hat dann Tränen in den Augen. Das kann dann auch mal passieren. Aber scheint das ja so dieses Gesamtpaket Scheffler zu sein, dass es schon wieder passt.
Ja, der würde Sepp Straka sagen, du schaust schrank aus, Junge. Du schaust aus, als ob du endlich Sport betreiben würdest. So, du sagst es schon, Gregor, wir sind auf Royal Portrush und wenn ich etwas von dir über die vielen Jahre gelernt habe, beim Linksgolf spielen natürlich die äußeren Umstände die können noch schwieriger ausfallen, als sie vielleicht bei den US Open, beim Masters sowieso sind. Und da frage ich mich jetzt, 6.35 Uhr geht's los am Donnerstag mit der 6.35 Uhr Ortszeit wohlgemerkt, mit dem ersten Flight. Ich weiß schon, das dreht sich um, aber wünschen sich die Profis da tatsächlich eine frühe Startzeit oder ist man in der Mitte dieses Packs vielleicht besser aufgehoben, wo die Startzeit vom Donnerstag sich gar nicht so sehr unterscheidet von der vom Freitag?
Ja, also ein bisschen ausgewogener wird es im Zweifel dann, wenn deine Startzeiten nicht irgendwie 7 Stunden auseinander liegen. Also ich glaube, die gucken schon, mal davon abgesehen, dass sie es eh nicht ändern können, aber du guckst schon aufs Wetter und wenn es natürlich irgendwann mal ausnahmsweise vorhergesagt ist, dass es an einem Donnerstagmorgen und dann erst wieder am Freitagnachmittag schlechtes Wetter werden soll, dann trifft es halt genau die. Das hast du immer, um das so ein bisschen gerechter zu machen, gibt es diese Einteilung. Jetzt starten sie, meine ich, ja, sie starten bei einer Open ja eh alle von der 1 und nicht auch von der 10, also so durchgehend, aber starten trotzdem die früh starten, starten dann am nächsten Nachmittag ein bisschen später. Ich glaube, das Wetter soll gerade am Donnerstag erstmal noch recht gruselig werden, mit wirklich Regen und vielleicht auch noch ein paar Gewittern dabei und so. Aber jeder weiß, dass er irgendwann mal vormittags und mal nachmittags ran muss. Ich glaube, da machen die sich jetzt auch keine riesen Gedanken mehr. Und selbst wenn die Vorhersage irgendwen begünstigt oder für irgendwen schlecht ist, dann so what, that's Golf.
Genau, das gehört dazu. So, ja. 8.47 Uhr Ortszeit, Stefan Jäger. Wenn ich das Tableau richtig gesehen habe, der einzige Deutsche, oder habe ich jemanden übersehen? Nein.
Matti Schmidt hat sich sonst auch über die Scottish Open qualifiziert.
Der hat sich nur schnell, dann bitte zunächst mal Stefan Jäger. Ist das jetzt, ist er der beste deutsche Profigolfer? Platt gefragt, aktuell.
Ich würde fast sagen, noch ist es Bernhard Langer.
Ah, okay, gut. Okay.
Allerdings in einer anderen Liga. Martin Keimer ist irgendwie schwierig einzuschätzen, weil ich die Lift-Turniere jetzt nicht als echte Wettkampfturniere ansehe. Er hat selber gesagt übrigens nach der BMW auch, das war auch mal wieder schön, um den Cut kämpfen zu müssen, weil das kennen sie ja gar nicht auf der Lift-Tour. Mhm. Also alles in allem, Nikolai von Dellingshausen hat sein erstes Turnier gewonnen, aber da ist einfach ein Österreich-Turnier auch nochmal was anderes als die PGA-Tour, ohne das schmälern zu wollen. Ja, ist er vermutlich. Und kann aber überhaupt nicht sagen, wie Stefan Jäger jetzt so auf dem Linksplatz da zurechtkommt. Das ist auch einfach echt immer nochmal so eine ganz eigene Welt und mit dem Brian Harman vor 2 Jahren hätte auch niemand so richtig gerechnet. Für mich ist das noch mehr Überraschungspaket, da irgendeinen Favoriten vorhersagen zu müssen als alle anderen Turniere. Aber ja, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich meine, da sind 150 oder sowas. Stefan Jäger ist einer von denen, der sicherlich eine gute Saison spielt. Aber da müsste ich auch wirklich mal irgendwie 9 Löcher abwarten, mal sehen, wie der sich überhaupt so wohl fühlt auf dem Platz bei den Bedingungen, um da irgendwie eine Prognose abgeben zu können. Und selbst dann kannst du dich auf ein paar Löcher noch zerreißen. Das ist das, was in Port Rush richtig spannend werden würde. Es kann sein, dass du gut spielst, ein paar unlucky Bounces hast und statt einer 68 woanders spielst du eine 74.
Ja, wie gesagt, es geht sehr, sehr früh los. Es ist das europäische Major. Das heißt für dich, Gregor, dass ihr bei Sky wirklich, ich weiß nicht in welcher Aufteilung, aber dass ihr tatsächlich schon wirklich vom allerersten Abschlag dabei seid oder wie wird das Wochenende von Sky begleitet werden?
Das ging ja los am Montagmorgen mit Range Sessions. Also wir haben 3 oder 4 Stunden at the Range gezeigt am Montag, am Nachmittag die nächsten, am Dienstagmorgen wieder und am Dienstagnachmittag und das Ganze am Mittwoch auch nochmal. Also da kannst du dir schon mal erstmal täglich 8 Stunden Range anschauen und dir ein bisschen die Schwünge und die Trainingsmethoden und alles Mögliche, also nordirische Luft gefühlt nach Hause in sich aufsaugen. Und dann zeigen wir tatsächlich vom ersten Schlag an. Also ich meine, 6.35 Uhr ist bei uns 7.35 Uhr und wir gehen um 7.30 Uhr drauf am Donnerstag, Freitag und das Ganze bis 21.30 Uhr. Stark. Das sind, was haben wir denn da? 15 Stunden, oder? Ist das richtig? 14 Stunden? 14 Stunden. Nee, sind mehr. 15. Also wie auch 15, immer, am Wochenende. Ja? Ja, am Wochenende sind es 14 und am Wochenende sind es jeweils 10. Also wir zeigen einfach wirklich vom ersten bis zum letzten Schlag alles. Und dafür brauchen wir auch 4 ausgeschlafene Kommentatoren und die sind wir auch.
Ja, bitte. Wir werden, also ich fahre nach Österreich und ganz ehrlich, das ist nur als Kritik zu verstehen, ich weiß nicht woran, aber ich habe manchmal Probleme, dass Sky Go funktioniert. Ich hoffe, das wird in diesen kommenden 4 Tagen nicht der Fall sein, weil da möchte ich dann schon dabei sein und ja, ich habe wenige Aktien drin, aber ich würde mich über einen Heimsieg von Rory, ich könnte viel damit anfangen, sagen wir es mal so. Oder auch
ja, total.
Ja, schon, gell? Ein bisschen.
Ja, und vor allem, ich hatte ja eben kurz von dem Platzrekord gesprochen, den hat der als Jugendlicher hat der in Port Rush einen Platzrekord aufgestellt und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war eine 61, die der da gespielt hat.
Crazy. Gut, schauen wir es uns an. Der große Gregor Bierenhardt, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir haben eine kurze Pause in der Big Show 718.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen und Sie hören Sportradio360.de.
Big Show 718, weiter geht es mit dem Motorsport und zurück aus Berlin. Zu Hause in Tübingen ist Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße euch. Grüße, wo bist du, Jens? In München wahrscheinlich.
Ich bin in Kitzbühel.
In Kitzbühel bist du. Also Grüße nach Kitzbühel, Grüße nach Brünn zum Eddy und viele Grüße an unsere Zuhörer.
Ja, also Eddy ist in Brünn und Eddy in Kitzbühel heute strömender Regen in der Früh. Jetzt geht's einigermaßen. Du bist hoffentlich am Sachsenring gut geschützt gesessen. Lass uns mit dem Sachsenring beginnen und kommen wir dann zu Brünn. Aber Marc Marquez, man könnte fast sagen, selbst wenn schneit am Sachsenring, ist Marc Marquez der Odds-on-Favorite, oder?
Ja, absolut. Das ist natürlich schon gigantisch, dass er zum 4. Mal hintereinander All-In gehen konnte an einem MotoGP-Wochenende. Das hat er so in der Form noch nie gegeben. Mit All-In meine ich, dass er sowohl den Sprint samstags als auch das Hauptrennen am Sonntag dann gewonnen hat. Bei unterschiedlichen Bedingungen. Einmal war es nass, pitschepatsche nass am Samstag und am Sonntag dann eben halt bei halbwegs normalen Bedingungen. Allerdings, wie wir gesehen haben, mit sehr, sehr kühlen Temperaturen mit Rückenwind auf Startziel, was dann zu vielen, vielen Stürzen geführt hat. Und so hat es fast einen neuen Rekord gegeben. Zum ersten Mal seit 2011 sind tatsächlich nur 10 Fahrer ins Ziel gekommen, weil die anderen alle abgestiegen sind. Das war halt wirklich sehr, sehr kritisch da am Sachsenring. Aber über allem natürlich Marc Marquez. Also für mich ist seit dem Sachsenring-Wochenende klar, weil jetzt sind wir ja an diesem Wochenende in Brünn, bevor die MotoGP in die Sommerpause geht. Und auch hier in Brünn hat Marc Marquez schon 3-mal in der MotoGP gewinnen können, 1-mal in der Moto2.
Für mich ist es nicht mal eine Frage, wer Weltmeister wird, sondern nur noch eine Frage, wann wird er Weltmeister? Weil ich glaube, der ist in der Form seines Lebens.
The Voice, du warst natürlich in Berlin beschäftigt, aber es ist schon beeindruckend, wenn ich natürlich Regen höre, fällt mir immer wieder Brad Binder ein, wie der vor 3, 4 oder waren es schon 5 Jahre am Österreichring in Spielberg, am Red Bull Ring in Spielberg im Regen gefahren ist. Man muss an diesem Wochenende sagen, immerhin ist er durchgekommen, der Brad, als Siebter am Sonntag. Aber ansonsten all praise to Marc Marquez.
Ja, er fährt von Sieg zu Sieg und es ist absolut mühelos. Es ist vielleicht für einige Fans ein bisschen langweilig, aber es ist schon, ihn auf der Höhe seiner Kunst zu beobachten, ist schon Wahnsinn. Und wie viele Reserven der Großmeister der MotoGP tatsächlich noch hat, hat man vielen kleinen Details am Wochenende sehen können. Der hat das relativ locker aus dem Ärmel geschüttelt. Und im Grunde, der größte Rivale aktuell ist nicht Pecco Bagnaia, ist nicht die gesamte Konkurrenz, auch kann ich KTM und Brad Binder. Es ist im Grunde eigentlich nur die Zeit, weil der wird auch älter. Und die Frage ist, wie lange wird der denn so souverän regieren können? Dass er in diesem Jahr den Sack früh zumachen wird, steht völlig außer Frage. Es ist schon wirklich was Einzigartiges. Wir hatten große Namen in der Geschichte der MotoGP, auch in den 60er, 70er, 80er Jahren, also John Surtees, Mike Hailwood, Giacomo Agostini oder eben in der jüngeren Zeit dann Valentino Rossi. Das waren alles grandiose Rennfahrer. Aber so absoluten Eindruck hat man aktuell, dass Marc Marquez da sogar noch ein Tickchen aktuell drüber ist. Also Ducati hat alles richtig gemacht, ihn zu holen, ist überhaupt keine Frage. Auch das Risiko, dass er da eingegangen ist, auch das war ja all in, seinen hochdotierten Honda-Vertrag zu kündigen, sich selbst rauszukaufen, um dann bei Gresini mit der Vorjahresmaschine wieder neu anzufangen. Dieses ganze Risiko hat sich alles ausgezahlt. Er weiß eigentlich sowieso fast immer, was er macht. Den Eindruck hat er zumindest, Eddie, auf dem Motorrad und nebendran eben auch.
Ja, definitiv, kann ich nur bestätigen. Wir haben ja mit unserer Sky-Kollegin Lisa Hofmann ein Exklusivinterview gehabt mit ihm am letzten Wochenende. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, über 4 Minuten lang. Ich habe den noch nie so viel lachen sehen. Ich habe den noch nie so viele Scherze auf eigene Kappe machen sehen. Er hat uns zum Beispiel erzählt, wie das Verhältnis zu seinem Bruder, dem WM-Zweiten, zu Alex Marquez ist. Das hat es ja so in der Form auch noch nie gegeben. Ja, es gab mal die Aoki-Brüder aus Japan, aber die haben natürlich nicht diese Präsenz in der MotoGP gehabt, wie jetzt die beiden Marc und Alex, die in der WM auf 1 und 2 liegen. Und das muss man ja auch noch sagen zum letzten Wochenende. Alex Marquez wird 2 Wochen nach einer vorgenommenen Hand-OP, weil er sich beim Sturz in Aston ja die linke Hand gebrochen hat. Der wird dann operiert in Barcelona und fährt dann eben halt ein paar Tage später mit dieser gebrochenen und immer noch stark bandagierten Hand am Sachsenring auf Platz 2. Also das ist schon ein großer Sport, was die Familie Marquez da aufführt. Man kann es kurz in einem Satz zusammenfassen. Das ist aktuell die schnellste, weil die wohnen ja auch zusammen, die schnellste WG der Welt.
Mhm. Jetzt war es bei Valentino Rossi, The Voice, in meiner Wahrnehmung zumindest so, der Dottore war größer als der Sport. Mhm. Weil er irgendwo auch irgendwie mit seinen Locken, aber halt einfach auch besser zu erkennen. Und ist Marc Marquez auch schon größer als sein Sport? Ich im letzten Jahr, ich weiß noch, wir haben vielleicht drüber gesprochen, ich war in New York City, gehe durch New York City durch und ich habe keine Ahnung, wofür die Kampagne war, aber es waren ein paar bekannte Gesichter und da haben wir gedacht, okay, ich habe ihn gerade noch so erkannt. Das musste nicht drunter stehen, dass das Marc Marquez ist. Es waren ein paar andere Motorsportler, glaube ich, auch. Aber bei Valentino Rossi gab es überhaupt keine Frage. Ist Marc Marquez, was jetzt dieses Charisma, was die Wahrnehmung angeht, größer schon als Valentino Rossi, gleich groß oder fehlt da ein bisschen was?
Ich glaube, da fehlt vielleicht noch ein bisschen was, aber das ist eine sehr subjektive Einschätzung. Valentino hat eben von Anfang an sehr früh tatsächlich auch immer seine Siege außergewöhnlich Showman-like zelebriert, schon in der kleinen Hubraumklasse. Und das war dann so ein bisschen ein Markenzeichen, dass er und seine Gang um ihn rum, seine Kumpels, seine Familie tatsächlich immer was haben einfallen lassen. Das ging ja auch rum. Und er ist natürlich ganz klar auch als Wiedererkennungswert vom Typ her ein ganz anderer. Aber von der fahrischen Leistung her, von der Größe, auch für den Sport her. Ich meine, man muss sagen, der Marc Marquez ist ähnlich wie Valentino ja auch ein Politiker in dem Sinn, wenn der was sagt, dann wird dazugehört. Dann werden die gesamten MotoGP-Macher genau zuhören, wenn er über Sicherheit redet, wenn er über andere Dinge redet. Das heißt, der ist weit mehr als nur ein Sportler. Ob er so bekannt ist aktuell wie zu seinen Hochzeiten Valentino, der, ich glaube sogar, es gab mal weltweite Umfragen, eine ganze Weile bekannter war als der Papst. Das kann ich nicht beurteilen, aber klar ist, von der Leistung her, von dem, was er bringt, ist Marc Marquez sicherlich jetzt auch mit diesem Sieg am Sachsenring ja an Agostinis Erfolgen in der 500er Klasse vorbei. Das war, glaube ich, sein 69. Sieg in der Königsklasse.
Genau.
Da fehlen jetzt noch ein paar zu Valentino Rossi. 89 hat der, glaube ich, als Rekordhalter. Aber auch das sind eigentlich im Grunde nur Zahlen. Man muss eigentlich jetzt tatsächlich erst mal gucken, was leistet er, wie leistet er das und wo kommt er her. Und das ist im Grunde für die gesamte Konkurrenz, Eddie, deprimierend.
Ja, definitiv. Zumal, wenn man das beobachtet. Man hat das ja jahrelang nach dem Ausstieg von Valentino Rossi, der ja noch nicht so lange her ist, gesehen, dass es noch sehr, sehr viel Gelb gab auf den Tribünen, die Farbe von Valentino Rossi. Das wird mehr und mehr rot mit der 93. Also es geht mehr und mehr in die Richtung Marc Marquez, weil er eigentlich wirklich ja unglaublich performt. Du hast es gesagt, er hat Giacomo Agostini eingeholt, was die Siege in der Königsklasse geht. Er wird jetzt Valentino Rossis Zahl jagen. Und ich traue ihm das auch zu, dass er das noch schafft. Und apropos Valentino Rossi, ich bin ja jetzt gerade hier in Brünn im Fahrerlager angekommen, habe dann das große Vergnügen bei diesem Comeback dieser Kultstrecke. 5,4 Kilometer, zweitlängste Strecke im Kalender, Berg- und Talbahn. Große Höhenunterschiede, fantastische Publikumspots, also Brünn, da freut sich jeder, dass nach 5 Jahren Pause, nach der Neuasphaltierung, nach einer Neuerung hier im Management, dass es wieder nach Tschechien, nach Brünn geht. Da ist jeder im Paralager sehr, sehr happy drüber. Ich bin mir relativ sicher, Marc Marquez wird an diesem Wochenende da weitermachen. Und der hat natürlich gute Karten. Und nochmal ganz kurz zu Brünn. Ich war bei allen drei Sachen, die ich erzähle, dabei. Allererster Karrieresieg, 125er, Zweitakt, Aprilia. Valentino Rossi in Brünn. Allererster Sieg Stefan Bradl, 125 Kubikzentimeter Maschine, ebenfalls mit 2 Takten. Und allererster Karrieresieg auch Sandro Cortese. Alles drei Geschichten, die hier in Brünn passiert sind. Mal gucken, was wir Geschichtsträchtiges an diesem Wochenende erleben. Fakt ist auf jeden Fall, dass das ganze Fahrerlager in einer sehr euphorischen Stimmung ist. Weil die lieben das hier alle. Brünn, Studentenstadt, zweitgrößte Stadt Tschechiens, auch noch eine wunderschöne Altstadt. Also das muss man einfach mögen und ja, die MotoGP feiert so ein bisschen das Comeback von Brünn im WM-Kalender.
Man sieht immer wahnsinnig viele Österreicher und viele Deutsche, die auch Jahr für Jahr nach Brünn gepilgert sind und das wird jetzt nicht anders sein.
Eddie, warum nur ganz kurz? Also warum hat Brünn jetzt 2 Jahre ausgesetzt? Haben Sie sich mit
der Dorna? Ja, nicht 2 Jahre, 5 Jahre.
Ach, okay, haben Sie sich mit der Dorna zerstritten, zu wenig gezahlt? Was ist der Grund dafür?
Ja, das war ein Grund, dass der alte Streckenbetreiber, auch bekannt, weil sein Sohnemann ja auch in der Königsklasse gefahren ist. Ich rede von Karel Abraham Senior. Da ist der Geldfluss nicht immer so der richtige gewesen, also in die richtige Richtung. Da hat die Dorna dann in Kombination mit der Tatsache, dass man sich jahrelang geweigert hat, hier neu zu asphaltieren. Und 2020, im Übrigen beim allerersten KTM MotoGP-Sieg, eingefahren von Brad Binder damals, ja, da konnte man sich nicht einigen. Jetzt hat die Rennstrecke neues Management und das ist auch gut so. Und es ist neu asphaltiert worden. Deswegen werden hier ab morgen dann einige Streckenrekorde purzeln. Der MotoGP All-Time Lap Record stammt zum Beispiel von Marc Marquez aus dem Jahre 2016. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ewig lange her. Aber mit dem neuen Asphalt wird nicht nur die Marke, sondern auch die Marken in der Moto3 und Moto2 Kategorie fallen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Also Brünn ist bereit. Man hat hier viel an der Infrastruktur gemacht und vor allen Dingen hat man eben neu asphaltiert. Und vor allen Dingen hat man auch die tschechische Regierung im Rücken, sodass eigentlich nichts mehr im Wege steht. Vom Layout her sowieso nicht. Also da ist jeder Fan, jeder Fahrer ein Riesenfan von dieser Berg- und Talbahn hier in Brünn.
um es kurz zu sagen, oberaffengeil.
Okay. Yes. Um es ganz kurz zu sagen. So, The Voice, du kommst gerade aus Berlin und Oliver Rowland ist Formel E Weltmeister geworden. Wenn man sich aber die ganze Saison anschaut, jetzt gerne auch gleich was zu Berlin, aber da sind so viele Nuller drin, sowohl bei ihm als auch bei Pascal Wehrlein, der knapp 60 Punkte hinter dem WM-Gewinner Zweiter geworden ist. Woran liegt das? Warum ist das wirklich, was ist der Grund dafür, dass, wenn man sich die Rennen anschaut, die einzelnen Ergebnisse, so viel Nuller und Einser da drin stehen?
Also bei Ollie Rowland muss ich dich nur korrigieren, es sind ganz wenige Nuller. Im Grunde am Samstag in Berlin hat er seinen ersten Ausfall gehabt in diesem Jahr. Und nur Sao Paulo mit Platz 14 war schlecht. Aber sonst müssen wir zugeben, er ist seit Jahren dabei, hat jetzt tatsächlich die Technik des E-Antriebs mit seinem Team, mit Nissan, absolut perfektioniert. Und schnell war er immer, einzelne Rennen hat er immer gewonnen. Aber klar ist so konstant, das war er nicht. Das hat er diesem Jahr wirklich makellos umgesetzt. Um 4 Siege, 3 oder 4 weitere Podiumsplätze. Fantastisch. Nur am Samstag in Berlin, als es zum ersten Mal, ist der erste Matchball da war, jetzt zum ersten Mal schon vorzeitig, hätte den Titel holen können. Da hat er dann einen Fehler gemacht, obwohl er am Anfang sehr defensiv war. Für ihn unüblich. Er hat sich aus den Scherereien rausgehalten. Es sind natürlich alles Kurse, ganz wenige ja auf normalen, regulären Rennstrecken. Wir haben Monaco, das kennen wir. Wir hatten Miami auch, Homestead. Aber sonst sind wir ja in den Metropolen der Welt, wie in Tokio, wie in Shanghai, wie Jakarta, wie in Mexiko, wie Sao Paulo. Und klar ist, dass da natürlich auch der Quotient der Fahrfehler höher ist. Das sehen wir in der Formel 1 genauso wie auf regulären Rennstrecken, wo du Auslaufzonen hast. Fehler wird da halt sofort bestraft, du bist draußen. Und deswegen stimmt eigentlich dein Fazit, Jens, dass bei wahnsinnig vielen der guten Fahrer, der langjährigen Profis, die wir aus der DTM, die wir aus der Formel 1 kennen, die auch schon sehr viele Siege in der Formel E geholt haben, warum wir da so eine Zacken in der Formkurve sehen. Hopp oder top. Es ist allerdings auch das System selbst, das es wirklich schwierig macht, vorher eine richtige Taktik auszutüfteln. Es sind viele Variablen, um mit der festgelegten Energie gut und sinnvoll zu haushalten, wo du nicht weißt, was passiert denn im Rennen und was machen die anderen. Das hat man jetzt bei Porsche gesehen. Am Samstag haben sie sich fantastisch geschlagen. Pascal hatte nach einem Missverständnis am Freitag im freien Training eine Gridstrafe bekommen und war Neunter und war im Ziel auf Platz 2, eine Wagenlänge eigentlich hinter dem Sieger. Also ist da wirklich durchs Feld geflügt. Hat aber in diesem Jahr, anders als in seiner Titelsaison 2024, eben auch nur einen Sieg. Mehrere zweite Plätze wie den am Samstag, da Rückstand verkürzt und am Sonntag ging dann gar nichts mehr. Sie haben tatsächlich eine völlig falsche Taktik gewählt und Berlin, muss man auch sagen, ist insofern speziell. Tempelhof, es ist ein ehemaliger Flughafen, der 2008 ja seinen Betrieb eingestellt hat und seitdem für Musikfestivals, für Sport herhält. Und du hast die Betonplatten des Flugvorfeldes. Das heißt, das ist sehr, sehr rauer Asphalt mit ordentlichen Kanten, dort, wo jeweils die riesigen Betonplatten aneinander kommen. Das war dann bei Regen am Samstag extrem schwierig, weil tatsächlich da überall Pfützen waren und kleine Rinnsale. Das war auch schwer zu kalkulieren. Da war fast überall dauernd Aquaplaning. Und da hast du die Qualität insgesamt des Fahrradfeldes schon gesehen. Wir haben da auch ein paar junge Piloten dabei, die wir uns durchaus auch in der Formel 1 mal vorstellen könnten. Taylor Barnard fährt für McLaren, ist 19 Jahre, fährt seine Debütsaison und ist schon mehrfach aufs Podium gefahren. Das heißt, er hat diesen Speed und die Konstanz, ist Tabellenvierter und das ist eine der Entdeckungen des Jahres, neben den bekannten großen Namen wie Antonio Felix da Costa, der zweite Werksportpilot, den wir aus der DTM kennen, oder eben Pascal Wehrlein, der amtierende Weltmeister, der in der Formel 1 ja mit unterlegenem Material auch schon bei Merina gezeigt hat, was er kann. Ollie Rowland, muss man sagen, ist einer, der nie Autos mit Dach gefahren ist. Das ist eher ungewöhnlich. Der ist jetzt 32 Jahre alt, aber hat sich sukzessive über die Jahre eben nach oben gearbeitet, über Mahindra, jetzt beim Nissan-Werksteam und hatte seinen ersten Formel-E-Sieg tatsächlich 2020 auch in Berlin und nun hat er sich am Sonntag gekürt und ist völlig verdienter neuer Weltmeister.
Jetzt hat mir The Voice, Eddie schickt mir The Voice, die Idee, die DTM nach Berlin zu bringen. Und nach dem, was mir der Voice jetzt beschrieben hat, mit diesen Betonplatten, wären die DTM-Autos nicht sogar besser geeignet als die Formel-E-Autos, um in Berlin-Tempelhof, Eddie, tatsächlich DTM-Rennen zu fahren?
Ja, natürlich wären die besser geeignet. Ich meine, wer in Nürnberg am Nürburgring fahren kann, der kann auch in Berlin-Tempelhof fahren. Und ich finde den Vorstoß der Politik, eventuell darüber nachzudenken, und Berlin hat ja mit dem Rennen auf der Avus eine große, große DTM-Tradition. Also rein in die Städte, wenn das irgendwie möglich ist, ich wäre sofort dabei. Und für die DTM wäre es natürlich eine Promotion-Maschinerie vom Allerfeinsten. Also ich hätte da nichts gegen und ich glaube, mein Sender Sat1 Pro7 Join Run Racing auch nicht. Das kann nur gut sein, sowas. Und wie gesagt, wer auf dem Norrisring fahren kann, ich habe ja gerade Paul Espargaro zum Beispiel gesehen, der ja auf dem Norrisring mit der KTM auf MotoGP-Demo-Labs gefahren ist. Der fährt hier im Übrigen an diesem Wochenende als Ersatzmann für Maverick Vinales tatsächlich die RC16 im Renneinsatz. Also das geht alles, wenn man denn nur will. Und da der Vorstoß von der Politik kommt, finde ich das gut. Und ich würde es sehr begrüßen, mit der DTM, mit ADAC GT Masters, mit GT4 in Berlin-Tempelhof Rennen zu fahren. Hätte ich überhaupt nichts gegen. Und ich glaube, da wird man im DTM-Fahrerlager niemanden finden, der da was gegen hätte.
Aber wenn man sich nur recht bemüht, der Voice, das heißt, wenn die Kohle da ist, oder? Es läuft nur auf die Kohle hinaus.
Ja, natürlich die Kohle, aber umbauen musst du so oder so. Und klar müsste man jetzt ein etwas anderes Layout finden für die GT3-Autos der DTM, aber das Vorfeld ist riesig groß. Und ein Grund, warum in 11 Jahren der Formel E, die ja seit 5 Jahren Weltmeisterschaftstitel von der FIA bekommen hat, warum er da Berlin als einzigen Fixpunkt Jahr für Jahr hat, alle anderen großen Städte wie New York, wie Shanghai, sind immer nur mal wieder dabei. Es gibt eine einzige Stadt, die jedes Jahr im Kalender aufgetaucht ist, und der Vertrag zwischen der Formel E, der Politik in Berlin und Tempelhof, der Lokalorganisator, ist verlängert worden auf 2030. Das heißt, Berlin wird als einzige Stadt dauerhaft im Kalender bleiben. Das hängt damit zusammen, dass du da verschiedenste Layouts fahren kannst. Das hat die Formel E auch gezeigt. Jedes Jahr gibt es eine andere Streckenführung. Muss allerdings natürlich alles aufgebaut werden. Das müsste aber für die DTM ohnehin. Und wenn man das hinkriegt, wenn jetzt die Formel E hinkriegt, kriegt die DTM auch hin. Also das ist, glaube ich, am Ende nur auch ein Wille, ob beide das wollen. Also ob da tatsächlich, und das ist die nächste Überlegung ja, dass man vielleicht eine gemeinsame Veranstaltung macht, Formel E und DTM. Aus Platzgründen würde das sicherlich gehen. Das ist nicht eine Frage, dass das Fahrerlager zu klein ist. Das wäre machbar. Aber ob das gewünscht ist, ist eine andere Frage. Ich finde es gut, und einer der treibenden Kräfte ist nicht nur tatsächlich die Politik, sondern vor allem auch der lokale ADAC Ortsclub Berlin-Brandenburg, der, Eddie, wir wissen es, ja im Motorsport ohnehin immer sehr quirlig ist und sehr viel tut und macht. Und das ist prima. Also das kann man eigentlich wirklich nur in jeder Form unterstützen.
Ja, so. Dann lassen wir uns begeistern an diesem Wochenende in Brünn, Jungs, von der fantastischen Strecke.
Lasst mich noch eins sagen. Ich habe gerade Tex Geisler begrüßt und Paul Espargaro, der neulich am Norrisring mit der RC16 gefahren ist. Der freut sich wie Bolle auf diese neue asphaltierte Strecke hier in Brünn. Und wenn die Frage an mich gerichtet war, sorry, ist gerade ein bisschen turbulent hier im Paddock, wir übertragen alle Sessions. Ab morgen früh alle Sessions, morgen mit den englischsprachigen Kollegen, und wir steigen dann zusammen mit Luke Kostulovic aus München aus dem Studio ein. Florian Alt wird hier mit seiner Fireblade die Strecke auch nochmal vorstellen, dass wir da morgen machen. Also Lisa Hofmann und Florian Alt, die sind hier vor Ort. Und ich bin da mit Luke Kostulovic in München im Studio, und das wird eine heiße Show, so viel kann ich versprechen.
Da sind wir gespannt drauf. Kurze Pause in der Big Show 718, dann geht's weiter mit der Formel 1. Eddie.
Guten Morgen, Matthias Exelmeier. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 718. Weiter geht es mit der Formel 1. Stefan der Voice Heinrich ist natürlich dabei geblieben, frisch dazugekommen, wie jede Woche, Stefan eben. Grüß dich, Stefan.
Ja, damit ein frisches Hallo.
Ein sehr frisches Hallo. Als vor etwas mehr als einer Woche die Meldung über Christian Horner rausgekommen ist, Stefan Ehlen, da dachte ich mir, naja, es ist der Weg frei für Sebastian Vettel eigentlich. Das ist der Weg frei. Ich dachte vielleicht, dass bei Red Bull wirklich es so weit kommt, dass Sebastian Vettel in der einen oder anderen Funktion eingebunden wird. Jetzt lese ich aber in den letzten Tagen, das Kapitel Formel 1 hätte sich für Sebastian Vettel komplett erledigt. Ist er beleidigt? War es vielleicht überhaupt nie ein Thema? Wie interpretierst du die Geschichte mit Sebastian Vettel, die jetzt dann doch keine Geschichte ist?
Also ich glaube schon, dass er das sondiert hat, dass er da überlegt hat, ob er da in einer Managementform eintritt in die Formel 1 oder wieder eintritt. Und ich kann mir aber vorstellen, dass er dann irgendwann gemerkt hat, vielleicht, das ist vielleicht doch nicht ganz das Wahre. Also ein Grund für seinen Rücktritt war ja auch, dass er gesagt hat, er möchte immer 24 Wochenenden im Jahr durch die Weltgeschichte reisen und quasi nie zu Hause sein. Und das würde ja wieder genau das bedeuten, wenn er dann wieder bei einem Team im Management einsteigt, dass er halt dann eben doch für den Großteil der Saison wieder unterwegs sein wird und die Familie eben nicht sieht. Und deswegen hatte ich mir von Anfang an gedacht, dass das irgendwie vielleicht keine so prickelnde Idee ist. Aber ich glaube, Sebastian Vettel ist einer, der schaut sich das alles an, bildet sich dann eine Meinung und sagt am Ende, okay, passt oder passt nicht. Und in dem Fall, glaube ich, waren seine Äußerungen eher dahingehend, dass er gesagt hat, rein fahrerisch ist die Formel 1 für ihn abgeschlossen. Das war ja immer so ein Ding, was seit dem Rücktritt ja so im Raum gestanden ist. Ja, vielleicht kommt er doch nochmal zurück, vielleicht wagt er doch das Comeback, wenn da nochmal ein Angebot kommt. Aber dieses Angebot gab es konkret nicht. Ich glaube, er hat immer wieder mal so lose Interesse bekundet und lose Gespräche geführt. Auch als es dann darum ging, als der Lewis Hamilton zu Ferrari gegangen ist zum Beispiel, ob man da bei Mercedes vielleicht über irgendwas nachdenken könnte. Genau, aber ich glaube, darüber hinaus ging es nicht. Also es gab, glaube ich, keine ernsthaften Verhandlungen, zumindest nicht nach außen hingedrungen. Und der Sebastian Vettel interessiert sich eher dafür, dass er vielleicht irgendwann mal noch Langstreckenweltmeisterschaft fährt und den Klassiker 24 Stunden von Le Mans. Das ist realistisch und das lässt sich auch mit seinem aktuellen Wunsch oder mit dem Wunsch seit seinem Rücktritt vereinbaren, dass er halt nicht so viel Zeit dafür aufbringen will. Le Mans, das heißt 1, 2, 3 Vorbereitungsrennen, das heißt ein paar Testfahrten und das heißt halt dann die 24 Stunden irgendwann im Juni. Das ist machbar, das kann man sozusagen auch als Teilzeitprogramm fahren, ohne dass man eine komplette Rennsaison bestreiten muss. Und das ist, glaube ich, was für Sebastian Vettel durchaus realistisch ist, genau. Aber die Formel 1, und das war eigentlich der Grund, weshalb er die Aussage so getroffen hat, rein fahrerisch wird er das nicht mehr machen.
Aber der weiß, wenn Sebastian Vettel, egal irgendein Rennen jetzt fährt, ich weiß schon, Radfahren verlernt man nicht und vielleicht verlernt man auch das Rennfahren nicht, aber geht das einfach so von heute auf morgen oder ist die nächste Generation, ich meine, wenn jetzt Rafael Nadal sagen würde, okay, ich fühle mich fit, ich komme zurück, das wäre gar nicht so einfach auf der Tour, weil sich der Sport so rasant weiterentwickelt. Ist das im Rennfahren nicht auch so, dass jemand wie Vettel, Stefan Ehlen sagt 3, 4 Vorbereitungsrennen, okay, aber reicht das jemandem auch wenn er das Talent von Sebastian Vettel hat?
Ja, das sollte reichen, weil er das Talent von Sebastian Vettel hat. Er ist 4-facher Weltmeister, der hat natürlich Fahrer schon eine Qualität, die über das Gros der üblichen Langstreckenfahrer deutlich hinausragt. Klar, er muss sich dann auf einige Dinge neu einstellen. Er wird dann im Simulator arbeiten müssen. Er wird Testfahrten haben, plus eben auch Vorbereitungsrennen. Und ich glaube, mit einem Vorbereitungsrennen wäre es auch nicht getan. Zumal, und das ist natürlich der nächste Aspekt, wenn er nach Le Mans kommt, kann man sich vorstellen, was das für ein PR-Hype sein wird. Und dann ist die Erwartungshaltung natürlich schon gewaltig groß. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum das, was Nicolas Hülkenberg, was Fernando Alonso geschafft hat, aus der Formel 1 kommt, sich für Le Mans vorbereiten, dort dann fahren und dort dann gewinnen, warum das ein Sebastian Vettel mit einem guten Werksteam nicht schaffen sollte. Und die Gespräche mit Porsche, zwischen ihm und Porsche, waren ja schon sehr weit gediehen. Es hat dann nicht ganz so geklappt mit dem Start in Le Mans. Aber da ist man weiter intensiv im Gespräch und das wäre eine wunderbare Paarung. Und da gäbe es, glaube ich, dann tatsächlich nur Sieger auf beiden Seiten. Sowohl für ihn wäre es toll, wie auch natürlich vom Marketing-PR-Wert für Porsche.
Jetzt ist Fernando Alonso angesprochen worden, Stefan Ehlen, der lang gebraucht hat, bis er in dieser Saison anschreibt. Jetzt hat er in den letzten 4 Wochenenden hat er gepunktet. Vielleicht auch nicht so, wie wir das in dieser einen Saison hatten, als Aston Martin plötzlich im umlackierten Mercedes quasi sehr, sehr stark vorne mitgefahren ist. Aber Fernando Alonso, habe ich im Ohr, hat vor wenigen Tagen, glaube ich, sogar wörtlich gesagt, dass Adrian Newey die Formel 1 ganzheitlich sieht oder das Auto ganzheitlich sieht, was vielleicht nicht für die Leute spricht, die aktuell nicht Adrian Newey heißen und in der Formel 1 tätig sind. Aber kann sowas, also die Idee oder die Aussicht, mit Adrian Newey zu arbeiten, die Lebensdauer von Fernando Alonso in der Formel 1 noch 3-4 Jahre möglicherweise verlängern?
Also ich weiß jetzt nicht, wie es um seine körperliche Verfassung steht. Ich kann nur sagen, das, was ich da bisher von ihm sehe, da macht er den Eindruck, dass er weiterhin ein junger Mann ist, ein Young Driver, und dass er das bisher ganz gut wegsteckt und auch Energie hat und also körperlich das schon hinkriegt. Ich glaube, mit der Aussicht auch, dass Adrian Newey ihm ein Auto baut, da werden schon nochmal Lebensgeister geweckt bei Fernando Alonso. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt vieles davon abhängt, wie 2026 läuft. Nicht nur für Fernando Alonso. Aber wenn er das Gefühl hat, da tut sich was und man ist da vielleicht im Begriff, wirklich Richtung Podium zu kommen oder vielleicht sogar noch mehr, dann glaube ich, ist der Fernando Alonso einer, der sagt, alles klar, komm, wo muss ich unterschreiben? Ich mache nochmal 2 Jahre. Aber diese Gedanken haben sicherlich auch andere, so denke ich in die Richtung Max Verstappen, der wird sich vielleicht auch anschauen, was passiert bei Aston Martin, da darf man auch nicht vergessen, Adrian Newey, der hat ihm bisher alle Weltmeister- und Siegerautos gebaut, dann Honda-Motoren, die Aston Martin ab nächstem Jahr hat, mit denen kam Max Verstappen super hervorragend zurecht, also die ganze Konstellation ist schon so, dass man sagen könnte, das wäre fast auf Verstappen zugeschnitten, Geld spielt ja bekanntlich bei Lawrence Stroll auch keine Rolle, das heißt, da wird man sich einigen. Und das, was immer so ein bisschen in den Raum gestellt wird, was einen Wechsel zu Mercedes erschweren könnte, wäre, dass Max Verstappen ja gerne auch mal GT3-Rennen fährt, gerne auch im Simulator sitzt und einfach neben der Formel 1 auch mal in Ruhe sein Ding machen will. Ich glaube, bei Aston Martin wären wir bereit, ihm da den roten Teppich auszurollen. Und deswegen hängt es nicht nur von Fernando Alonso ab, sondern mindestens auch von Max Verstappen, wie da die Fahrerplanung in der Zukunft ausschaut. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, der Adrian Newey ist so ein einmaliger Kerl. Ja, wir haben es auch schon mal öfter gesagt, seit 3 Jahrzehnten designt er wirklich Sieger- und Weltmeisterautos. Und der versteht es einfach wie kein anderer, ein Auto so zu bauen, dass es wirklich das Reglement maximal ausnutzt, dass es einfach immer frische Ideen dann drin hat und dass es in der Regel, so war es oft zumindest, auch eine Dominanz dabei rauskommt, dass einfach da Kniffe drin sind, die finden die anderen nicht so schnell, weil es eben inzwischen so ein komplexes Konstrukt ist, dass man nicht einfach nur 9 Frontflügel hinpappt und schon ist das Auto ganz anders, sondern weil man eben das komplette Auto von vorne bis nach hinten durchdenken muss, weil das ein stimmiges Konzept sein muss. Und ja, Adrian Newey heißt ja immer wieder, kann Luft sehen. Ob dem so ist, das weiß ich nicht. Aber er kriegt es tatsächlich einfach unheimlich gut hin, hat es immer wieder bestätigt. Es gab in seiner Karriere nur wenige Fehlschläge, wo er mal ein bisschen zu extrem unterwegs war, wo es wirklich nicht hingehauen hat. Der McLaren von 2003 zum Beispiel ist das so ein Beispiel, aber ansonsten, ja, seine Biografie liest sich halt einfach wie, ja, der Mann versteht, was er tut.
So, aber...
Also wie wir auch. Typ wie
ja,
wir.
Ja, das sowieso. Der Voice, das sowieso. Die Frage ist jetzt für mich natürlich, ja, was macht Lawrence Stroll? Möchte er 2 Weltmeister im Team haben? Was aber dann heißen würde, Lance, sucht er ein anderes Team, was schwierig sein wird, wenn nicht unmöglich? Oder
ja, mit genug Geld, glaube ich, geht schon.
Okay, aber sag, du meinst also, dass er seinem Sohn einfach dann ein Cockpit bei Red Bull Racing kauft oder so?
Also wenn die Frage so sich so stellen würde, glaube ich schon, dass er inzwischen so viel Geld reingesteckt hat, Milliarden, der Lawrence Stroll, dass er dann sagen wird, wenn ich die Chance habe, 2 Weltmeister zu haben, eben zum Beispiel Verstappen oder Alonso angedacht, dann werde ich das auch machen. Der will Weltmeister werden mit Aston Martin. Das hat man gesehen, was er da in den letzten Jahren alles bewegt hat, wie viel Geld er ausgegeben hat, komplett neue Fabrik aus dem Boden gestampft hat, neue Motorenprüfstände, neue Aerodynamik, neuen Windkanal. Egal, you name it. Was immer man braucht, kriegt man. Und deswegen ist der Newey da am Ende auch hingegangen. Der hatte natürlich selbstverständlich auch andere Angebote. Aber der ist da hingegangen, weil er weiß, ich muss nur zum Stroll Senior gehen und ihm sagen, ich brauche das, dann kriegst du es auch. Da musst du nicht lange diskutieren, da gibt's dann keine große Kostenaufstellung, das wird einfach gemacht. Und so kompromisslos ist eben Julia auch in seinem Design, so wie wir gerade hören, ist er ja ab März jetzt dabei und arbeitet am neuen Auto. Und so wie ich tatsächlich mitkriege, höre aus Milton Keynes und aus Kreisen von Aston Martin, arbeitet er momentan Tag und Nacht.
um tatsächlich mit großem Ehrgeiz auch das neue Reglement und das neue Auto, das er dafür baut, optimal zu verstehen und das Ding optimal umzusetzen. Insofern ist es in der Tat eine sehr spannende Frage, wie wird dann am Ende die Fahrerbesetzung sein, aber so langsam geht es eben mit dem Roulette schon los und dem, auf der großen Spielwiese des Fahrerkarussells. Und ich glaube tatsächlich, Stefan hat es ja gerade gesagt, die Königsfigur ist natürlich Max Verstappen. Danach wird sich alles andere richten. Ich glaube, bei Alonso ist nicht das Alter das Problem, glaube ich überhaupt nicht. Aber er hat ein bisschen Anfang dieser Saison tatsächlich Biss vermissen lassen, weil er gemerkt hat, mit dem Auto geht nicht mehr. Und warum soll ich mich dann anstrengen und über die Verhältnisse fahren, wenn das Material es sich hergibt? Für ihn ist natürlich die Ankunft von Newey tatsächlich, wittert er Morgenluft und sieht nochmal eine Chance vielleicht, zum dritten Mal Weltmeister zu werden. Es bleibt da richtig spannend und hinter den Kulissen ist da mächtig was los. Da gibt es viele, viele Gespräche, viele Diskussionen über die mittelfristige Zukunft. Und das ist neben dem rein sportlichen Geschehen, wo wir ja tatsächlich in Großbritannien gesehen haben, auch ein paar Underdogs proben den Aufstand und nur McLaren ist momentan als einzige wohl gesetzte Messlatte. Neben dem sportlichen Geschehen, das turbulent bis spannend ist, ist es eben hinter den Kulissen in der Formel 1 genauso.
Ja, so und das, wie ihr merkt schon, wir haben ein kleines bisschen Zeit. Der nächste Grand Prix findet erst am kommenden Wochenende statt in Spa-Francorchamps. Eines der großen Highlights, wenn es nicht gerade so regnet, dass nach zwei Runden das Rennen nicht mal gestartet, aber auf jeden Fall schon abgebrochen wird. Aber Stefan Ehlen, es ist jetzt, und so lange machen wir das hier schon, es ist jetzt schon tatsächlich 10 Jahre her und wir haben davor schon drüber gesprochen, dass Jules Bianchi tödlich verunglückt ist. Es ist im Nachhinein betrachtet immer noch, ich meine, dass man so viel Pech haben kann, dass das zusammenkommt, ist immer noch unglaublich eigentlich. Aber warum darf sich die Formel 1 feiern? Das ist eben seitdem, und wir hatten natürlich auch mit Grosjean diesen unglaublichen Unfall, dass der den überlebt hat. Das war wieder wahnsinniges Glück. Aber warum darf sich die Formel 1 feiern, dass sie doch eine mittlerweile sehr sichere Angelegenheit geworden ist?
Trügerisch sicher, glaube ich, muss man sagen, weil der nächste Freak-Accident, der wartet vielleicht am nächsten Wochenende auf uns. Man weiß es nicht. Und ja, man hat tatsächlich aus den ganzen Unfällen gelernt. Also es ist jetzt nicht nur dieser Unfall mit Todesfolge von Jules Bianchi von 2014, der da Anlass gegeben hat, sondern diverse Unfälle in diversen Formelserien in den 5, 6, 7, 8 Jahren davor. Da sei zum Beispiel Henry Surtees erwähnt, der von einem Rad erschlagen wurde im Cockpit in der Formel 2 in Brands Hatch.
Ja.
Oder Justin Wilson bei den IndyCars. Da gab es einige Fahrer, wie auch Felipe Massa 2009 in Ungarn, der eine Feder an den Helm gekriegt hat. Eine Stahlfeder. Also da gab es diverse Vorfälle, die im Prinzip dazu geführt haben, dass man gesagt hat, man muss irgendwie dieses offene Cockpit teilweise zumindest schließen. Und daraus ist dann der Halo entstanden. Also da gab es ja auch unterschiedliche Modelle. Die IndyCars verwenden den sogenannten Aeroscreen. Das ist im Prinzip auch ein Halo-Bogen mit noch einer Plexiglasscheibe davor. Die Formel 1 fährt nur Halo, also diesen Bügel. Und der hat tatsächlich schon einigen Fahrern das Leben gerettet, unter anderem Lewis Hamilton. 2021 bei der Kollision mit Max Verstappen in Monza. Dann Charles Leclerc, als der noch im Sauber gesessen ist, damals Alfa Romeo, in Spa bei einem Startcrash zum Beispiel. Da gibt es eine ganz deutliche Reifenspur auf dem Halo. Das heißt, dieser Reifen hätte mutmaßlich auch seinen Kopf getroffen. Und wie du gesagt hast, Grosjean, der durch die Leitplanke geschlüpft ist mit seinem Auto. Und da hat Halo maßgeblich dazu beigetragen, dass die Leitplanke eben nicht den Grosjean köpft. Ich muss es so drastisch ausdrücken, weil so war's. Sondern eben, dass der Grosjean am Ende aussteigen konnte mit nur ein paar sehr kleinen Handverletzungen, weil er sich verbrannt hat. Also das ist eine der großen Entwicklungen, die Formel 1 genommen hat im Nachgang zu diesem Unfall. Es gibt seither auch die virtuelle Safety-Car-Phase zum Beispiel, dass man wirklich schnell die Geschwindigkeit im Feld reduzieren kann, ohne dass man warten muss, bis ein Sicherheitsauto auf die Strecke kommt. Und ich glaube, was dieser Unfall auch nochmal ins Bewusstsein gerückt hat, ist die Verantwortung jedes einzelnen Rennfahrers, dass er halt bei gelber Flagge oder bei sogar roter Flagge nicht einfach sinnlos drauf los und weiter zuballert, sondern dass man wirklich, wie es die Regeln vorschreiben, aus gutem Grund, die Geschwindigkeit signifikant reduziert. Und so leid es mir um den Jules Bianchi tut, aber ein Stück weit ist er auch selbst verantwortlich gewesen für den Unfall, weil es waren Regenrennen, es waren fürchterliche Bedingungen, aber er ist für diese Bedingungen in diesem Abschnitt unter doppelt gelb zu schnell gefahren.
Deutlich war, zu schnell, ja.
Genau, da war eine Bergung im Gange. Das Fahrzeug von Adrian Sutil wurde gerade abtransportiert. Es war mit gelben Flaggen diese Unfallstelle, diese Zwischenfallstelle gesichert. Und das heißt, er hätte deutlich vom Gas gehen müssen. Einerseits durch die Flaggen und andererseits durch die Bedingungen. Und das hat er nicht gemacht. Und die Konsequenz war, dass sein Auto aufgeschwommen ist und er abgeflogen ist. Also es ist eine Verkettung blöder Umstände, aber es zeigt einfach auch, dass die Vernunft ins Cockpit gehört. Und das bedeutet auch, dass die Fahrer halt lernen müssen, mit dem Limit zu leben sozusagen und dass sie sich selber im entscheidenden Moment zurücknehmen. Und da ist wiederum auch die Rennleitung gefragt, da ist wiederum auch das Team gefragt, das gesamte Umfeld, dass sie so auch die Fahrer einwirken und die Möglichkeit haben, einzuwirken, dass genau das nicht passiert, dass ein Fahrer sagt, ich schalte mein Hirn aus und mache einfach weiter. Sondern dass da einfach sichergestellt ist, dass alle Beteiligten in so einem Moment wissen, dass Sicherheit Priorität hat. Und ich glaube, dieser Unfall und so blöd die Geschichte dann ausgegangen ist, dass er letztlich an den Folgen gestorben ist, der hat es nochmal ganz deutlich gemacht.
Ja, es gibt ja auch nicht umsonst schon in Anfangsschritten des Motorsports, in diversen Schulungen, im Go-Kart-Sport, tatsächlich im Pulverdampf der ganz frühen Tage, gibt es intensive Hinweise und intensive Schulungen, eben Flaggenkunde, dass von Anfang an klar gemacht wird, Safety first, Sicherheit geht voran. Und wenn gelb ist, wird nicht diskutiert. Gelb bedeutet potenzielle Gefahr auf der Strecke, reduzierende der Geschwindigkeit. Dem einen oder anderen Profi rutscht es immer wieder durch. Wir haben es unter anderem jetzt beim 24 Stunden am Nürburgring auch gesehen. Im Eifer des Gefechts ist klar, aber an mehrere gelben Flaggen vorbeifahren geht nicht. Und doppelt geschwenkte Gelb, wie bei Jules Bianchi, ist ein nochmal deutlicheres Zeichen, dass da Gefahr vor einem lauert. Und dass alle Fahrer da nah an der Grenze des Aquaplaning fahren, ist nur eine begrenzte Entschuldigung. Also Jules Bianchi hat da selber einen Riesenfehler gemacht, der leider am Ende so katastrophale Konsequenzen hatte. Es war nicht nur die Streckensicherung, die mit dem Bergegerät da noch nicht hätte hinfahren dürfen, aber es war ganz klar auch ein eigenverschuldeter Fehler. Trotzdem tragisch, trotzdem vermeidbar und trotzdem furchtbar. Aber in der Tat, die Bemühungen an passiver und aktiver Sicherheit werden immer weitergehen. Und ich glaube, das haben wir spätestens seit Ratzenberger Senna-Wochenende, kurz danach Wendlinger, seit diesen Serien-Nackenschlägen für den internationalen Motorsport. Das haben wir daraus tatsächlich gelernt und das wissen wir auch von den Funktionären, das wissen wir von den Teams und das wissen wir auch von den meisten Fahrern.
Hoffen wir mal, dass der nächste Freak-Accident ganz, ganz weit entfernt ist. Nicht nur in der Formel 1, sondern in anderen Motorsportserien. Aber das ist natürlich nichts anderes als fast ein kleines bisschen naives Wunschdenken, aber das wird mir hoffentlich noch dürfen. Also kommende Woche, dann blicken wir voraus auf Spa-Francorchamps, wo ja, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, Michael Schumacher irgendwann mal sein allererstes Rennen gefahren ist. Wenn nicht, wird mich Stefan Ehlen kommende Woche zurechtweisen und es berichtigen. Aber ich bin im Moment sehr zuversichtlich. Ich sage jetzt nichts bitte, Stefan. Lass mich bitte eine Woche schmoren. Kurze Pause, Big Show 718.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 718, es geht weiter mit Österreich. Das ist das Segment, wo ich mich dann immer danach schäme, dass ich hier und da wir gesagt habe. Wir haben irgendwas gewonnen, was natürlich Blödsinn ist, aber wir, das ist in diesem Fall die Dreiergruppe, da zähle ich mich gerne dazu. Zum einen zu Gernot Bachler von der Kronenzeitung. Grüß dich, Gernot.
Hallo.
Gernot und Lukas Zara, der andere Kerl in der Leitung ist. Wir haben uns ja in Wimbledon getroffen und wir haben über uns überschnitten alle gegenseitig. Servus, Lukas.
Hallo, servus.
Es soll aber losgehen, das Thema soll heute sein, tu Felix Austria synchronisiere. Habe ich das mal ein bisschen überschrieben, weil Gernot, die Österreicher bei der Schwimm-WM, die in Singapur stattfindet, zum großen Teil, die größten Hoffnungen, glaube ich, auf österreichische Medaillen sind nach dem Rücktritt von Markus Rogan, sind tatsächlich im Synchronschwimmen begründet. wo wir eine große Tradition haben, das möchte ich sagen. Lukas Zara und ich, wir haben es noch nicht geschafft, gemeinsam zu synchronisieren, aber Lukas, ich freue mich, wenn wir im Stadthallenbad während der erste Bank open vielleicht einmal synchron schwimmen. Das wäre zauberhaft. Ich hoffe, schaut niemand zu. Aber Gernot, vielleicht für unsere ausländischen Freunde, für unsere deutschen Freunde, die Alexandri-Schwestern sind drei davon, aber nur zwei treten gemeinsam an, eine tritt solo an. Wie renommiert sind die? Wie nah sind die an der Weltspitze? Oder sind sie sogar Weltspitze?
Ja, also ich glaube, man kann schon mit Fug und Recht behaupten, dass die Weltspitze sind. Die waren, also die, wenn man jetzt vom Duett ausgeht, die waren bei den letzten Olympischen Spielen Vierter, haben knapp eine Medaille verpasst, für die sie eigentlich auch favorisiert waren. Die war so im Solo, ist ja auch Weltspitze, die da durfte halt nicht bei Olympia teilnehmen, weil Solo ist nicht olympisch. Und ja, die sind alle Weltspitze. Also die haben bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, an denen sie teilgenommen haben, 2024 haben sie ausgelassen, haben sie sowohl im Duett als auch im Solo haben sie Medaillen geholt. Und ja, damit bist du automatisch Weltspitze. Ich glaube, ich habe irgendwann einmal nachgeschaut mit den ganzen, die haben ungefähr die Hälfte aller WM-Medaillen für Österreichs Schwimmverband geholt. Also das ist schon eine Marke. Und ja, ich gehe davon aus, dass sie auch diesmal ganz gute Chancen haben, wieder um eine Medaille mitzuschwimmen.
Ich weiß nicht, Lukas, ob du die Antwort hast, aber mich irritiert ein bisschen Synchronschwimmen der Einzelwettbewerb. Der hat mich noch nicht richtig abgeholt. Ich bin ein großer Fan des Großen sowieso. Ich glaube, das sind 8 Frauen, die da reinkommen, aber der Solo-Wettbewerb. Lukas, kannst du was dazu sagen oder muss Gernot diesen Krug an uns vorbeitragen?
Na, du zur Partnerin.
Lass mal den Gernot. Dieser Solo-Wettbewerb, ich verstehe das nicht ganz. Dann geht's um Technik, Gernot, oder?
Ja, also mich hat dieser Begriff Solo hat mich immer sehr irritiert. Also Synchronschwimmen, da stellt man sich ja eigentlich vor, dass es zumindest zwei Personen, die zueinander synchron sind. Und ich wurde dann irgendwann einmal darüber aufgeklärt, dass dieses Synchronschwimmen dazu eigentlich, das Synchron bezieht sich darauf, du sollst synchron zur Musik sein. Und darum im Englischen zum Beispiel oder auch im Französischen, da gibt es ja die eigentlich bessere Bezeichnung Artistic Swimming, also Kunstschwimmen, was das Ganze, oder wenn man sagt, Artistic ist ja auch ein bisschen so das Turnen. Und das bringt es eigentlich besser auf den Punkt, nicht? Also Artistic Gymnastics, Artistic Swimming, dass man sich halt kunstvoll im Wasser bewegt. Und das Solo ist synchron zur Musik möglichst halt. Und aber synchron schwimmen ist wie für dich auch, ist für mich auch eher halt in der Gruppe oder zumindest zu zweit. Und darum ist ja auch das Solo wahrscheinlich nicht olympisch, sondern eben nur Gruppe und Duett.
Ja, wird schon noch kommen, nachdem alles olympisch wird und jeder Verband versucht, mehr Wettbewerbe rauszuholen. Früher oder später wird es sein. Jetzt ist diese WM aus deutscher Sicht ist sie sehr gut losgegangen. Florian Wellbrock hat das 10-Kilometer-Schwimmen gewonnen, hat danach gesagt, es hat sich angefühlt, Lukas, wie in einer Waschmaschine bei 40 Grad. Jetzt, also wenn ich irgendein wiederkehrendes Muster erkenne, bei diesen Großveranstaltungen, egal ob es in Paris ist, egal wo auch immer, es heißt immer, die Langstreckenschwimmer setzen sich einer gewissen Lebensgefahr aus, weil die Wasserqualität scheiße ist. Ist das offenbar so schwierig, Lukas, hier irgendwas zu finden? Und übrigens, dann Österreich ist Fünfter geworden, dazu kannst du vielleicht was sagen, aber es scheint mir so wahnsinnig schwierig zu sein, irgendwo sauberes Wasser zu finden weltweit.
Ja, das wirkt so. Ich meine, wenn man sich Fotos aus Singapur anschaut, die sind da wirklich, naja, ein paar hundert Meter neben fetten Tankern geschwommen. Ja, also das ist sicher kein angenehmes Gefühl, wenn du da reinsteigst. Aber vielleicht ist das wirklich auch ein wiederkehrendes Thema, dass es immer schwieriger wird, da coole Locations zu finden, die auch sicher sind für die Athletinnen und Athleten. Das ist bitter. Und in der Waschmaschine hat er sich, glaube ich, auch so gefühlt, weil es auch unfassbar warm ist, das Wasser. Also die, vor allem diese Distanzschwimmer, die hätten sehr gern kühl, weil du echt überhitzt. Also ich bin dann 27, 28 Grad hat im Sommer, irgendwann wird da voll warm und das geht denen sicher noch ärger so, weil die noch mehr Tempo aufbauen können im Wasser. Das ist ein Problem. Und ja, ein Österreicher ist Fünfter geworden, der Luca Karl, er ist ein Salzburger, er hat das beste WM-Ergebnis für Österreich in so einem Open Water Swim herausgeholt. Ja, das war bis jetzt, glaube ich, ein neunter Platz. Also jetzt Platz 5 ist überraschend insofern, ja, dass er da so gut schon mithält. Das war seine WM-Premiere. Er war zuletzt, hat auch schon das beste EM-Ergebnis einmal für einen Österreicher rausgeholt. Das war sogar, glaube ich, nur 11. Platz jetzt, aber ja, auch da schon mal aufgezeigt. Und ja, der hat sich irrsinnig lieb gefreut und hat gesagt, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn mit diesen für ihn Superstars da mitzuschwimmen und ein paar hinter sich zu lassen. Der war recht herzig im Interview dann in einer Reaktion nach dem Rennen. Das hat mir getaugt.
Apropos neue Bewerber, Gernot und ich haben vor der Aufnahme schon ein bisschen geplaudert. Es gibt das 3 Kilometer Knockout Race. Du hast es mir schon wunderbar erklärt. Wenn du das bitte für unsere 12 Hörer draußen nochmal zusammenfassen kannst. Ich glaube, ich habe es verstanden, aber ich kann es natürlich nicht so schön erklären wie du.
Ja, das ist ein ziemlich neuer Bewerb, der, glaube ich, erst letztes Jahr ins Programm aufgenommen wurde und ich habe das auch erst vor ein paar Wochen das erste Mal gelesen. Da gibt's eben, es ist praktisch ein Ausscheidungsrennen, wo du zuerst 1500 Meter schwimmst, dann 1000 Meter und 500 Meter dann am Schluss und nach jeder dieser Runden scheiden halt eine gewisse Anzahl von, ich glaube immer die Hälfte der Bewerber scheidet aus.
Okay, also was kann der Schwimmsport von der Formel 1 lernen, oder? Q1, Q2, ja. Q3.
Ja, ja. Genau den Vergleich hätte ich jetzt auch gleich gebracht. Genau, Q1, Q2, Q3. So, dann gibt's apropos Synchron. Ich sehe, wir haben zwei Starter im Wasserspringen, nämlich den Anton Knoll und den Darius Lotfi, die auch gemeinsam vom 10-Meter-Brett springen. Aber, Lukas, für uns beide Bahnenschwimmer, die wir sind, ich im Olympiabad in München im gut geheizten. Du gehst ins Freie, glaube ich, schon zu schwimmen. Korrigier mich bitte. Wie schaut's denn auf den 50-Meter-Bahnen aus österreichischer Sicht? Das Aufgebot mit 6 Herren und einer Dame ist schlank, würde ich sagen.
Ja, vor allem schade, dass es nur eine Frau ist, aber immerhin mit der Iris Julia Berger, eine, die zuletzt zwei österreichische Rekorde geschwommen ist, die ist im Kraulen unterwegs, ja. Und es gibt also der größte Name, würde ich meinen, ist der Martin Espernberger. Er ist ein Delfinschwimmer. Er ist bei Olympia hat er mit Platz 6 für das beste Ergebnis gesorgt in der Schwimmbahn für Österreich im vergangenen Jahr. Ist ein spannender Kerl, ganz lockerer Typ eigentlich, der so ziemlich, ja, ganz Großteil des Jahres in den USA verbringt, auf dem College in, ich glaube, Knoxville ist das. Und dort auch, ja, mittlerweile, also Elektrotechnik, glaube ich, studiert er und er hofft, also er will sich da auf LA 28 vorbereiten, nur das Problem ist, sein Studium wird 2027 fertig und er dürft, glaube ich, ein bisschen, also die Unsicherheit gibt schon, ja. Also wenn er dann nicht mal Student im Land ist, warum ist er dann noch da? Also dann könnte es ja Behörden geben in den USA, die sagen, was tust du noch bei uns? Bitte begib dich wieder in deine alte Heimat. Also da ist er ein bisschen verunsichert aktuell, aber genau, das ist so irgendwie das langfristige Ziel. Und jetzt ist er, ja, jetzt wird er einer dieser Leute sein, die gegen den großen Léon Marchand auf den Delfinstrecken antritt. Genau, ja, also den würde ich mal als, ja, mit meinem bescheidenen Hintergrundwissen als größte Hoffnung im 50-Meter-Becken sehen für Österreich.
Gerhard, wir haben ja, als wir in Wimbledon zusammengesessen sind, mit dem Lukas auch darüber geredet, wie es in der Leichtathletik ausschaut, die verschiedenen Zentren, die es in Österreich gibt. Jetzt habe ich mal, es kann sein, dass es nicht mehr stimmt, aber es hieß doch mal, dass es in Österreich exakt 3 50-Meter-Bahnen gibt, die indoors sind. Eine ist im Wiener, gleich neben der Wiener Stadthalle. Die andere wäre wohl in Innsbruck. Die dritte habe ich vergessen. Wenn jemand wie der Espernberger zurückkommen muss aus den USA nach Österreich, ich meine, das muss ja ein Abfall sein an Qualität, an Trainingsmöglichkeiten, der eigentlich unvorstellbar ist, Gernot, oder kann das aufgefangen werden vom ÖSV oder ist es der OSV, der Schwimmverband?
Es ist der OSV, glaube ich. Hm? Jedenfalls es ist schwierig. Also natürlich, es hat schon seinen Grund, dass unsere Top-Schwimmer gerne dann ins Ausland gehen. Das hat der Markus Bogan in seiner Spätphase gemacht. Das ist der Felix Auberg war in den USA, war in England. Die Iris Julia Berger ist jetzt schon in Dänemark. Es sind natürlich in Österreich die Gegebenheiten, ja, schlank. Um es mal so zu formulieren, wie auch in vielen anderen Sommersportarten leider. Aber ein Reizhammer trainiert in Innsbruck, der hat natürlich, also der Espenberger ist sicher momentan unser bester Schwimmer, gerade nach dem Rücktritt vom Felix Auberg. Du hast sicher schon die Möglichkeiten, wenn du einen guten Trainer hast, mit dem in Graz oder in Linz oder in Innsbruck zu trainieren. Aber es ist sicher gescheit, wenn du den Schritt ins Ausland hast, wenn du schon die Möglichkeit hast, am College zu schwimmen. Der Lukas Zahrad vorher vom Leon Marchand, momentan sicher der beste Schwimmer der Welt gesprochen, der zufällig eben auch einer der Rivale ist da fast schon ein Euphemismus, der halt der Vorzeigeschwimmer auch auf der Strecke vom Martin Espenberger ist auf den 200 Meter. Der ist ja auch an den College in die also ans College in die USA gegangen. Und das sind viele Top-Schwimmer, also nicht nur Österreicher, sondern internationale, die diesen Weg gehen. Und das hat auch einen gewissen Grund, weil dort halt eben die Trainingsmethoden und also die ganze Infrastruktur besser ist als in den meisten europäischen Ländern und ja, vor allem als in Österreich sicherlich.
Ja, und vor allen Dingen auch die Trainingsgruppen kann ich mir vorstellen. Lukas, du schwimmst halt dann mit, das ist in der Leichtathletik das Gleiche, ja? Gina Lückenkämper geht ja auch in die USA, weil sie dort einfach eine Trainingsgruppe hat, die man aus ganz Europa wahrscheinlich zusammensuchen müsste. Und das macht schon Sinn, wenn man sich's leisten kann, wenn man ein Stipendium hat und wenn man nicht gerade ausgewiesen wird. Ich kann das komplett nachvollziehen, selbstredend.
Ohne jetzt eine Frage gestellt. Gibt es in vielen Sportarten das gibt es in vielen Sportarten, dass es in Österreich, ja, die einfach Trainingspartner fehlen. Das ist nicht nur im Schwimmen so, das macht sicher Sinn, sich da zusammenzutun und sich auch starke Gegner schon im Training zu suchen. Nur so wirst du besser.
Ja, so jetzt ist Leon Marchand angesprochen worden, ich zähle mal schnell nach, er hat gewonnen 200 Meter Schmetterling, 200 Meter Lagen, 400 Meter Lagen, und auch noch die 200 Meter Brust, das finde ich übrigens spannend, die Kombination, ja, das Brust und Schmetterling, ja, früher mal hat man gesagt, das Beintempo war ähnlich, aber das sind nicht zwingend artverwandt, weil Michael Phelps, wer sich erinnern kann, hat er gekrault und seine zweite Disziplin war eben dann Delfin. Ist Leon Marchand, gibt's irgendjemand, Gernot, und ich weiß, die Frage trifft dich hoffentlich nicht unvorbereitet, aber ich stelle sie trotzdem. Gibt's irgendeinen anderen Schwimmer, eine Schwimmerin? Katie Ledecky würde mir hier einfallen, auf die man zwingend, wenn man denn die Chance hat, die Schwimm-WM zu verfolgen, schauen müsste.
Ja, also, das sind sicher die beiden von dir angesprochenen. Jetzt der Leon Marchand ist jemand, der mich als jemand, der olympischen Sommersport verfolgt, halt wirklich begeistert, weil, du hast vorher gesagt, dieses 200 Meter Brust und 200 Meter Delfin-Double, das hat es noch nie gegeben in dieser Form, weil diese Bewerbe eigentlich nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Also das ist sicher der legitime Nachfolger von Michael Phelps, wenn man so will. Also vor allem wie der halt auch die Lagen dominiert. Also das ist unglaublich. Also der hat da, glaube ich, die 400 Meter Lagen hat er mit einem Vorsprung gewonnen bei Olympia, wenn ich mich recht erinnere. Da war er fast schon fertig mit der letzten Länge. Da hat der Konkurrent noch nicht mit der letzten Länge begonnen. Jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Und ich glaube, es waren die 200 Meter Brust oder 200 Meter Delfin hat er gewonnen, eine Stunde nachdem er davor eine Goldmedaille geholt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Disziplin das war. Also das geglaubt, wie soll der jetzt noch schwimmen? Aber er hat dann wieder, ich glaube sogar fast mit Weltrekordzeit gewonnen. Und er wird wieder alle vier Disziplinen schwimmen, in denen er Gold geholt hat. und er hat nur viermal Gold geholt, unter Anführungszeichen, aber man muss den schon dann mit dem Phelps vergleichen bei Olympia, weil der Phelps hat noch die Staffeln dazu gehabt mit den USA. Den hat, die hat der Marchand mit Frankreich eben nicht gehabt, diese Möglichkeit da auch noch auf, sonst hätte er vielleicht auch 7 Goldmedaillen holen können, also.
Okay. Ja, also den schauen wir uns an. Und was mich aber noch, wenn ich das österreichische Team nochmal ganz kurz zurückkommen darf, Lukas, wenn ich schaue, wo die österreichischen Männer starten, und wir haben eine Lagenstaffel genannt, wir wieder, 4x100 Meter Lagenstaffel, und wir haben keinen, der in einem Einzelwettbewerb über Rücken startet. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass die Staffel über die erste Tranche nicht hinauskommt, weil keiner Rücken schwimmen kann. Ist diese Sorge berechtigt?
Puh, da bin ich jetzt zu sehr überfragt. Ich weiß nur, dass ich meine, diese Lagenstaffel, die ist Europameister worden im vergangenen Jahr. Also immerhin, ja. Man kann jetzt sagen, in Belgrad damals, ja, wo, da waren viele im Trainingszyklus mit der Vorbereitung auf Olympia beschäftigt. Aber hey, ich meine, es ist ein Europameistertitel in der Lagenstaffel. Das kann sich schon sehen lassen, finde ich. Und zu den Stars vorhin noch. Ich würde auf die Summer McIntosh schauen, die glaube ich, vor 2 Monaten innerhalb von einer Woche 3 Weltrekorde gebrochen hat. Also diese junge Kanadierin, ja, die kann man da sicher auch erwähnen. Die ist spektakulär. Ja. Auf die muss man schauen.
Ja, das da möchte ich auch noch kurz. Die habe ich natürlich komplett vergessen. Danke, Lukas, dass du die einwirfst. Die hat ja auch schon letztes Jahr in Paris bei Olympia für Furore gesorgt mit auch, ich glaube, 3 Goldmedaillen in Einzeldisziplinen und so. Also die ist wird sicher, die ist eben noch blutjung, ich glaube 19 oder 20 mittlerweile. Die wird sicher für Furore sorgen, auch in Singapur, ja.
Dann lasst mich schließen, weil ich dann gleich jetzt nach Frankreich rüber mache zu Sebastian Kaiser und Christoph Leuchtenberg, wo wir die Tour auseinandernehmen. Aber ich glaube, wir werden relativ wenig über Felix Gall sprechen. Ist mein Gefühl. Ich könnte es natürlich aufbringen, aber Gernot, wie ist denn, ich weiß, er ist eine Etappe, hat als Vierter abgeschlossen, aber wie wird im österreichischen Sportuniversum der bisherige Verlauf der Tour de France in Hinblick auf Felix Gall beurteilt?
Ja, also ich würde sagen, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Der Felix Galler liegt als 11. in der Gesamtwertung nahe an den Top 10. Ich glaube, wenn der am Ende die Top 10 haben würde bei der Tour, das wäre wieder ein großer Erfolg. Man kann jetzt von dem nicht erwarten, dass er da jetzt mit Pogacar und Vingegaard um den Gesamtsieg bei der Tour rittert. Man hofft vielleicht, dass er dann eben, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Willst du in der Gesamtwertung so weit vorne sein, wie es dir möglich ist, halt vielleicht sogar in die Top 5 kommen, was natürlich großartig ist bei der Tour. Oder willst du einen Etappensieg haben? Da ist es dann vielleicht ein bisschen besser, wenn du eben nicht Top 5 bist, sondern eben so wie der Felix jetzt 11. 12. mit schon mehreren Minuten Rückstand. Ich glaube, momentan hat er circa 5 Minuten Rückstand. Das ist eigentlich nur noch zu wenig, dass sie dich wirklich fahren lassen. Also wenn er dann noch ein paar Minuten dazukommt, dann hätte er vielleicht die Chance auf einen Etappensieg, was ihn dann auch wieder nach vorne spielen würde im Gesamtklassement. Dann bist du vielleicht Top 10 am Ende und hast einen Etappensieg. Ein bisschen schwierig immer, worauf bist du aus? Das muss auch die Teamleitung natürlich vorgeben.
Ja, also.
Ja, aber generell also kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein mit ihm.
Gut, ja, bitte, wenn wir mit ihm zufrieden sind, dann ist es hoffentlich selber auch. In den Pyrenäen geht's heute los, morgen Einzelzeitfahren, wie gesagt, darüber schauen wir gleich, ob wir den Kaiser und den Leuchtenberg in den Pyrenäen da wuschen. Danke Lukas, danke Gernot. Kurze Pause in der Big Show 718.
Ja, mein Name ist Achim Bayerlott. Sie hören Sportradio 360.
Big Show 718 macht rüber in die Pyrenäen und ich freue mich, Sie sitzen Schulter an Schulter, Sie sind im Peloton, Sie fahren vorne weg, sind möglicherweise schon im Ziel angekommen. Zuletzt sind wir in Paris in dieser Runde zusammengesessen und diese Runde ist zum einen Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst. Hi Leuchte.
Hallo, grüß dich.
Und neben ihm sitzt Sebastian Kaiser. Hi Sebastian.
Guten Morgen und guten Tag, wenn du das aussprachst dann.
Ja, das ist korrekt. Das ist Morgen und Tag, was auch immer. Es ist auf jeden Fall der Tag, Christoph, nachdem mir das Herz kurz stehen blieb. Na, so schlimm war es auch wieder nicht. Aber der Tag, nachdem Tadej Pogacar hingeplumpst ist, erfährt man da zu 100% immer, was wirklich los ist? Oder wird einfach gesagt, ja, da war nichts und man kann mit freiem Auge erkennen, dass Pogacar heute bei dieser sehr, sehr schwierigen Etappe und in den nächsten Tagen relativ unbeschadet ins Rennen gehen kann?
Das Gemeine ist ja, dass wahrscheinlich Tadej Pogacar, zumindest Stand gestern Abend, noch selber nicht wusste, was dieser Großalp mit einem macht. Weil es ist ein Unterschied, ob man nach einem Sturz ins Bett geht und ob man nach einem Sturz wieder aufwacht. Ich glaube, heute Morgen wird er sich ganz anders gefühlt haben als gestern. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also es bleibt, wir sind jetzt hier vor der Etappe, vor der ersten Pyrenäen-Bergankunft. Und ich glaube, man muss einfach abwarten, das gilt für Pogacar wie für uns, wie er diesen Sturz weggesteckt hat. Das war eine großflächige Abstürzung. Er wird sich ein paar Sachen geprellt haben. Gestern war er voller Adrenalin. Wenn man mal eine Nacht drüber schläft, das sagt einem jeder Radsport oder jeder, der schon mal vom Rad gefallen ist, egal in welchem Zustand. Der nächste Morgen ist das Schlimme.
Egal in welchem Zustand, da stelle ich mir jetzt irgendjemand, der vom Oktoberfest heimradelt vor. Das sind andere Umstände, Zustände.
Aber bei Georg Zimmermann hat man es ja gesehen, der ist auch davon ausgegangen, am Abend, bevor er ins Bett ist, dass er am nächsten Tag weiterfahren kann. Und dann am nächsten Tag hat er gemerkt, funktioniert nicht. Also einerseits wegen der Schürfwunden, andererseits, weil er in Lenkern nicht richtig greifen konnte. In dem zufolge, ja, das Aufwachen früh mit dem, was über Nacht passiert ist, das sind zwei völlig verschiedene Leben im Grunde genommen.
Und es könnte durchaus entscheidend sein, weil das ist heute eine Etappe, die ist brutal. Das Bergzeitfahren morgen ist komplett brutal, weil es null Eingewöhnung gibt. Das heißt, selbst wenn er dadurch nur bei 95% ist, könnte das schon wirklich einen großen Unterschied machen und die Tour nochmal komplett durcheinander wirbeln.
Sebastian und Christoph vielleicht auch, aber ich habe bei Eurosport jetzt das meiste angeschaut und was mich jetzt am Montag schon oder was am Sonntag bei der Etappe, nein, ich glaube am Montag war es bei der Etappe, irritiert hat, war, dass man versucht hat, und ich weiß nicht warum, bei Kilometer 20 schon zu sagen, Pogacar schaut heute nicht gut aus, da irgendwas, und da war noch gar nicht gestürzt, und dann zeigt sich natürlich am letzten Anstieg, dass er sich mit allen spielt. Also Eindruck bisher vor diesem Sturz, Sebastian, hattest du den Eindruck, dass irgendjemand mit Pogacar mitfahren konnte, bis jetzt, wenn er denn wollte, bergauf?
Ja, schon. Also ist jetzt nicht so, dass er mit der Konkurrenz spielt. Er hat das Ding sicher im Griff, das glaube ich schon. Auch dieser Verlust, glaube ich, zweimal sogar des gelben Trikots. Das wird ihn auch nicht groß wurmen. Also ich hätte eher dann gedacht, wenn er es verliert, dann verliert er es auf eine bestimmte Distanz auch, also über mehrere Etappen. Und hätte jetzt nicht gedacht, dass er sich unterwegs wiederholt. Weil aus der Jägerposition ist jetzt vielleicht auch nicht so verkehrt und muss nicht so viel arbeiten mit deinem Team, weil die anderen wollen das ja verteidigen, weil sie genau wissen, in den Pyrenäen verlieren sie es eh. Und ich glaube, dass Vingegaard schon gezeigt hat, dass er mitfahren kann. Aber ich glaube auf Dauer, wenn er fit ist, wie gesagt, wir reden jetzt immer von dem Stand vor der gestrigen Etappe, wenn er fit ist, da nicht zu schlagen. Also meine tiefste Überzeugung.
Ja, und man sollte, glaube ich, auch nicht allzu viel auf diese Gesicht- und Mimik-Leserei geben. Ja. Also die Tradition ist ja, das ist ja vor allem jetzt eine französische Tradition. Ich erinnere mich an Moreau, an Vöckler, an Konsorten, die nach 10 Kilometern schon aussahen, die in der Endphase Sahelzone und Marathon und letzten Endes dann immer noch was auspacken konnten. Oder 2001, als US Lance Armstrong mit seinem perfekten Schauspiel, also am Ende des Feldes die Berge hochfuhr und sich Thilo von vorne halb bewusstlos gearbeitet hat, bis Armstrong dann am Schlussanstieg alles in Grund und Boden gefahren hat. Also solange man nicht an einem Anstieg signifikant abgehängt wird, würde ich das alles für wirklich Kaffeesatzleserei halten. Das ist nicht seriös. Und wenn einer abgehängt wird, der wird auch am zweiten Berg abgehen, am dritten Berg. Und bis dahin, glaube ich, müssen wir nicht über irgendwelche Schwächen von Tadej Pogacar spekulieren.
Der Fahrer, Christoph, Sebastian und ich haben die letzten Jahre immer Wout van Aert gefeiert. Tun wir natürlich immer noch, aber der Fahrer, der in diesem, also es sind zwei Leute, die eigentlich Spaß machen. Sag bitte gerne zu beiden was, aber lass mich mit Mathieu van der Poel anfangen, der natürlich schon selbst eine fucking Legende ist, aber der macht schon Spaß. Immer wenn irgendwas los ist auf den nicht ganz so bergigen Etappen, ist Mathieu van der Poel dabei und dann wird er halt mal leider 750 Meter oder wie viel es auch waren vorm Ziel eingeholt. Aber der Junge, besteht da nicht ein kleines bisschen die Gefahr, dass bei diesem Stil ihm die Puste ausgeht hinten raus? Oder ist es eh wurscht, weil er sowieso nicht auf Gesamtwertung fährt?
Ja, das ist, glaube ich, seine einzige Möglichkeit, die er hier hat. Ne? Das heißt, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich ist eine Tour de France für Mathieu van der Poel und Fahrer für mit seinen Fähigkeiten eine völlig sinnlose Angelegenheit. Er wird nie Chancen haben, Gelb zu holen, zwischendurch, klar, aber nicht in Paris. Er wird keine Chancen haben, die Sprintwertung zu gewinnen, da sind andere auch besser. Das heißt, er muss seine Lücken suchen und das ist halt mit einem riesen Aufwand verbunden, aber er mag das, diese Lücken zu suchen. Und gestern ist er einem kleinen Irrtum unterlegen, er dachte, er läge vorne, hat er die Lücke auch noch zugefahren. Also er ist ein Vollblut-Rennfahrer, der hier seine Nischen sucht und er hat keine großen Aufgaben für andere Leute und das kostet er komplett aus. Und es kann das auskosten, das ist halt der Unterschied zu einem Wout van Aert, der eben halt in Diensten anderer Herren steht.
Und der zweite Mann, der im Moment doch in Gelb fährt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ist Ben Healy. Sebastian, ich habe dann im Ziel gesehen bei der letzten Etappe, wo er dann das Trikot von Pogacar übernommen hat. Das schien mir ehrliche Freude zu sein, sowas taugt mir und es ist ein guter Typ, der ja auch schon eine gewaltige Etappe gewonnen hat. Er wird natürlich das gelbe Trikot heute verloren haben dann zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung. Aber ich finde das als, wie sagt man so schön, als bunten Hund eigentlich ganz ordentlich. Was weiß man über Ben Healy?
Also ich weiß über Ben Healy ehrlich gesagt nicht allzu viel. Bunter Hund und so, alles schön. Das sind ja auch die Höhepunkte mit der Tour, diese Überraschungen. Auch Abrahamsen, der gestern seinen ersten Etappensieg gefeiert hat mit dem Zweitligateam, was die völlig aus dem Häuschen waren, die dann auch in der Stadt zumindest ein paar Anhänger von denen in Trikots und fröhlich tanzend da noch den Sieg gefeiert haben. Für die ist das, glaube ich, Weihnachten, Gründungstag, Ostern, alles auf einen Tag gewesen gestern und haben wir auch gesagt, wissen gar nicht, was wir jetzt noch den Rest der Tour hier machen sollen. Und bei Healy persönlich glaube ich, dass das genauso ist, weil der jetzt das Größte seiner Karriere erreicht hat. Ich glaube, mehr wird er auch nicht erreichen. Also gelbes Trikot, wie viele Tage jetzt? 2 oder so? Ist, glaube ich, über den für den absolut sensationell. Also das vergisst er logischerweise seinen Lebtag nicht und das ist einzigartig, gerade der erste Ire, glaube ich, seit Stephen Roach Leuchte.
Genau,
Stephen Roach, der hat 87 die Tour ja auch gewonnen. Also da weiß man, was das auch für das Land bedeutet und was wahrscheinlich passieren wird, wenn er nach der Tour ein paar Tage Zeit hat, in seine Heimat zu fliegen. Also da wird mit Ehrungen überhäuft werden. Der Sportler des Jahres in Irland steht, glaube ich, auch schon fest.
Ich muss auch noch hinterher schieben. Ich bin ein Riesenfan von diesem Education First Team, weil die immer wieder unglaublich gute Typen ausgraben. Also jetzt wirklich Leute, die halt vom ganzen Wesen her was Besonderes ausstrahlen, die einfach auf eine gewisse Art und Weise gecastet werden, wie es ein namentlich mir bekanntes deutsches Team tut. Also die haben einen Lachlan Morton, der die ganze verrückten Touren quer durch die USA macht, Nathan Paulus, Richard Carapaz, früher Rigoberto Urán und da passt auch Ben Healy rein, der einfach ein riesen Kämpferherz hat und wie der allein bei seinem Etappensieg, Freitag, glaube ich, war es, den Jungs da vorne weggefahren ist und das ist schon ein unglaublicher Kämpfer und mit seiner Mentalität könnte man eigentlich, glaube ich, 3 Profiteams bestücken. Also das ist wirklich Radsport, wie er sein sollte.
Jetzt habe ich eine kurze Zwischenfrage, bevor wir zu dem namentlich Christoph Leuchtenberg nicht bekannten Team kommen. Aber es ist ja so, dass am Ende der Tour de France die Prämien ausgeschüttet werden an die Teammitglieder, wie es halt gehört. Gibt es für jeden Tag im gelben Trikot, gibt es da noch eine Extraprämie? Ich weiß nicht, wer die Frage beantworten kann, ob ihr das wisst, aber hat Pogacar quasi seinem Team etwas weggenommen, indem er dieses gelbe Trikot nicht verteidigt hat?
Also das ist aber, die Prämien gibt es, aber das wäre umgerechnet aufs Teammitglied, ist das, glaube ich, mal eine Währung, die wir alle kennen, vielleicht eine Kiste Bier weniger.
Also ja. diese Prämien für einen Tag im gelben Trikot, wenn man in Sachen Tennis verwöhnt ist, wo der Wimbledon-Sieger 3,5 Millionen Pfund kassiert oder was auch immer, sind die Prämien hier jenseits des Gesamtsieges doch sehr überschaubar. Also eigentlich muss man da nur nochmal, also man hat auch gesagt, wenn man hier an der falschen Stelle im Rennen pinkelt, sind 3 Tage gelbes Trikot weg, ungefähr.
Also um die Frage mit Ja oder Nein zu beantworten, ja, er hat seinem Team dadurch Geld gekostet. Aber wie gesagt, es ist wirklich nicht viel. Aber ich glaube, UAE führt dennoch die Geldrangliste nach der ersten Woche an. Wir haben, glaube ich, schon 151.000, ich weiß jetzt ganz genau, Euro eingefahren. Der letzte Platz hat 4.700 Euro eingefahren. Das reicht, glaube ich, nicht mal, um den Koch für einen Monat zu bezahlen. Und das namentlich nicht bekannte Team von Leuchte hat Platz 19 von 23 inne. Also die sind auch, glaube ich, bei 4.800, 4.900 Euro, was sie eingefahren haben.
Wobei man Primus ruhig sein, man müsste rechnen, aber ich glaube, so ungefähr 9 Stunden bezahlen könnte.
Bei 3 Millionen Jahresgehalt ist das schon, also das ist dann schon bitter. Aber ja, wie gesagt, diese Rangliste gibt es. Es gibt auch Gelder. Im Grunde genommen gibt es bei der Tour Gelder für alles. Es gibt Gelder für Platz 1 bis 20, glaube ich, bei der Etappe oder 1 bis 10, weiß ich gar nicht. Es gibt Gelder für jeden Tag in einem bestimmten Trikot. Also das betrifft nicht nur das Gelbe. Es gibt Gelder für die beste Mannschaft. Es gibt Gelder für Zwischensprints. Es gibt Gelder für die Bergwertungen. Es sind also nicht immer nur die Punkte, die jetzt für die Leute sichtbar sind, die sich mit der Tour de France beschäftigen und Fernsehen gucken, sondern es gibt für alles auch Gelder. Das sind natürlich, reden wir da von 300 Euro, von 200 Euro, wenn es jetzt um die Wertungen geht und so. Und oder wenn es jetzt ums grüne Trikot tragen, sind, glaube ich, keine. Ich müsste mal nachgucken. Also das sind aber jetzt keine utopischen fünfstelligen Summen alles, ne? Sondern die größte Summe ist natürlich der Gesamtsieg, 500.000. Und ansonsten gibt es auch wirklich, man kann schon, wenn man im Team ist und wirklich auf diese ganzen Zwischenwertungen und Etappensiege und so geht, Etappen, kann man da schon richtig ein bisschen Geld verdienen. Das ist durchaus möglich.
Und um das nochmal klarzustellen, es sind keine Prämien, die in die Tasche des jeweiligen Fahrers fließen. Das ist ja gerade schon angeklungen. Die gehen an die, werden unter den anderen Fahrern geteilt, aber auch in der Regel unter den Teammitgliedern hinter den Fahrern. Ne? Das heißt, das mag er dann für einen Pogacar vielleicht wirklich, ne, also Pachtgeld sein, was er einbüßt, für jetzt vielleicht so ein Pfleger oder was auch immer, ein Masseur, ist das dann schon mehr als ein Trinkgeld, ne, was das dann einen Unterschied macht. Und deshalb ist es auch, glaube ich, relativ wichtig, dass auch dann irgendwie so ein Fahrer, also nicht nur für Umrah, sondern auch für die Kasse der Teammitglieder, wenn man dann eben dann doch nochmal bei einem Zwischensprint mit reinhält und was auch immer. Also es geht ja bis runter dann vom allerletzten Pressepraktikanten, die dann auch noch ein bisschen von dem ganzen Preisgeld mitbekommen.
Manche zahlen auch das gesamte Jahr ein, ne? Also da wird dann am Ende des Jahres alles das, was im Jahr, das Jahr über eingefahren wurde, durch die, keine Ahnung, 250 Angestellten und Fahrer eines Teams, wie gesagt, wie Leuchte gerade sagt, bis zum Pressepraktikanten, zum Busfahrer und so weiter, zur Putzfrau in der Homebase und so weiter, wird da alles an die Tolle ausgeschüttet. Ein schöner Traum, ein schöner Brauch, wie ich meine.
Ja. Ja, ich möchte auch irgendwo Pressepraktikant werden. Ja, jetzt sind wir beim namentlich nicht genannten Team angekommen und bei Florian Lipowitz, der, mit dem Sebastian ja vor der Tour ausführlich gesprochen hat, im Sportinformationsdienst habe ich auch gelesen. Also Leuchte, ich interpretiere das nicht als Kampfansage, aber doch als gesundes Selbstbewusstsein, bevor es in die Pyrenäen geht. Ist es das, was Florian Lipowitz im Moment ausstrahlt?
Ja, so kann man sagen, sind eh, glaube ich, nicht so sein Metier. Er ist ja ein stiller Typ und er ist jetzt auch noch nicht in der Situation, als noch junger Profi diese zu formulieren. Und was er im Moment macht, er ist ein absolut loyaler Teamplayer. Wir haben gestern am Teambus noch mit ihm gesprochen und er sagt über den heutigen Tag, sein Ziel ist es heute, möglichst lange noch an Primoz Seite zu sein. Das heißt, er geht zumindest nach außen hin, wie es innerlich sieht, das wissen wir natürlich nicht. Und dann nach außen hin geht er heute noch als Edelhelfer von Primoz Roglic. Und wir dürfen nicht vergessen, Primoz Roglic ist ja bei aller Kritik, die er sich hat gefallen lassen müssen, wegen Stürzen und wegen mehr oder minder zur Schau gestellter Zeitnahmslosigkeit, er ist immer noch einer der besten Bergfahrer der Welt, weil er die Vuelta 4-mal gewonnen hat. Die Vuelta findet auch an diesen Bergen hier oft genug statt. Und diese langen, steilen Rampen in den Pyrenäen, die nicht so kurvig sind wie in den Alpen, die liegen ihm. Also er kann sehr lang ein sehr hohes Tempo fahren. Ich glaube nicht, dass er heute da so schlecht aussehen wird. Ich glaube nicht, dass heute schon signifikant da eine Ries-Ulrich-Situation entstehen muss. Kann natürlich, man weiß es nie, aber ich würde sagen, derzeit, ich glaube, die werden heute beide da zusammen hochfahren, meine Zeit.
Ich hoffe nur, dass er dann wirklich auch das Go kriegt, wenn er merkt, ich bin stärker und viel stärker als Primoz, dass er dann auch fahren darf. Also offiziell ist es so, dass er das darf, wenn er sich was zutraut. Da hat Rolf Aldag, der sportliche Leiter bei Red Bull, ja auch gesagt, dass er ihn, oder dass es ein Fehler wäre, bei seiner ersten Tour ihn in seinem Elan einzubremsen. Und dann ist eben die Frage, hat er dann auch die Unterstützung des Teams, also der anderen Fahrer? Und das muss halt dann durchgestellt werden, dass er die hat. Das haben wir ihn vorgestern, hatten wir lange mit ihm sprechen können, nochmal gefragt. Und da sagt er eben tatsächlich auch, glaubt er schon, aber er sieht sich jetzt nicht als Co-Kapitän, sondern als Edelhelfer von Rottnitz. Also er hat dann auch den offiziellen Teamsprachgebrauch zurzeit. Aber man merkt schon, er schwatzt schon mit den Hufen. Also ich glaube schon, in seiner Stille, die er hat, und er ist ja auch wirklich ein sehr, sehr ruhiger Typ, er redet ganz bedächtig, ganz besonnen und so. Ich glaube aber schon, da würde ich schon ganz gern, wenn er merkt, jetzt in den Bergen ist es so, wir wissen jetzt alle nicht, was er für eine Nacht gehabt hat, ob irgendwie jetzt die Nervosität steigt, weil er genau weiß, die Tour beginnt für ihn im Grunde genommen erst heute. Da bin ich schon mächtig gespannt, was da jetzt abgeht, und ich hoffe, dass, wenn er tatsächlich das durch und das umsetzt, was er sagt, solange bei Primoz Roglic bleiben will oder wird oder wie auch immer, vielleicht auch muss, dass er sich dadurch nicht die Chance verbaut, tatsächlich, sage ich mal, in die Top 5 vorzufahren.
Wobei ich beim Thema Akzeptanz der anderen Teammitglieder noch fragen muss, gleichzeitig welche anderen Teamkollegen. Also da ist ja also
Blasov.
Ja, also das ist ja, also ich will jetzt auch nicht zum Chefkritiker dieses Teams mich aufschwingen. Ich glaube, da sind genug Fachleute, die eigentlich wissen sollten, was sie da machen. Aber diese Teamaufstellung ist ja schon teilweise ein klein bisschen, naja, also man kann sie hinterfragen. Also wenn man sieht, wie andere Teams aufgebaut sind, die um den Toursieg oder ums Podium mitfahren können, und man hat hier so eine halbherzig Sprint-Rundfahrt-Melange aufgebaut, und ich glaube, bei Red Bull Borans Grohe sind in der gesamten Teamstruktur, was das Fahrerpersonal angeht, große strukturelle Probleme vorhanden. Die wird man jetzt in einer Transferperiode, was wahrscheinlich das nächste Thema jetzt sein wird, nicht lösen können. Ich glaube, da muss man das Team nochmal gesund umstricken, aber denen fehlt es einfach an einer starken Rundfahrmannschaft.
Ja, weil wenn ich auf dem Podium fahren will, dann nehme ich halt keine zwei Sprinter mit. Hat mich auch gewundert, als damals vor 4 Wochen oder wann immer das war, die Tour-Equipe nominiert wurde.
Ja, also das heißt also, um das jetzt den Kreis zu schließen, dass das aktuelle Team von Red Bull Bora Hansgrohe, Sebastian, nicht unbedingt eines ist, wo Remco Evenepoel sagt, Burschen, ich komme doch schon nächstes Jahr.
Nein, wie gesagt, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch das Team. Wir hatten das vor 6 Jahren bei Emanuel Buchmann, der ist Vierter geworden ohne Mannschaft. Also wäre er, hätte er eine Mannschaft gehabt, die in Form gewesen ist, dann hätte er damals schon das Podium erreicht, 100%. Und bei Remco Evenepoel ist es natürlich so, ich glaube, dass nach dem, was ich gehört habe, dass die sich finanziell schon einig sind, dass das gar nicht mehr das Thema ist. Das Thema wird sein, wie baut ihr mir eine Mannschaft, dass ich die Tour gewinnen kann? Also der will natürlich schon gucken, dass er eine UAE-Mannschaft, dass er eine eine Wismar-Liese-Bike-Mannschaft um sich hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das aktuelle Thema, woran die Verpflichtung noch scheitert, ist, wen bringe ich denn mit? Kann ich mir 2, 3 Leute aus der Welt des Radsports aussuchen, die ihr gleich mitverpflichtet? Kann ich mir eventuell einen sportlichen Leiter mitbringen? Also wenn ich mit dem, was Red Bull zurzeit dort hat, nicht zufrieden bin und wenn ich mich da vielleicht nicht wohlfühle. Also das sind, glaube ich, eher die Baustellen, die jetzt in den Vertragsverhandlungen eine Rolle spielen. Also inwieweit hat er das Mitspracherecht beim Team? Und wenn er nicht das Gefühl hat, bei der Tour de France so eine Mannschaft hinter sich zu haben, die ihn zum Sieger werden lässt, dann glaube ich nicht, dass der kommt, auch wenn sie sich finanziell einig sind.
Ja, und ich finde halt diese Taktik immer so ein bisschen bedenklich, die Red Bull Bohans Großteil seit Jahren eigentlich fährt, diese fertigen Stars verpflichten zu wollen. Wenn man sieht, wer in den letzten vielen Jahren, um genau zu sein, die Tour de France gewonnen hat, dann sind das Fahrer, die in ganz, ganz jungen Jahren zu diesen Teams gekommen sind. UAE hat Tadej Pogacar als Teenager schon gecastet. Remco Evenepoel ist ganz, ganz jung, der hat die Tour natürlich noch nicht gewonnen, aber das ist nämlich sonst alles, ist ganz, ganz jung zu Quickstep gekommen. Ein Vingegaard kam ganz, ganz jung. Wiswa hat damals Primoz Roglic auch als Quereinsteiger entdeckt und dann quasi groß gemacht. Und so geht's in einem weiter. Geraint Thomas, der einstmals bei Team Wiesenhofer sogar und bei Team Mobile einstmals verkannt war, hat für Ineos die Tour gewonnen, für Sky. Egan Bernal ist jung geholt worden. Da hört man von Bora, ja, an deutschen Leuten waren wir auch dran. Aber dann muss ich mich nur fragen, warum sich diese Fahrer dann wegen der Perspektive dann für andere Teams entscheiden. Und einen, den sie jetzt halt jung bekommen haben, ist Florian Lipowitz. Und der kann was werden. Und jetzt haben wir hier die irre Situation, dass ein Fahrer, der eigentlich Top 5 Potenzial für eine Tour de France hat, einen Vertrag bei seinem Team für die kommende Saison hat. Und das ist bedenklich, dass man nicht geschafft hat, ihn zu halten. Und ich auch bedenken, dass er in der kommenden Saison bei Bora Hansgrohe fährt oder bei Red Bull Bora Hansgrohe, bevor es böse Post gibt. Denn wenn man mit ihm hätte verlängern wollen, er hätte doch verlängern wollen, dann hätte man sich schon längst einigen müssen, weil eigentlich die großen Fahrer ohne Vertrag, die sind zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon vom Markt.
Also ich glaube, dass das aber auch von der Lipowitz-Seite so ein bisschen ausgeht. Wenn Evenepoel kommt, ist Lipowitz weg. Weil dann klar ist, Evenepoel kommt als Kapitän, der kommt nicht als Nummer 2-Fahrer oder Helfer oder Co-Kapitän von Lipowitz bei der Tour de France 2026, sondern der ist dann die eindeutige Nummer 1, die Roglic jetzt nicht mehr ist. So. Und dann macht es auch für Lipowitz in der Form mit dem Talent, glaube ich, wenig Sinn, bei Red Bull zu bleiben, sondern da bin ich felsenfest von überzeugt, der wartet jetzt noch ab, was machen die mit Evenepoel, kommt der oder kommt der nicht? Und wenn der kommt, es gibt tatsächlich, das weiß ich auch, viele Interessenten an Lipowitz, der hat keine Not, jetzt unterschreiben zu müssen. Und wenn dann die Zeit reif ist und die Entscheidung in Sachen Evenepoel gefallen ist, dann glaube ich, dass wir dann auch schnell wissen, wohin der Sportkamerad Lipowitz wechseln wird oder eben bleiben wird, wenn der nicht kommt. Aber auch dann muss natürlich Red Bull unabhängig davon in seinem Kader ein bisschen was verändern, weil wenn Lipowitz dann nächstes Jahr auf Podium, sagen wir mal, fahren soll, er braucht eine andere Mannschaft. Das ist
wie Sebastian sagt, der Markt für einen potenziellen Tour de France Fünften, der ist riesig. Er ist mit das größte Rundfahrtalent, was es da gibt. Und es ist eigentlich, ich glaube, seine Entscheidung fällt sogar auch noch abseits einer Evenepoel-Entscheidung. Er wird gucken, wo er sich am besten aufgehoben fühlt. Und ich habe da Bedenken, dass er bleibt. Und es ist eigentlich sträflich, von diesem Team, dass man ihn nicht frühzeitig hat binden können, sondern das ist ja das große Mönchengladbach-Syndrom, dass man dann eventuell wehrlos einen Topmann ziehen lassen muss.
Okay, spannend, was die Geschichten abseits der Pyrenäenstraßen, auf die wir uns heute begeben. Christoph und Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank. Geraint Thomas, der Name ist auch gefallen. Großartig, dass wir das auch wieder untergebracht haben. Wir hören uns wieder, hoffentlich in derselben Konstellation in der nächsten Woche, wo wir dann auch schon wissen, wie es Tadej Pogacar heute gegangen ist. Kurze Pause.
Servus, hier spricht der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaft, die Big Show 718 geht weiter mit Football. Das heißt zum einen Nicolas Martin, Herr Nicolas, und das heißt aber auch Christian Schimmel. Und es wird gleich viel über den deutschen Football gesprochen werden. Hallo ihr beiden. Und die Frage geht gleich direkt an Christian. Nicht deutscher Football, sondern natürlich die NFL. Sauce Gardner, was für ein überragender Name. Sauce Gardner hat von den New York Metropolitans 120 Millionen Dollar für eine Vertragsverlängerung bekommen. Christian, geiler Name, aber ist dieser geile Name auch tatsächlich diese 120 Millionen Dollar wert?
Ist natürlich ein spannender Spieler, sehr, sehr hoher Draftpick damals von den Jets, und er ist durchaus jemand, der logischerweise auf einer Premium-Position spielt, mit der Cornerback-Position, die neben Quarterback, Edge Rusher und Tackle mit Sicherheit zu den wertvollsten gehört. Und es ist relativ viel Geld. Die Jets Defense wird dieses Jahr auf jeden Fall verbessert sein. Allerdings geht halt auch das Cap Jahr für Jahr hoch. Das Positive an Gardner ist halt, dass er mit seiner Größe 6'3", 200 einfach auch wirklich jemand ist, der jetzt zwar noch nicht auf dem Level spielt wie Darrell Revis, aber der vielleicht noch das Potenzial hat, dahin zu kommen. Hatte durchaus ordentliche Bewertungen, was seine Arbeit in Coverage betrifft. Relativ wenige Interceptions, wobei man sagen muss, das ist natürlich sehr, natürlich auch super viel Varianz mit drin. Wie oft wirst du angeworfen? Welche Matchups hast du? Profitierst du mal davon, dass du vielleicht viel in der Zone sitzt und dann einfach einen abfangen kannst? Also es ist viel Geld, es ist noch ein sehr junger Spieler. Es war klar, dass die Extension irgendwann kommen muss. Und von daher ist es jetzt nicht die riesige Überraschung, auch wenn er mit Sicherheit es noch nicht bewiesen hat, dass er den Preis aktuell wert ist.
Also Sauce Gardner für 4 Jahre 120,4 Millionen, um ganz exakt zu sein, bei den Jets. Und dann werden wir uns ab September, Christian, wieder der Frage widmen, welches New Yorker Team schafft dieses Jahr mehr Siege? Und werden es kombiniert sehen, aber ja, das New Yorker Sports Radio freut sich schon.
Ja, du nimmst die Vorfreude, glaube ich, allen Jets und Giants Fans absolut, absolut vorweg. Ja.
Wie die Trainingscamps fahren an, jetzt so nach der Offseason, Bauchgefühl, welches New Yorker Team, wo sehen wir den besseren Football? Wo kann man sich eher drauf freuen dieses Jahr?
Es kommt halt darauf an, was man als besseren Football bezeichnet, ne? Ich bin mir sicher, dass die Jets Defense eine sehr gute Unit ist. Die werden auf jeden Fall eine Menge Spaß machen. Die werden auf jeden Fall auch vielen Mannschaften das Leben richtig, richtig schwer machen können. Und ich sag mal, Low Scorer, so 17-14, 17-10, in der Hinsicht schon auch gewinnen können. Offensiv, also all das, was ich in der Offseason zu Justin Fields gesehen habe, würde ich mal ein dickes Fragezeichen hintermachen, ob das überhaupt ein Upgrade ist. Die Giants jetzt mit einem Quarterback-Raum, da muss man ja echt festhalten, ne? Kriegst du alle 4 Quarterbacks der Giants offen?
Nein.
Hintereinander hin? Ich hätte es nicht hinbekommen. Wir haben Russell Wilson, Jameis Winston, Jackson Dart, der First-Round-Pick, und Tommy DeVito. Ja, wenn du 4 Quarterbacks hast, hast du vielleicht 4 Probleme. Ich bin sehr gespannt. Die sollten verbessert sein. Die haben mit Malik Nabers eine klare Nummer 1. Also offensiv gebe ich den Edge da definitiv den Giants. Aber ich bin da... Ich glaube, das wird von beiden kein überragend schöner Football werden. Wenn Winston spielt, wird es wenigstens unterhaltsam, weil der wirft seine 4 Touchdowns und 3 Picks pro Spiel. Das ist auf jeden Fall nett. Und defensiv schätze ich die Jets schon stark ein. Die haben jetzt auch schon auf den Skill-Position sich ein bisschen verbessert, mit Mambu und Mason Taylor 2 hohe Picks in der Offense gehabt. Breece Hall, einen der besseren Running Backs, aber ich glaube halt, dass die Gegner ihn halt komplett in Pass wegnehmen. So, ich stelle halt 2 Leute auf Garrett Wilson und dann schlag mich halt mit dem Rest der Receiver-Crew und dem Quarterback, und das sehe ich halt nicht.
Naja. Ich frag mich, ob ich inzwischen nicht sogar Winston vor Wilson habe, aber gut.
Ja, könnte sein. Also Winston hat man halt, den Eindruck, hat sich ein bisschen stabilisiert. Und Russell Wilson, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich finde nicht, dass er grundsätzlich schlechter ausgesehen hat als Fields. Das hat schon Grund, warum Pittsburgh den letztes Jahr in der Saison diesen Wechsel gemacht hat.
Also, aber das wird sich innerhalb der Trainingscamps rausstellen, unter anderem eben dieser Quarterback-Raum der Giants. Gut, dann wechseln wir von, sind noch in der Saisonvorbereitung und arbeiten uns langsam in die Saison, die erst dann Anfang September losgeht, zu läuft gerade, auch wenn sie letzte Woche eine Sommerpause hatte, die German Football League, Christian. Die wieder in die Vollen geht an diesem Wochenende. 7 Spiele, da ist Interconference dabei, da sind Lokalduelle dabei, da sind Krisenduelle dabei. dabei, da ist so ziemlich alles dabei. Wir werfen mal einen ganz kurzen Blick. Ravensburg empfängt Dresden. Ravensburg letztes Jahr Zweiter im Süden, das war eine kleine Sensation. Dresden, ja, der GFL Bowl wird in Dresden stattfinden. Dresden hat alle Trümpfe selber in der Hand, Nordmeister zu werden und dann Heimrecht in den Playoffs zu haben, darf dann halt nicht. Und das haben wir immer wieder mal gesehen, dass das Dresden im Süden passiert, bei einer Auswärtsfahrt im Süden patzen.
Ja, reißt du mit Sicherheit die eine oder andere Wunde beim anderen Dresdner vorbei, die ja vielleicht in German Bowl sich gegen Schwäbisch Hall dann ein wenig verhalt ist. Sie sind für mich aktuell der Favorit für den Einzug in den German Bowl. Und wenn man sich den Spielplan anguckt, ich sehe eigentlich nur noch eine kritische Partie und das ist Potsdam zu Hause. Ich glaube auch nicht, dass Schwäbisch Hall in der aktuellen Form, auch wenn sie den Süden anführen, in Dresden am 10.8. gewinnt. Das ist natürlich ein Signature-Spiel. Und zwar der traditionsreichsten Programm und auch in der jüngsten Vergangenheit erfolgreichsten Programm im deutschen Football. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Nicola, aber für mich wirken die Monarchs halt aktuell wie die stabilste Mannschaft. Vielleicht nicht die höchste Upside, aber definitiv die stabilste Mannschaft in der GFL.
Ja, und wahrscheinlich die wichtigsten Duelle halt zu Hause. Also gegen Potsdam geht's dann zu Hause am letzten Spieltag. Da könnte es um die Nordmeisterschaft gehen.
Ja.
Und ja, wenn sie das gewinnen, würden sie halt in der Theorie, wenn sie ins Finale schaffen, halt die ganze Zeit zu Hause spielen. Also das wäre schon ein großer Schritt. Aber ja, Dresden wirkt sehr, sehr stabil. Das stimmt schon. Also keine offensichtlichen Schwächen und ja, man hat wahrscheinlich aus dem Finale letztes Jahr gelernt, ja. Also man will diesmal nicht an Potsdam scheitern. Dann so ein bisschen für mich Wundertütenduell. Die Saarland Hurricanes haben die Berlin Rebels zu Gast. Ja, die Berlin Rebels sind irgendwie Favorit, würde ich sagen. Aber auf der anderen Seite von Berlin nach ins Saarland ist halt eine endlose Fahrt. Das kann auch Spuren hinterlassen. Und ja, also ich sehe Berlin leicht vorne. Da hört es irgendwie auch schon auf mit der Zuversicht.
Ist echt fast, ich bedauere fast, am Samstag als Stadionsprecher in Montabaur unterwegs zu sein.
Weil sonst wäre es nach, wo spielen die jetzt?
Im Das Duell, genau, im Hermann-Neuberger-Stadion, das Rory Johnson Revenge Game.
Der Rory Johnson Bowl, ja.
Das hätte ich mir schon sehr gerne angeschaut.
Das letztes Jahr in Berlin, das war super knapp. Am Ende eine 2-Coin-Conversion, die es entschieden hat und wo der Quarterback dann rausging, aber ja.
Ja, also ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel, wenn er in der Nähe ist. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, dass es ein sehr physisches Spiel wird. Ich bin sehr gespannt, wie viele 15 an dem Tag fliegen. Da haben beide Teams enormes Potenzial für. Aber die spielen beide eine gute Saison, muss man sagen. Also Rebels 5-2 zur Halbzeitpause. Hätte man jetzt auch nicht gesehen und dabei halt mit Siegen gegen die New Yorker Lions. Und unter anderem, ja, der Spielplan war jetzt nicht so schwer, zweimal Paderborn, Düsseldorf relativ knapp gespielt, Kiel ziemlich knapp gespielt, aber sie haben die Spiele halt gewonnen. Und das ist der Unterschied. Saarland steht mit 3-5 für mich ein bisschen unter Wert da, weil auch die eine Menge knappe Spiele haben. Und ja. Sehr, sehr enges Duell. Und natürlich, man darf nicht vergessen, wir reden von der GFL. Das heißt, dass da mal Spieler verhindert sind oder etc. pp. Das ist dann mit Sicherheit auch bei so einer Partie mal der Fall. Die gute Nachricht.
Also gerade für das Auswärtsteam, ne? Für so einen Riesenfall.
Ja, genau. Also für Berlin ist es halt. Da kann das schon mal sein, dass der ein oder andere arbeitsbedingt oder so nicht kann. Ohne dass er jetzt was weiß. Aber ja.
Ja. Auch um 16 Uhr und das Ganze läuft übrigens in der Konferenz bei Sportdeutschland TV und dann auch bei DF1 im Fernsehen. Schwäbischer Unicorn gegen Potsdam, Unicorns gegen Potsdam Royals. Die letzten 2-3 Jahre hätten wir uns auf das Duell gefreut. Dies Jahr scheint schwierig. Die Unicorns finden langsam in die Spur, sind aber alles andere als die Überflieger im Süden, auch wenn sie die Tabelle anführen. Ja, also Potsdam sollte da schon als Favorit hinfahren, wobei Potsdam schon dieses Jahr ein Riesenei gelegt hat gegen Düsseldorf.
Ja, Düsseldorf auch besser als viele andere Mannschaften oder anders, also besser als viele andere Mannschaften im Norden, aber auch vor allen Dingen besser als die letzten Jahre. Die Unicorns, 3 von 4 Siegen sind One-Score-Games. Also ein Punkt gegen München, wo München eine 2-Point-Conversion verpasst. 3 Punkte in Ravensburg. Ich glaube auch nach Verlängerung, wenn mich nicht alles täuscht, wo sie das Stadion da in Aalen sehr voll gemacht haben. 4 Punkte gegen Saarland, der einzige Two-Score-Sieg mit einem 35-19 gegen Straubing. Der Süden ist so weit offen dieses Jahr und die Unicorns tragen halt insofern dazu bei, weil früher hätten sie solche Staffeln dominiert. Und die langfristige Perspektive, Nikola, wenn ich das jetzt gerade vom sportlichen Geschehen kurz einwerfen darf, die GFL hat ja eine Veröffentlichung gemacht, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, dass ja die Liga langfristig auf 2 Staffeln A6 Mannschaften reduziert werden soll und das auch ein bisschen unabhängig von den Landesverbandsgrenzen. Ich bin sehr gespannt, wo wir dann in 5 Jahren stehen, wie viele Südteams da noch in diesen ersten oder wie viele klassische Südteams aus den Landesverbänden Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Bayern dann einfach noch in der GFL spielen werden.
Ja, wobei wir natürlich aufpassen müssen, jetzt auch in Bezug auf die zweite Liga, also ne, nicht jedes Team, das aus der zweiten Liga rauskommt. Im Norden ist natürlich sofort dann ganz oben mit dabei, also müssen wir gucken, wie das dann passiert. Also die Top-Teams sind da, klar, aber danach nivelliert es sich, glaube ich, schon ganz gut.
Ja, das stimmt.
Ja, also nicht alles, was aus der GFL 2 Nord rauskommt, ist vielleicht Dresden oder Potsdam.
Nee, das ist wahr. Willkommen richtig.
Von daher müssen wir gucken. Aber vor allen Dingen, es wurde auch angekündigt, es soll dann ein Championship-Game geben an der GFL 2, also da, wo der Nord und der Südmeister gegeneinander spielen und dann quasi der Aufsteiger ermittelt wird. Das ist, das birgt auch viel Potenzial für neue interessante Matchups. Also.
Ja.
Und wir werden sehen.
Wir meckern ja viel rum, Nikola, so. Aber ich finde die Reform, so wie sie bis jetzt verkündet und umgesetzt wurde, ausdrücklich positiv. Wir brauchen diese Verknappung. Ich finde es auch richtig, die GFL 2 als breitere Basis mit jeweils 8 Teams aufzustellen.
Und wo nur noch einer absteigt. Das Problem im Augenblick an der GFL 2 ist ja, wir haben 8 Teams drin.
Ja.
Einer kann aufsteigen, also pro Gruppe Nord und Süd, einer kann aufsteigen, 2 können absteigen direkt, ja.
Ja.
Und dann ist es ein bisschen schwierig, den Leuten zu sagen, hier übrigens GFL 2 ist quasi die Vorstufe zur GFL und damit ziehen wir hier so ein bisschen die Professionalisierung ein bisschen an, aber auf der anderen Seite, dann gibst du dir halt die Mühe und wirst sofort wieder in die Regionalliga runtergespült, dass da jetzt ein bisschen Sicherheit und ein bisschen mehr Planungssicherheit für GFL 2 Teams ist, dass die halt nicht sofort wieder runtergekippt werden, finde ich jetzt nicht so falsch.
Nee, und du siehst es ja an Montabaur dieses Jahr, ohne dass ich dazu sehr den Heimbonus spielen muss. Aber letztes Jahr 1 Sieg vom Aufstieg entfernt, dieses Jahr zur Saisonhalbzeit 0-5.
Ja.
So. Das geht schnell in der GFL 2.
Das geht so schnell in der GFL 2, genau. So. Kiel gegen Braunschweig. Wenn wir auf die Tabelle schauen, Braunschweig 3-3, Kiel 3-4, da geht's um Playoff-Plätze und zwar ganz extrem. Also Braunschweig hat letztes Jahr gegen Kiel in Kiel verloren, das darf denen dieses Jahr nicht passieren.
Nee, und man muss die Kieler, glaube ich, loben, dass die haben jetzt auch, glaube ich, nicht das allerhöchste Budget in der Liga, aber die haben einfach mit viel Stabilität wirklich was aufgebaut, schon 3 Siege eingefahren, dass man gegen Hildesheim gewinnt, war vielleicht auch nicht zwingend mitzurechnen.
Weil man ja noch 1 gegen Hildesheim ganz knapp verloren.
Genau, also die könnten auch gut und gerne mit einer positiven oder mit einer ausgeglichenen Bilanz dann entsprechend dastehen. Es wäre eine positive Bilanz, 4-3 statt 3-4. Von daher ein großes Lob bei den New Yorker Lions, die ja bekannterweise dann strukturelle Veränderungen im nächsten Jahr vornehmen werden. Ich habe eigentlich mit mehr gerechnet, aber es ist zu früh, um die abzuschreiben. Gegen die Rebels, das war über weite Strecken eine knappe Geschichte. Dresden war mal chancenlos gegen Potsdam, bis auf diese eine durchaus lustige Safety dann auch. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, aber die Tendenz geht halt auch bei Braunschweig eher in Richtung, wir kämpfen eher um die Playoff-Plätze als um die Meisterschaft.
Also das auch um 16 Uhr. Das letzte Spiel am Samstag um 16 Uhr. Die Munich Cowboys empfangen die Straubing Spiders. Die Spiders sind das einzige Team, das im Süden wirklich abfällt. 1-5, das erste Spiel gegen Ravensburg gewonnen und seitdem vor allen Dingen Niederlagen kassiert. Man hat jetzt sich verstärkt mit einem Quarterback, der zumindest in München vom Namen her positive Gefühle entwickeln wird. Nämlich er heißt Aaron Lewandowski, also Lewandowski. Mal gucken.
Ja. Es ist halt, es ist für Straubing halt eine wichtige Nummer. Insofern ist es halt nicht so dramatisch, weil wir dieses Jahr im Süden keinen Absteiger haben. Dadurch, dass in der GFL 2 Süd nur 7 Teams spielen, was auch bedeutet, dass der Meister der GFL 2 Süd, was aktuell stark nach Albershausen aussieht, aber auch da in der GFL 2 Süd kann auch gefühlt jeder jeden schlagen. Da sind 4 Teams oder 3 Teams mit einer Niederlage mit Biberach, Regensburg und Albershausen. Ja, Straubing, die ist ja definitiv nicht mit der besten Bilanz. Ich meine, da gab es ja auch ein bisschen Unruhe vor der Saison. Und man muss natürlich auch sagen, dass es für die auch vom Recruiting her nicht so einfach ist. München hat sich stabilisiert. die fallen schon sportlich ab. Ich finde es gut, dass sie noch was versuchen. Der Weg in die Playoffs ist relativ weit, aber der Druck durch den Abstieg ist halt dieses Jahr auch nicht da.
Das also der Samstag. Am Sonntag Paderborn gegen Hildesheim. Die sieglosen Paderborner gegen Hildesheim, das letzte Jahr im Viertelfinale war, dieses Jahr 2-5 ist, durchaus noch Chancen hat, da wieder ranzukommen. Da oben muss halt viel gewinnen. Aber Paderborn wäre ein Anfang. Man hat jetzt wieder Markus Herford, den Headcoach, der kurz in der ELF bei den Schweizern war, bevor man sich da getrennt hat. Ja, man ist 2-5, Düsseldorf ist 3-4, Paderborn ist 0-6, damit ist aber auch klar, Christian, Paderborn muss gewinnen, wenn sie überhaupt eine Chance haben wollen, dran zu bleiben, sonst sind beide mit 3 Siegen weg und da fragt man sich schon, wie Paderborn das dann, also Paderborn bräuchte dann quasi 3-4 Siege aus den letzten 5 Spielen, das erscheint ein bisschen unrealistisch.
Ja, zumal sie einfach auch davon profitieren, dass die anderen Mannschaften, die unten stehen, mit Kiel und Düsseldorf halt schon jeweils 3 Siege haben und eben dann auch im Fall von, also die haben beide noch nicht gegen Paderborn gespielt, das ist dann die gute Nachricht. Nur dafür waren die Spiele halt auch zu deutlich. Ja, das die knappste Partie ist eine 20-Punkte-Niederlage in Berlin. Jetzt muss man
die
sagen,
halt, die war zu Saisonbeginn.
Allererstes Spiel sehe ich nicht für Hildesheim. Es ist ein absoluter Pflichtsieg. Die haben dann mit Düsseldorf zu Hause im Allgäu, Braunschweig und Berlin durchaus ein machbares Restprogramm, weil die Top 2 eben nicht mehr vor der Brust. Das kann schon noch in Richtung Playoffs gehen. Ich bin sehr gespannt, wie Markus Herford das Team umbaut, zumal es ja auch einige Veränderungen im Kader gegeben hat. So wie ich es mitbekommen habe, teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig. Es wird eine andere Mannschaft sein, die wir da auf dem Platz sehen werden. Wie viel besser das dann ist, als das Produkt vorher, das wird sich dann rausstellen.
Und dann am Sonntag um 15 Uhr die Allgäu Comets haben den Aussteiger aus Pforzheim zu Gast. Das Hinspiel hat Pforzheim zu Hause gewonnen. Der allerdings ist, ja, die Cinderella-Story vom Aufsteiger, ich meine, ist immer noch eine schöne Geschichte. Allerdings sind die White Dogs inzwischen 4-4. Die Comets auf Platz 5, 2-3 direkt dahinter. Könnten also mit einem Sieg an Pforzheim vorbeispringen und wieder ins Playoff-Rennen reinkehren. Das wird auch das Ziel sein für die Comets.
Das wird das Ziel sein für die Comets, die ihre Siege gegen Saarland und Schwäbisch Hall erfahren haben. Beide Teams nicht gut drauf. Also auch die Comets zuletzt mit 2 Niederlagen. 54 Punkte im Saarland gefressen. 21-23 in München. Pforzheim mit 3 Niederlagen, aber mit 3, mit 7 und mit 2 Punkten. Das ist auch nicht viel. Also Pforzheim ist stabil, ist gut in der Liga drinne. Das sollte eigentlich eine Partie auf Augenhöhe werden. Aber enorm wichtig, gerade für Allgäu im Sinne des Playoff-Rennens. Und es ist ja auch für Allgäu noch nicht komplett vorbei, ein Player-5-Spiel zu holen. Nur muss dann halt in der zweiten Saisonhälfte, ist ein bisschen übertrieben, weil sie erst 5 Spiele haben und jetzt noch wesentlich mehr Folgen, dann einfach noch ein bisschen was passieren muss.
Also, das so viel zur GFL. Wie gesagt, 16 Uhr am Samstag die Konferenz auf Sportdeutschland TV, beziehungsweise dann ab 15.30 Uhr auf Sportdeutschland TV, 16 Uhr bei DF1. Alle Spiele kann man sich Pay-Per-View auch über den Ligapass anschauen. Wir reden dann die nächsten Wochen bestimmt auch sportlich über die ELF, Christian, aber ja, was da im Augenblick eher ist, ist ein Rosenkrieg zwischen ein paar Franchises und der Ligaführung. Der bisher steilste Satz, der da gefallen ist in der Kommunikation über Pressemitteilungen, ist: Die Liga und ihre Entscheidungsträger waren bisher nicht in der Lage, signifikante Sponsoren zu gewinnen, dauerhaft zu halten oder strategisch aufzubauen, was maßgeblich auf die schlechte Business-Reputation und den enttäuschenden Tracker des Senior Managements der Liga zurückzuführen ist. Wenn wir bei solchen Sätzen angekommen sind, Christian, dann ist, glaube ich, das Tischtuch nicht nur zerschnitten, es ist inzwischen auch schon verbrannt, oder?
Ja, ich glaube, die erste schlechte Nachricht ist, wenn man über Pressemitteilungen miteinander kommuniziert. Wenn man das noch Kommunikation nennen kann und nicht mehr direkt miteinander spricht. Ich glaube, das ist das Erste. Dass es Unzufriedenheit von gewissen Franchises gab, ist, glaube ich, keine Neuigkeit. Das ist ja auch die letzten Jahre
schon. Seit anderthalb Jahren mindestens. Ja?
Genau. Ja, also wie lange es rumort, wissen wir nicht, aber öffentlich zumindest seit einem guten Jahr. Und da ist schon erstaunlich viel Schärfe drin. So würde ich es mal formulieren. Weil das ist jetzt, du hast ja den Satz gerade vorgelesen, kommunikativ nicht gerade die Abteilung, wir tasten uns mal einander ran.
Ja, also die Brücke ist jetzt gesprengt, so, also, ja.
Genau.
So Gefühl.
Die Frage ist, wie die Konsequenzen aussehen, denn eine neue Struktur aufzubauen etc. pp. Ist nicht einfach. Das große Problem meiner Meinung nach für die Liga ist, dass das halt die Franchises sind, im Wesentlichen, wie nur Stuttgart, so wie ich es mitbekomme, die eben auch die Zuschauer ziehen und die...
Und die den sportlichen Erfolg in der Liga haben.
Genau.
Also das sind die Zugpferde.
Das sind die Zugpferde. Und wenn die Zugpferde sagen, wir wollen vielleicht, weiß ich nicht, also stehen ja auch Forderungen in Richtung transparenter oder klare Verteilungsmechanismen, was die Gelder betrifft. Da habe ich ja überall logischerweise keinen Einblick dran. Aber die Schärfe in der Form hat mich schon sehr überrascht, weil das machst du eigentlich nur, wenn du einen Plan, oder solltest du nur machen, wenn du einen gewissen Plan dahinter hast, weil du es jetzt schon auf eine gewisse Stufe einfach ziemlich eskaliert hast. So empfinde ich es. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Zahlen liest.
Wie gesagt, also dass man dieses Rumoren und diese Unzufriedenheit, die hat man schon mitbekommen. Letztes Jahr am Tag vorm Finale wurde ja quasi diese Gewerkschaft vorgestellt oder diese Football Association, diese Franchise Football Association, ja, die ja schon deutlich gemacht hat, so ein weiter so wollen wir nicht. Aber ja, nochmal, dass jetzt wirklich scharfe Geschütze aufgefahren werden mitten in der Saison, ist eine neue Dimension. Und wie gesagt, dass das wirklich so öffentlich ausgetragen wird und auch in dieser Deutlichkeit, ja, also Diplomatie ist da ja nicht mehr, wenn solche Sätze fallen. Das ist schon überraschend.
So nehme ich es auch wahr. Warten wir es ab, was darauf jetzt folgt. Denn so banal wie es auch klingt, jede Pressemitteilung ist nur die Konsequenz wert, die erfolgt. Und entweder sind das dann nochmal in irgendeiner Form gemeinsame Gespräche, dass man sich zusammenrauft, oder diese Vereinigung muss dann halt schauen, welche Möglichkeiten sie hat. Ich kann mir, wie gesagt, eigentlich nicht vorstellen, dass da nicht schon gewisse Planungen in bestimmte Richtungen laufen, weil warum würdest du sonst auf Gedeih und Verderb in dieser Schärfe argumentieren?
If you're going to talk the talk, you're gonna walk the walk. Das wäre die englische Formulierung dafür. Wir lassen uns überraschen und wie gesagt, wir reden dann über die nächsten Wochen bestimmt dann auch mal sportlich über die ELF und die bald anfangenden Playoffs. So, das war's von uns hier in der Big Show 718. Gleich übernimmt wieder der Producer. Eine kurze Pause. Bis gleich.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
And now for something completely different.
The remains of the week. Was ist in dieser Woche liegen geblieben? Jo, fangen wir an mit Baseball. Das All-Star-Game, das in Atlanta ausgetragen wurde. Ich weiß gar nicht, in welchem Stadion die jetzt sind. Die haben, also damals, als ich mich für Baseball zu interessieren begonnen habe, waren sie im Fulton County Stadium. Dann waren sie im umgebauten Olympiastadion. Jetzt sind sie wieder irgendwo anders. Das ist natürlich eine unfassbare Wissenslücke von mir. Und da geht's gleich weiter. Dieses All-Star-Game zwischen der American League und der National League. Gleich mehr dazu, warum das ja im Grunde genommen auch ein kleines bisschen wertloser geworden ist, unter Anführungszeichen. Es gibt wir haben auch von Schmieder gelernt, Perspective and Reception war es, glaube ich, oder so ähnlich. Ja, anyway, das hat in Atlanta stattgefunden und früher mal war das was Besonderes, weil sich dort halt die Spieler der National League und der American League das einzige Mal vor der World Series getroffen haben. Jetzt haben wir seit vielen, vielen Jahren, und das ist natürlich eine gute Sache, machen wir uns nichts vor, wir haben Interleague Play. Wir haben dadurch eben die Duelle meinetwegen in Chicago zwischen den White Sox und den Cubs, was es in der World Series realistischerweise, ja, vielleicht irgendwann mal, aber realistischerweise nicht geben wird. Wahrscheinlicher zum Beispiel schon ein Treffen zwischen den beiden New Yorker Teams, zwischen den Yankees und den Mets. Aber das haben wir jetzt eben auch, die Subway Series. 3 Spiele bei den Mets, 3 Spiele bei den Yankees. Das ist schon gut für den Baseballsport. Genauso, es ist, glaube ich, die Freeway Series in Los Angeles, wo dann eben die Anaheim Angels gegen die Los Angeles Dodgers spielen. So, aber früher mal, in der guten alten Zeit, Achtung, Opi erzählt vom Krieg, da sah man sich eben nur bei den All-Star Games. Und ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre, in Voitsburg, in meinem Zimmer, da gab's, mein Vater hat mir so ein, was ist es denn? Nicht mal ein Regal, aber eine, ja, vielleicht schon ein Regal, aber eigentlich nicht. Mir fällt es eh nicht ein. Jedenfalls, der Fernseher war erhöht und damals gab es den Sportkanal. Und jetzt könnte mir der Anchorman natürlich helfen, wer der legendäre Baseball-Kommentator war, aber da weiß ich, da hab ich mir die Uhr gestellt und da wurde das All-Star-Game übertragen und da hat Barry Bonds noch bei den Pittsburgh Pirates gespielt. Da hat er noch keine Steroide genommen, zumindest keine, von denen wir wissen. Und das war was Besonderes. Jetzt ist es wahrscheinlich besonders, dass die Spieler in ihren Verträgen sicherlich stehen haben, wenn du ins All-Star-Team gewählt wirst, dann gibt's noch 3,50 € extra. Aber was ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, ist das bei Unentschieden, dass es eine Art Elfmeterschießen gegeben hat, nämlich so ein kleines Home-Run-Derby. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat in diesem Jahr die National League gewonnen. Auch das war früher anders. Wenn man in einem National League Ballpark gespielt hat, dann mussten die Pitcher theoretischerweise auch schlagen. So, oder durften schlagen. Mussten oder durften, je nachdem. Das hat sich natürlich dann so gestaltet, dass die Manager die Pitcher ausgewechselt haben, bevor sie zum Schlagen gekommen sind. Aber auch da wäre natürlich gut, wenn wir jetzt einen Baseball-Historian am Start hätten, der uns sagt, Moment, da war doch was. Im All-Star-Game meinetwegen 1992, da gab es von dem Pitcher, der hier geschlagen hat. Für mich das beste All-Star-Game 1999, Fenway Park, wo mein all-time bester Pitcher, den ich live und vor allen Dingen auch oft im Fernsehen gesehen habe, Pedro Martinez, die ersten beiden Innings geworfen hat für die American League und 5 Strikeouts recorded hat. Das kann man jetzt auch noch gerne nachschauen. Also darüber wäre zu sprechen gewesen. Vielleicht machen wir das nächste Woche mit Tom Heberlein und mit Axel Goldmann, wobei dann ist es schon gar nicht mehr wahr. Ja, das ist wirklich also das größte Thema. Da gibt's noch ein paar kleinere Themen und das eine, weil wir vorhin ja auch Leuchte gehört haben und Sebastian Kaiser. Wir haben in Paris auch ein bisschen drüber gesprochen, über die Zehnkämpfer und da ist die Meldung reingekommen, dass Kevin Mayer, der französische Weltrekordhalter, eben auch in diesem Jahr, letztes Jahr konnte er in Paris nicht dabei sein, dieses Jahr kann er in Tokio nicht dabei sein bei der Leichtathletik-WM. Er sagt zwar, er ist, ich glaube 33 ist er jetzt gerade und wenn er wieder gesund ist, hat er noch viele, viele Jahre vor sich und damit meint er eben, dass er bei Olympia 2028 in Los Angeles, wo Schmieder, Oldorp und Huber gemeinsam irgendwie, wie auch immer, am Start sein wollen, dass er dort dabei sein wird, aber diese Zehnkämpfer, das sind halt ganz, ganz fein ziselierte Maschinen und bei Kevin Mayer, der nach wie vor Weltrekordhalter ist. 9.200 waren es, 34 vielleicht. Punkte, da geht halt vieles nicht zusammen. Könnte auch eine Warnung sein an Niklas Kaul, der auch ab und zu Wehwehchen hat und natürlich auch an Leo Neugebauer. Was heißt Warnung? Ja, die wissen das ja auch. Wenn man den Körper so vielseitig beansprucht, dann können Wehwehchen auftreten. Ja, und das Letzte, kein großes Thema, aber ich sehe zum Beispiel, dass die deutsche Lacrosse-Nationalmannschaft gegen Irland, ich glaube mit 6-12 verloren hat, oder haben sie 12-6 gewonnen, aber das würde mich, also die deutsche Lacrosse-Szene, 6-12 haben sie verloren, wohlgemerkt, da ist gerade auch Europameisterschaft und als ich jetzt in Wimbledon war, da haben wir in der Früh immer ESPN angeschaut und was heißt wir, der Lukas Zara, den wir heute auch schon gehört haben und ich sind halt nebeneinander gesessen und Lukas interessiert sich auch für Baseball. Wir haben also da ESPN Sports Center angeschaut, wo ganz viel Baseball gekommen ist, aber bei den Top 10 Plays des Tages gab es dann auch ab und zu Lacrosse und Lacrosse ist lässig. Wenn man dann sieht, also bei diesen Top Plays auch, wenn jemand zwischen den Beinen durch den Ball dann ins Netz und da gibt's keinen anderen Ausdruck als Jagd. Das hat schon was. Er schaut ein bisschen affig aus, finde ich. Und ich kenne die Regel auch nicht genau, wie viele Schritte man tatsächlich machen kann, wenn man den Ball in seinem Schläger drin hat. Das ist ja so ein wie ein Tennisschläger mit einem weiteren Netz. Aber wie gesagt, die Leute, die das können und dann über die Schulter den Ball einbauen. Aber beim Sportinformationsdienst schaut diese Meldung folgendermaßen aus. Ich lese mal vor. Lacrosse-EM der Männer in Breslau, Viertelfinale. Deutschland, Irland, 6-12. Damit ist Irland für das Halbfinale gegen Italien qualifiziert. Ende der Meldung. 23 Wörter. Und wenn jetzt zum Beispiel der Sportskamerad Bellio, von dem ich noch nie was gehört habe, aber hören hätte sollen, weil er in Augsburg gespielt hat, aber wenn Sportskamerad Bellio wechselt von Augsburg nach Zagreb, dann sind das immerhin schon mal 94 Wörter. Aber Deutschland gegen Irland Lacrosse nur 23 Wörter. Meldet euch doch, wenn jemanden kennt, der Lacrosse spielt und hier Ahnung hat, vielleicht sogar journalistisch darüber berichtet. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Lacrosse ist eine in den USA populäre Sportart an Colleges, aber wirklich, dass es ein deutsches Nationalteam gibt und dass die auch für die EM qualifiziert sind, Chapeau. So, weiter geht's. Hinten raus noch Tennis, Big Show 718.
Hallo, hier ist Roger Federer, ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaft, die Big Show 718 biegt in die Zielgerade ein und wir sprechen jetzt in einer fantastischen Runde über Tennis. Wir haben nämlich zum einen den Kommentator des Frauenfinals 2025 in Wimbledon am Start, den großen Marcel Meinert. Hi Marcello.
Servus, hallo.
Dann haben wir, weiß gerade passt, den Kommentator des Männerfinales in Wimbledon 2025 am Start. Das ist Markus Theil. Servus, Markus.
Ein großes Hallo, servus.
Und dann haben wir den Häuser Paul. Und das, ich meine, das muss reichen, Paul. Egal, was du kommentiert hast, schön, dass du Zeit hast. Servus, Paul.
Servus, ist schon wieder Big Show. Es ist schon wieder Big Show. Und geile Runde, groß. Hat großen Spaß gemacht, gleich mal an die Kollegen, an die genannten Kollegen Marcello und Markus. Ich habe gerne zugeschaut bei Amazon Prime und Friday mit euch.
Aber da verstehe ich jetzt nicht, warum du den Producer auslässt, der bestangezogenste Kommentator, der sich an den Style Guide von Prime gehalten hat, wie nur sonst irgendwas. Aber auch so
den Gründen. Ja, den möchte ich natürlich nicht rauslassen. Also stimmt, ihr wart ja ein Team, ihr drei. Und jetzt erzähl mir, hat er mit Schlips, hat er mit Anzug, hat er
einen nur einen Tag bitte. Ich habe diesen Style Guide mir durchgelesen, Paul, und okay. Ich war mir zu 92% sicher, dass das nicht für die Leute gilt, die Kamila Rachimova gegen Linda Noskova kommentieren aus der Box heraus, was ich toll gefunden habe. Das möchte ich sagen. Aber ich bin dort drin gesessen, als ob es zur Abi-Feier meiner Tochter gegangen wäre. Immerhin das.
Jens, angemessen. Ich finde es angemessen.
Ja, toll. Ich habe mich auch toll gefühlt. So, beginnen wir bitte mit dem Samstag. Marcel, du hast das Spiel kommentiert. Ich habe das vorher mit meinem Sohn nochmal so ein bisschen durchgesprochen und gesagt, du, Robin, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist alles möglich. Es ist ein 6-2, 6-2 für Świątek möglich, ein 3-Satz-Sieg für Anisimova, aber keine Ahnung. Es ist ein 6-0, 6-0 geworden für Iga Świątek. Marcel Wehmer fantastisch kommentiert, Petko super expertiert. Warum ist es dann so gekommen? War es nach 14-0 im ersten Satz schon so, dass die Panik in die Glieder von Amanda Anisimova eingezogen ist? Weil sowas sieht man nicht so oft in einem Grand Slam Finale.
In einem Wimbledon-Finale erstmals seit 114 Jahren, in der Tat. Und ich hatte tatsächlich auch so bei 4-0 im ersten Satz dann schon erstmal dran gedacht, weil, also die eine Tatsache ist natürlich, dass dich das alles dann übermannt in einem ersten Grand Slam-Finale und dann ist es noch Wimbledon und du gehst da eigentlich noch relativ selbstbewusst rein als Amanda Anisimova und entscheidest dich für eigenen Aufschlag und denkst, ich lege hier richtig los und dann merkst du, hoppala, das ist ja doch alles relativ speziell und funktioniert auf einmal nicht mehr so automatisch. wie es dann im Halbfinale gegen Arina Sabalenka war, denn da hat sie ja also für ihre Verhältnisse wirklich, wirklich alles getroffen und ein brillantes Match gespielt. Und dann spielt sie an Iga Świątek ein bisschen anders und dann gibt die dir aber auch nicht das Graue unterm Fingernagel. Also zu keiner Phase, nicht ein einziges Mal, logisch, wenn du dann kein Spiel abgibst, irgendwie 2, 3 Fehler hintereinander. Das ist dann halt auch typisch Iga, die sich dann wahrscheinlich danach auch angemessen entschuldigt hat, auch wenn sie es nicht so gemeint hat, weil die zieht es natürlich dann wirklich, wirklich gnadenlos durch und so wollte man Amanda Anisimova dann irgendwie in einer Tour nur in den Arm nehmen, aber ich meine, das Wasser in den Augen, dann immer mehr, erst recht dann bei ihrer Rede, das fand ich bemerkenswert, dann auch wie sie sich dahingestellt hat und was sie dann trotz dieser unglaublich schwierigen Situation noch für Worte gefunden hat, an ihre Box, vor allem an ihre Mama, die extra angereist war. Man kennt ja die mit dem Papa, der gestorben ist vor 8 Jahren, als sie gerade 17 war. Fürchterliche Geschichte. Und jetzt steht sie da in ihrem ersten Wimbledon-Finale, will es so gut machen, wie es geht, und es klappt gar nichts. Also Michael Stich will nicht, dass man Mitleid empfindet. Ich habe Mitleid empfunden und ich fand, da gehört es auch hin an der Stelle. Sowas passiert aber wahrscheinlich nur gegen Iga Świątek, das kommt halt dann auch dazu.
Aber Markus, wie wir in den letzten Jahren, finde ich, auch gesehen haben, manchmal so ein, gerade das Wimbledon-Finale, manchmal erwischt eine Spielerin, und ich denke da zum Beispiel an 2018, 2019, wo jeweils Serena Williams die Verliererin war, aber da war es so, dass Angie Kerber und Simona Halep, die sind einfach so gut in dieses Match reingekommen, dass irgendwo es überhaupt keine Chance mehr gab, dafür die große Serena zurückzukommen. Und diesmal war es halt auch so, fand ich. Świątek hat einfach so gewirkt. Sie war bei jedem Ball, ist sie richtig gestanden. Die Vorhand hat plötzlich funktioniert, weil sie den Schwung vielleicht ein bisschen verkürzt hat. Das passiert halt manchmal, aber für mich auch hauptsächlich in Wimbledon, Markus. Wie hast du das Finale so für dich analysiert?
Also vielleicht erstmal nebenher als interessante Anekdote. Ich habe es nur am Bildschirm gesehen, weil ich parallel dazu das großartige Juniorinnenfinale kommentiert habe. Aber natürlich lief der Bildschirm mit Świątek und Anisimova nebenher. Aber es war auch gut. Also Mia Pohankova, eine junge Slowakin, 16 Jahre alt, hat das gewonnen. Sehr überzeugend nach 1-3, 6-3, 6-1, glaube ich. Also hat nichts mehr zugelassen gegen eine 16-jährige Amerikanerin. Aber das Endspiel von den Frauen, muss ich sagen, muss man eigentlich schon 3 Wochen vorher anfangen lassen mit dieser Vorbereitungswoche auf Mallorca. Also aus meinen Quellen habe ich eben erfahren, dass sie im Team lang überlegt haben, wie viel Vorbereitung vor Wimbledon braucht Iga und wie viel machen sie jetzt tatsächlich auf Rasen. Und für den neuen Coach Wim Fizet war natürlich die Frage, wann kann er eigentlich was ändern bei Iga? Und in der Sandplatzsaison hat er gesagt, kann ich nichts ändern, weil Iga war sehr resultatsorientiert und hat natürlich sehr viele Erfolge gehabt. Und jetzt hat er versucht eben, auf Rasen zu sagen, jetzt machen wir Entwicklungsorientierung bitte, und ist mit ihr da ins Detail gegangen. Und das hat man besonders gesehen. Also was ich weiß, ist, dass sie sehr stark trainiert haben. Ich laufe in die Ecke, in die rechte Ecke Vorhand. Das klingt jetzt sehr banal, aber du hast ja gerade gesagt, Vorhand hat sich verbessert. Und ich ändere die Ausholbewegung. Ich mache einen kürzeren Schwung, damit ich nicht mehr so viel Zeit brauche. Und das war ihr eigentlich das Hauptproblem, was sie hatte auf Rasen. Zudem, weil sie sehr ängstlich war vor ihren Aufschlagspielen auf Rasen auch, hat sie in der Vergangenheit sehr viel in den Körper serviert, in die Mitte serviert, weil sie wusste, das ist ein sicherer Aufschlag. Sie hat sich nicht getraut, einen zweiten Aufschlag zu machen, deswegen hat sie den ersten sehr viel mittig serviert. Und das hat sie dieses Jahr verändert. Sie haben da extrem auch daran gearbeitet, die Spots zu treffen, außen, Mitte. Und wenn man sich die Quoten anschaut, sie war die Spielerin, glaube ich, sogar übers Turnier mit den meisten gewonnenen Punkten nach dem ersten Aufschlag. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, aber sie war sehr, sehr hoch. Vielleicht weiß Marcel das noch besser. Ich denke, 75% war es Minimum. Und das sind zwei Punkte, die Iga das Selbstvertrauen gebracht haben. Und klar gewinnst du da mal das ein oder andere enge Match in Wimbledon, aber sie war in Bad Homburg, da habe ich sie schon kommentieren dürfen, so stark und hat das Endspiel gegen Pegula dann eigentlich verloren, weil sie es zu sehr wollte, hat dann auch sehr stark geweint bei der Siegerehrung nebenher, aber trotzdem spielerisch, Also wir haben da auch miteinander kommuniziert, der Wim Fizette und ich, in dieser Bad Homburg-Woche und haben miteinander gesprochen. Und dann haben wir beide übereingestimmt, sie bewegt sich viel besser und das war alles da in Mallorca. Deswegen so ein Endspiel kommt raus, wie wenn Iga auf Sand ja auch ihren Lauf hat. Und Amanda Anisimova hat ihr Endspiel gegen Sabalenka gewonnen, sage ich mal. Und gegen Rachimova, weil du da dabei warst natürlich. Oder war das Noskova? Wie war
das? Nein, das war Noskova.
Ja, aber sie hat Noskova dann in einem Wahnsinnsmatch geschlagen. Darf man auch nicht vergessen. 7-5 im dritten Satz. Das war ja auch ganz, ganz eng. Also von dem so viel zu Iga. Jetzt habe ich sehr lang ausgeholt. Aber diese beiden Sachen müsste man wirklich analysieren wollen und auch nächstes Jahr nochmal anschauen auf Rasen, was sie sich da, wie sich da verbessert hat.
Ja, spannend, weil ich ja vor, ich weiß nicht, welches Gerücht ich da aufgeschnappt hatte, aber nach dem Aus, oder eigentlich schon vor den French Open, hieß es ja, ja, wäre es nicht vielleicht schlau, wenn Iga Świątek die gesamte Rasensaison ausließe, weil da hat sie die letzten Jahre nicht so gut gespielt. Und was wissen schon die Experten, wenn Wim Fizette dann die nächste Spielerin zum Wimbledon-Sieg treibt, wie schon Angie Kerber, Sabine Lisicki hat er ins Finale gebracht. Paul, mit dir möchte ich gleich zu den Männern wechseln, wenn ich darf.
Ja, ganz kurz. Ich finde es so spannend, was Markus jetzt auch da erzählt hat. Und wenn ich Wim Fizette, wenn ich das so höre, ja, da denke ich mir auch, dieses Analytische, ich finde, und gerade hier aus der Vorhandecke, kürzere Ausdruckbewegung, so dieses diese Tüftelei, kann man den auch wahnsinnig gut bei den Männern auch vorstellen. Und ich könnte mir ihn auch übrigens gut bei Sascha vorstellen. So mal jetzt nur kurze Gedankenexperiment. Dazu später mehr. Nee, die Gerüchte, die du ansprichst oder das, was du aufgeschnappt hast, Jens, das war ja wirklich ein Gedankenspiel bei vielen Journalisten oder das war halt so im Raum, aber das hat sie relativ schnell damals abgeräumt, gesagt, also ich werde hier sicherlich nicht Wimbledon auslassen. Wimbledon ist ein so unbedeutendes Turnier, das mache ich nicht. Und ich fand jetzt, es war ein bisschen übersichtlich, die Ergebnisse, aber sie war ja vorher schon auf Rasen nicht schlecht. Und Achtelfinale Wimbledon ist vielleicht nicht das für die Ansprüche von Świątek. Aber
ja, und die Juniorensiegerin, Paul, darf man auch nicht vergessen.
Eben, also deswegen habe ich diese ganze Diskussion nicht verstanden. Also ich fand das schon vorher übertrieben. Das Einzige, was natürlich ein großes Thema war, dass du schon gemerkt hast, der ganze Druck, es war alles irgendwie zu viel. Die musste, glaube ich, zu viele Punkte verteidigen. Das war ein zu großer Ballast und deshalb war wahrscheinlich dann auch Fizette da in seiner Arbeit erstmal blockiert. Und das ging ja dann einfach nach hinten los. Das war zu viel. Vorher bei den Turnieren Madrid, Rom, ich kann mich an eine ganz krachende Niederlage gegen Coco Gauff erinnern, auf Sand. Aber dann waren es ja verhältnismäßig dazu, waren es ja eigentlich auch wieder sehr gute French Open. Also da war sie ja nicht weit weg. Und die Rasensaison war...
Ich glaube, Paul, sie ist ja als Zweite im Race nach Wimbledon gekommen. Ja? Wir haben alle immer gesagt, dass sie ganz schlechte Saison spielt, aber wenn man Zweite im Race ist, dann kann die Saison nicht so schlecht gewesen sein.
Und das möchte ich auch nochmal nutzen, um hier in diesem Podcast auch die geliebte Petko, Andrea, abzufeiern. Also die hat wirklich konsequent, die hat vor 4 Wochen schon erzählt, dass sie Świątek auf Rasen ganz stark sieht und vor dem Turnier gesagt, Świątek ist ihr Wimbledon-Tipp, sie wird Wimbledon gewinnen. Also Shoutout an die geliebte Petko, sie wusste es.
Ja, weil sie auch in Bad Homburg vor Ort war. Du musst die Spielerinnen sehen, alle diese Schreibtischstädter, die natürlich was vom Tennis verstehen, aber nicht dabei sind.
Die sehen nicht die Arbeit.
Ja, und um nochmal Wim Fizette ins Spiel zu bringen, Marcel, da habe ich auch gelesen, ein Interview mit ihm, der gesagt hat, der Unterschied zwischen Naomi Osaka und Iga Świątek ist, das geht ein bisschen in die Richtung, die Paul anspricht. Wim Fizette hat da gesagt, Naomi Osaka war es wichtig, dass sie große Titel gewinnt, dass sie Majors gewinnt. Iga Świątek ist es, das zwar auch wichtig, aber noch wichtiger ist ihr, dass sie in der Weltrangliste weit vorne ist, was Osaka eigentlich wurscht ist, Hauptsache sie ist gesetzt und muss nicht in der ersten Runde gegen Sabalenka anspielen. Ich mag den Typen auch, aber es muss einen Grund haben, Marcel, warum er immer nur bei den Frauen, da natürlich sehr erfolgreich, mit Kleisters begonnen, glaube ich, dann Azarenka lang gehabt. Es muss einen Grund haben, warum er nur bei den Frauen ist, aber dass jemand das so herausarbeitet, finde ich auch spannend, was Osaka und Świątek angeht, als unterschiedliche Ansprüche, die beiden haben.
Ja, absolut. Genau dieses Anspruchsdenken oder die Herangehensweise, Einstellung zur Arbeit ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sehen wir an so vielen unterschiedlichen Beispielen, gerade sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Dazu kommt dann auch, und da sind wir dann wieder so ein bisschen bei Amanda Anisimova und in Teilen sicherlich auch bei Iga Świątek, dass du in diesem Hamsterrad sicherlich auch mal eine Pause brauchst und es dann darauf ankommt, wann die gesetzt ist, wie lange die ist. Das ist alles immer höchst individuell und von uns dann, glaube ich, auch nicht immer wirklich korrekt einzuschätzen. Aber wenn man dann sieht, mit welcher Intensität, mit welchem Fokus Iga in Wimbledon dabei war, und da bin ich 100% bei Markus, es bringt so viel, die Spielerin tatsächlich dann zu sehen und sei es dann auch nur mal kurz beim Warm-up bei der Arbeit zu beobachten. Auch da werden Unterschiede wirklich klar, wie Tag und Nacht. Das hat nicht immer sofort Einfluss aufs Match, aber es sagt doch immer eine ganze Menge aus über die Spielerin. Und wenn du siehst, wie Iga Świątek ihrem Hitting-Partner ganz klar sagt, was sie haben will beim Aufschlag, jetzt rechts Topspin, jetzt bitte den Slice auf die Vorhand, spiel mal ein bisschen schneller, jetzt Zeit wird knapp so ungefähr, ich will ein bisschen mehr Druck, ganz klar, ganz präzise, in einer unglaublich hohen Intensität und Dosierung. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und das trennt dann die Spreu vom Weizen. Und warum Blind Fissett bisher bei den Herren nicht durchgeschlagen ist, ist für mich auch ein Rätsel. Aber manchmal bist du dann in so einer Schublade drin, aus der es dann vielleicht auch nicht ganz so einfach ist, rauszukommen. Oder du bekommst dann gleich wieder das nächste attraktive Angebot und dann ist halt weiter.
Also lukrativ, aber lass uns dieses Thema mal weiter verfolgen. Also ich finde, den Wimpy Setting können wir schon auch mal irgendwo anders dann auch ins Amt reden, wenn es irgendwo mal also jetzt muss er ja mit Iga Świątek natürlich weiter konsequent weiterarbeiten. Aber ich finde, man hat auch gemerkt bei ihr, so mein Gefühl, dass die lockerer war. Natürlich immer akribische Arbeiterin, aber dass da vom Selbstvertrauen her, das war alles da. Und so, nur so sind natürlich dann auch diese Ergebnisse zu erklären. Also das ist natürlich krass. Ich glaube, Bentley war 2-0, ne? Aber die hat die letzten drei Sätze, Halbfinale und Finale, einen Bagel verteilt. Also das, ich glaube, das gab's wirklich noch nie. Das ist 6-0, 6-0, 6-0. Auf dem Weg zum Titel, die letzten drei Sätze. Das ist krass. Und da muss man eben auch sagen, da ist natürlich Iga auch immer schon die am gnadenlosesten ist. Also die einzige, die da wirklich in meinem Kopf dann noch rankommt, ist Steffi Graf früher, die dann auch so, wenn sie so eingeloggt war, dass sie der Gegnerin wirklich gar nichts gibt und einfach auch bei 5-0, 5-0, 30-15 sich nochmal die Faust gibt. Ja, so das ist krass. Das ist auch irgendwie bewundernswert, dass da das so durchzuziehen dann, ja.
Ja. So, jetzt wir machen jetzt die knackige Pause und kommen dann zu den Männern mit Sinner Alcaraz und Alexander Zverev.
Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
Big Show 718, der zweite Tennisteil. Wir nähern uns jetzt den Männern an mit Markus Theil, mit Paul Häuser, mit Marcel Meinert. Ja, das Thema du jour ist natürlich Alexander Zverev in Manacor in der Rafa Nadal Academy. Aber natürlich müssen wir jetzt wirklich vielleicht auch nur ein kurzes Wort verlieren. Markus, ich beginne gerne mit dir. Wir haben hier vor, Paul und ich, vor 2 Monaten, glaube ich, mit Simon Graf gesprochen und haben so gefragt, wer wird mehr Majors gewinnen am Ende seiner Karriere oder gewonnen haben? Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz? Meine Hoffnung war Alcaraz, weil ich bin ein Carlos Ultra mittlerweile geworden und der Simon hat gesagt, mach dir da keine Illusionen. Es wird Jannik Sinner sein, weil der einfach ein stabileres Spiel hat. Und Carlos hat sich in diesem Match, fand ich, irgendwann hast du gemerkt, Markus,
Er glaubt nicht mehr dran, selbst als ihm Jannik Sinner zwei Breakchancen serviert hat. Ich glaube, es waren Breakchancen zum 4-4. Im vierten Satz hatte ich nicht den Eindruck, dass Carlos noch an eine Wende glaubt. Ist Sinner der beste Spieler der Welt unter allen Umständen jetzt, nach diesem Wimbledon-Finale?
Mal eine kleine Frage zum Anfang.
Ja, bitte. Ganz, ganz unbedarft natürlich.
Tue ich mir echt schwer, da jetzt sofort ein Ja oder Nein rauszuhauen. Ich bin ja eh vom Sternzeichen Waage, weißt du, und versuche immer alles ausgeglichen zu sehen, ausbalanciert. Klar, von den Zahlen her, wenn man sieht, wie lange jetzt schon Nummer 1 der Welt ist seit French Open letztes Jahr. Gut, US Open wird es darum gehen, da könnte es dann sein, dass es sich dann verändert in den USA. Aber ist er derzeit der weltbeste Spieler? Ich finde, von den reinen Zahlen her, ja. Kann man das so unterschreiben? Er hat ja auch ein paar Monate aussetzen müssen, sonst wüsste man gar nicht, wo er sonst noch stünde in der Weltrangliste, was den Punktevorsprung angeht. Aber jetzt vom Unterhaltungswert natürlich finde ich jetzt nicht, dass
da er nicht, ist. Da nicht. Nein.
Ja.
Da nicht, Markus. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja.
Darf ich da gleich rein?
Na klar.
Ja, also ich finde, wenn man jetzt, du sprichst vom weltbesten Spieler, ich glaube, wenn da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, wenn Alcaraz, er hat nach wie vor die Fähigkeit, wenn da alles passt, dann gibt's Momente, ich denke da jetzt zum Beispiel an den Match-Tiebreak, an den Champions-Tiebreak aus dem French Open-Finale, da gibt's Momente, da ist er unspielbar. Und dann ist er auch für Jannik Sinner unspielbar. Also das Limit, das Alcaraz spielen kann, ist nochmal krasser, was absurd ist, aber wenn du sagst, der weltbeste Spieler, solide und alles, dann gibt's gar keine Diskussion. Im Moment, das Package, der kompletteste ist Jannik Sinner mit großem Abstand auch sogar. Weil auch das müssen wir uns nochmal vor Augen führen, jetzt nur auf die Ergebnisse auch geguckt. Der ist einen Ball davon weg, dass wir jetzt uns darüber Gedanken machen müssten, dass er den Grand Slam holt. Und dann hätte er auch schon alle vier in der Hand, wenn er die French Open gewonnen hätte. Weil er hat ja die US Open letztes Jahr gewonnen. Dann hätte er vier in Folge gewonnen. Und der hatte drei Matchbälle am Stück und war auch über weite Strecken der Bessere im French Open Finale. Hätte Fahrradkette, alles gut. Aber so krass ist es. Was für eine Leistung mit, brauchen wir jetzt auch nicht über die mentale Problematik reden, wie das war mit der Dopingsperre und dann auch noch drei Monate raus zu sein. Ich bin bei Sinner ja schwer begeistert und sehr angetan. Und da muss man natürlich über sein Team sprechen und Coach und was Darren Cahill, glaube ich, da auch für eine entscheidende Rolle spielt, was das für ein Trainer ist, weil er es auch mit so vielen verschiedenen Spielern hinbekommen hat, die ganz unterschiedliche Typen sind. So ein Agassi, Hewitt, ganz anders als Jannik Sinner. Simone Halep nicht zu vergessen, auch da eine Grand Slam-Siegerin, auch eine Nummer 1. Also Cahill, das ist für mich wahrscheinlich mit der krasseste Trainer, den es gab in dem Sport. Wahnsinn.
Paul, wir machen ein Experiment. Ich kaufe mir Wim Fissette ein, du kaufst dir Darren Cahill ein. Und nach einem Jahr sehen wir dann, wer sich mehr verbessern kann. So, jetzt. Ja, also ihr habt mich ein bisschen mithelfen, ja. Marcel.
Sponsoring.
Und Marco. Ja, so, Marcel, lass uns zu Alexander Zverev kommen. Sky hat das, vielleicht der Paul sagt später noch was zur Genesis, der Paul hat das irgendwie avisiert. Es kommt was, ich glaube am Montag war es um 14 Uhr und er hat mir nicht verraten, was es ist. Viele, wie mein Chef Alex Antonitsch, haben auf Boris Becker getippt. Wir ahnten schon, dass es was mit Zverev zu tun hat. Jetzt scheint es möglicherweise vielleicht auf Toni Nadal als neuen Coach rauszulaufen. Mich hat das überrascht, Marcel, das habe ich überhaupt nicht kommen gesehen. Wissen wir jetzt schon mehr, wie konkret diese ganze Geschichte ist?
Ehrlicherweise nicht. Die beiden trainieren weiter eifrig zusammen auf Mallorca, haben das die letzten Tage sehr intensiv getan, werden sicherlich auch die Zeit abseits des Platzes, das weiß Paul, am besten gut genutzt haben, um da auch zu sprechen und sich abzutasten und dann zu überlegen, was möglich ist, in welcher Art und Weise man das fortsetzen könnte. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die dabei ganz entscheidend sind. Erstmal, und das sagen wir ja eigentlich permanent, unabhängig davon, wer da auf der anderen Seite steht, Alexander Zverev muss zuhören und muss bereit sein für neue Impulse von außen. Egal, ob Becker mit ihm auf dem Platz steht, egal, ob es früher Ivan Nell war oder ob es jetzt Toni Nadal ist, wenn er nicht empfänglich ist für die Hinweise und nicht bereit ist, sie konsequent umzusetzen, dann kannst du das vergessen. So, da muss ein Vertrauensverhältnis entstehen. Natürlich kannte man sich auch vorher, aber dieses Kennen ist sicherlich ein anderes als das, was da jetzt auf dem Trainingsplatz dann passiert. So, das ist mal die eine Voraussetzung. Dann muss natürlich von der anderen Seite eine gewisse Begeisterung für dieses Projekt da sein. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ansonsten hätte es dieses Training dann nicht gegeben. Was dabei jetzt rauskommt, ist, glaube ich, völlig offen. Und ich glaube, da sind viele Dinge denkbar. Da muss man zuerst mal klären, inwieweit möchte Toni Nadal mit 64 um die Welt reisen. Ist eine Konstellation mit ihm und Alexander Zverev Senior in einer Box denkbar, ja oder nein, für Dauer oder nur für große Turniere? Könnte ansonsten die Rafa Nadal Academy mit dem, was sie im Angebot hat, auch personell, was Coaches betrifft, eventuell anderweitig unterstützen, falls Toni Nadal das nicht möchte oder nur bei einigen Turnieren dabei sein möchte? Ist das gewünscht von Alexander Zverev, ja oder nein? Fakt ist, die Rafa Nadal Academy ist mit einer der größten Akademien weltweit, glaube ich, sind es jetzt 7 oder 8 Standorte, unheimlich gut vernetzt, wirklich hochkarätiges Personal in allen Bereichen. Insofern kann ich diesen Gedanken von Alexander Zverev den Versuch einer Zusammenarbeit zu starten absolut nachvollziehen. Wenn er die Offenheit mitbringt, bin ich sehr gespannt, was das wird, und glaube, dass da viele Dinge denkbar wären.
Paul, wie ist es zustande gekommen? Erzähl uns ganz kurz über die Genesis.
Ja, also man spricht ja da gerne vom berühmten Reporter Glück. Da muss auch manchmal was passen. Du kennst ja auch geschätzte Kollegin Lisa Halfmann, macht einfach mal in Mallorca Urlaub, ist bei der Rafa Nadal Academy, schaut sich das an und ups, auf dem Center Court, wer ist denn da? Sascha und Onkel Toni. Könnte sein, dass ich vorher was schon irgendwie in die Richtung gehört habe, aber das alleine zu sehen, dass da so zwei Schwergewichte aufeinandertreffen, das hat ja dann wirklich große, große Wellen geschlagen. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, hab da auch ein paar Zutaten dazu, die darauf hindeuten, dass, wir haben jetzt auch gar nicht über den Namen Rafa gesprochen, dass Rafa da auch eine tragende Rolle spielt in diesem Konstrukt. Nämlich, ich würde jetzt mal so deuten, dass es da in Richtung Mentorenaufgaben geht, dass Rafa mit Ratschlägen zur Seite steht. Er wird sicherlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Rafa zu Turnieren mitreist. Irgendwie glaube ich nicht, dass das jetzt in seiner Lebensplanung ist. Aber der Austausch alleine zwischen Sascha und Rafa, das weiß ich, der war immer gut, und die beiden haben einfach eine besondere Beziehung, die natürlich gewachsen ist, vor allem aufgrund der gemeinsamen Erfahrungen on court. Müssen wir uns nochmal erinnern, Sascha hat sich damals im Halbfinale der French Open gegen Rafa so schwer verletzt. Rafa gewinnt danach die French Open. Ich glaube, es war der letzte Titel auch von Rafa dann gegen Casper Ruud. Und Sascha bestreitet auch gegen Rafa das letzte Match von Rafa Nadal auf dem Châtrier. Erste Runde, French Open, letztes Jahr, Sascha gewinnt in 3 Sätzen. Dazu haben sie gemeinsam im Team gespielt beim Laver Cup. Da ist auch was gewachsen. Es gab immer schon diese gemeinsamen WhatsApp-Gruppen von Team Europe beim Laver Cup. Und ich weiß, so wie sich auch Rafa in der Vergangenheit über Sascha geäußert hat, dass Rafa eine sehr hohe Meinung hat von Sascha, vom spielerischen Potenzial, und immer auch gesagt hat, Sascha hat das enorme Potenzial, das er hat, nicht voll ausgeschöpft. Und genau in dieselbe Richtung geht Onkel Toni.
Onkel Toni sagt auch, da ist noch so viel mehr drin. Und ich glaube, dass genau dieses Projekt jetzt für Onkel Toni sehr, sehr spannend sein könnte. Oder spannend ist, da bin ich mir sicher. Und dass natürlich Rafa da eine Trumpfkarte noch dazu ist.
Das glaube ich überhaupt nicht, Paul. Ganz ehrlich, ich habe jetzt gut zugehört. Aber ja. Warum sollte sich Rafa Nadal nochmal auf der ATP-Tour einmischen als Mentor von Sascha Zverev?
Ich habe doch gesagt, dass er nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mitreist.
Ja, du hast also so lange die Verbindung dargestellt der beiden.
Also genau. Ja. Eingangs habe ich, glaube ich, gemeint, er wird nicht in seiner Box sitzen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt genügend Konstellationen, wo es so einen Advisor gibt, wo es so einen Mentor gibt. Wir sind im hochspekulativen Bereich. Das muss sich dann erstmal in diesem Konstrukt so darstellen. Quasi ein Nadal-Package, sage ich jetzt mal. Aber ich werfe jetzt mal den Namen Paul Annacone zum Beispiel rein. Paul Annacone ist bei Taylor Fritz fast nie in der Box. Der ist aber Teil des Teams von Taylor Fritz. Der ist jemand, der mit Taylor Fritz viel telefoniert. Die machen dann auch Videocalls, Videoanalyse. Und ich kann mir schon vorstellen, also wenn du jetzt nur auf dem Boot bist in Mallorca und nur auf dem Golfplatz und natürlich hat er eine süße Familie, aber dann ist auch ein bisschen langweilig manchmal. Und so Sascha als Projekt zu haben, und deswegen habe ich diese Verbindung so skizziert. Ich glaube, dass Rafa Lust drauf hat, Sascha zu pushen. Und natürlich ist es auch nicht ganz uneigennützig, und das hat ja Marcel auch wunderbar erklärt, dass es Supermarketing auch übrigens für die Rafa Nadal Academy ist, wenn da die Nummer 3 der Welt auf Mallorca trainiert im Manacor. Mhm. Hat man ja auch gesehen, was das für Wellen schlägt, aber ich glaube, also, wenn es zwischenmenschlich passt, dann kann da was entstehen. Und Onkel Toni als Touring Coach gemeinsam in der Box mit Papa Sascha. Ja, vielleicht bei den Grand Slams, aber ansonsten muss man da auch eine Lösung finden, so halb, bin ich gespannt.
Also wir haben ja...
Markus, ich sag gar nichts. Markus,
ja,
bitte.
Wir haben ja mit Toni einen, der 17 Grand Slams gewonnen hat, mit Nadal. Also bei denen war er mit dabei. Der hat natürlich eine Riesenerfahrung. Ich bin jetzt natürlich auch aus Interesse auf seine eigene Website gegangen und das Erste, was dir entgegenschlägt bei Toni Nadal, ist der englische Satz "An excuse never made us win a match". Und das Dritte, was kommt, ist "True talent lies on the ability to learn to be guided". Und ich finde, das sind zwei der Kernpunkte, die ihr jetzt auch vorhin schon genannt habt, was viele an Alexander Zverev kritisiert haben. Diese Entschuldigungsmentalität, die so überhand genommen haben soll. Und dieses sich nicht sagen lassen wollen, was man dem kompletten Team ja so vorwirft. Also ich weiß nicht, ob wir hier einen zu großen Ballon aufmachen mit Toni Nadal, weil wie schnell soll das funktionieren, dass Familie sich zurückzieht und Toni Nadal da einhergeht als Coach oder auch.
Aber muss das so sein? Glaubst du, das ist die einzige Variante? Also man kann sich eben schwer vorstellen, weil Onkel Toni einfach so diese Überfigur war auch bei Rafa, aber das ist ja jetzt eine völlig andere Konstellation und ich gehe schon davon aus, dass auch Onkel Toni sich weiterentwickelt hat im Coaching-Bereich und es ist jetzt nicht einfach Rafa sein Neffe, sondern er hat ja auch mit Felix Auger-Aliassime gearbeitet, mit anderen Talenten und dass auch eine Variante Supercoach denkbar ist.
Ja, aber
ohne
Partner. Er hatte jetzt schon 4 Supercoaches, ja. Ich weiß nicht.
Gut, also drei Spanier übrigens. Drei Spanier.
Ja. Ja, genau. Und mit Felix bei Toni Nadal, also ich bin jetzt auch nicht dabei gewesen auf den Turnierreisen. Klar, wenn man Felix kommentiert, hört man sich ein bisschen um im Umfeld. Und da hieß es schon auch, naja, jetzt nimmt man dem Frédéric Fontan sehr viel weg davon, was er eigentlich erreicht hat und schiebt alles dem Toni zu, was gar nicht stimmt. Und lange gut ging das ja dann auch nicht so richtig, dass er noch weiter mitgereist ist. Ich finde es fast zu spekulativ. Ich denke gern drüber nach, wäre er ein guter Coach für Alexander Zverev? Und ich sage, ja, wäre er. Aber ich kann es mir in der Realität noch nicht vorstellen als kontinuierliches Mitglied des Trainerteams. Und ja, das Punkt sage ich erstmal hier.
Ja, wir sind, wie Paul sagt, wir spekulieren hier. Wir haben eine allmächtige Big Show hingelegt. Ja. ich sage euch, wie es ist. Wir werden dieses Thema in den kommenden Wochen, vielleicht kommt der Paul auch nach Kitzbühel, vielleicht kommt Marcel nach Kitzbühel, vielleicht kommt Markus nach Kitzbühel, dass wir das live vielleicht noch besprechen. Wir können im Moment nur spekulieren, aber das muss ich euch da draußen auch sagen. Wir vier, wenn ich jetzt hier auf die Stopptaste drücke, wir werden nach der Aufnahme noch weiter diskutieren. Aber das war's mal für die Big Show 718, Sportradio 360. Danke an alle, die dabei waren. Danke Marcel, danke Paul, danke Markus. Morgen das Daily mit dem Anchorman, am Sonntag Musikradio 360. Die nächste Big Show am nächsten Donnerstag.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!